Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Was? Nein, kein Internet. Mehr Wasser. Nein. Hört auf damit.
Ja. Hallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk 0008. Heute mit dabei sind volles Haus wieder. Wir beginnen Marc.
Morgen.
Flydi.
Ich bin der Flydi.
Das ist
richtig.
Wäre mir jetzt nicht aufgefallen, aber wo du es jetzt nochmal sagst, mit deinem schönen Regenbogen-T-Shirt und den Pferden.
Das sind keine Pferde.
Doch. Einhörner.
Ja.
Ja, die da Dinge tun.
Ja.
Hätte ich fast vergessen, dass du der Flydi bist.
Richtig.
Und
darum
sage
ich es nochmal.
Moin.
Und ich bin auch dabei. Und Nachtrag zur letzten Sendung, irgendwie ist irgendjemand gefaked worden. Ich habe es nicht ganz geblickt, worum es geht.
Gefaked worden?
Nee, der Vogelmann.
Wir haben letztes Mal ja schon gesagt, dass wir uns noch nicht wirklich sicher sind, ob die lustigen Holländer mit dem Fliegen das wirklich tun. Er hat sich dann als Fake rausgestellt.
Richtig. Und er hat auch eine Geschichte von Fakes hinter sich, was ein bisschen komisch ist. Irgend so eine Pseudodokumentation über Leute.
Kannst du mal noch den Startknopf drücken?
Ja, natürlich.
Sind wir schon wieder zu spät.
Genau. Ja. Irgendeine Pseudodokumentation hat er auch gemacht über Leute, bei denen sich Implantate irgendwie anfangen zu wachsen und irgendwas über Metall und so ein Kack. Und
die Borg.
Ähnlich, ja. Und irgendwie, der hat also einen ganzen Haufen recht qualitativ hochwertige Fakes gemacht. Nicht sicher warum, aber ist auch ein Hobby.
Also wenn man sonst nichts zu tun hat, kann man auch Fakes machen.
Finde ich super. Gute Illusionen.
Ja, und besonders, so. Weil Leute nicht nachschauen, was er bisher so gemacht hat, sondern einfach sagen, oh, da hat jemand Flügel gebaut. Dem glaube ich.
Ist doch schön.
Auf jeden Fall Fake. Fake, Fake, Fake.
Fake, Fake, Fake.
Fake.
Schade. Aber ich meine, kommt ja vielleicht nochmal irgendwann. Vielleicht baut es ja wirklich jetzt jemand.
Jetpacks.
Dann sind mindestens 200 Tauben gestorben.
Felix.
200 Tauben, weil sonst nichts passiert ist in der letzten Woche. 200 tote Tauben.
Das ist jetzt aber überhaupt gar nicht schade. Ich finde die in den Städten sowieso schon einfach scheiße.
Nee, das waren so Zuchttauben. Deswegen ist es ein bisschen traurig. Aber ist auch nicht schlimm, weil es sind immer noch Tauben und keine mag Tauben.
Ratten der Lüfte.
Könnte man das Bandbreite umrechnen? Weil es gibt ja TCP-IP über Brieftauben. Da könnte man ja, wie viel würde man denn mit 200 Brieftauben durchkriegen? Vielleicht.
Eine Menge. Je nachdem, wie viel Gigabyte USB-Sticks du denen an in den Fuß hängst. Nein, es ist so. Ja. Es gibt ja schon 128 Gigabyte-Teile. Und ich meine, da kannst du schon
ein bisschen. Kannst du so einen USB-Stick tragen überhaupt?
Klar,
bestimmt.
Natürlich, das haben, das haben sie ja schon gemacht in Afrika und dann war es halt einfach irgendwie 2000 Mal schneller oder so.
Ja. Okay.
Oder du nimmst halt die MicroSD-HC Super Bonus mit 128 GB.
Die Dinger sind ja auch nicht schwer.
Es wurde schon mal implementiert, aber dann jeweils für nur 9 Datenpakete mit einem Packet-Loss von 55% und einer Response-Time von 45 Minuten bis ein Dreiviertelstunden.
Das geht ja.
So ein Ping, ja. Lass mich mal pingen.
Gerade mit Slowstar, das ist halt scheiße.
Ja, die Tauben machen das einfach nicht, die ignorieren das.
Ich glaube, eigentlich bräuchte man ja Slow Start bei Tauben. Oder nicht?
Nee, die können ja nicht von Anfang an schon das ganze Paket mittragen. Wenn es ankommt, kommt es an. Wenn nicht,
ja, denke ich auch. Die müssen nicht erst die kleinen Pakete tragen.
Ja, und was ist, wenn sie unterwegs einfach abstürzen?
Ja, dann ist es egal, wie viel weg ist. Dann du musst es ja sowieso.
Kannst ja einfach parallel, also du kannst dir da ganz neue Möglichkeiten überlegen, wie du diese Tauben quasi redundant verfügbar machst, dass du nicht so viel Packet-Loss hast.
Man könnte die Taube ja mit einem Nachbrenner ausstatten.
Ja. Genau. Und mit GPS-Peilsendern, dann würde sie auch wieder einsammeln kannst, weil sie irgendwie wegfliegt.
Ja. Auf jeden Fall, sie haben das damals mit ICMP Echo-Requests gemacht, über 5 Kilometer.
Und sie haben es auch einmal in Afrika,
sinnvolle Anwendung.
In Afrika gemacht, weil da das Internet ja bekanntlich nicht so super awesome ist, sondern waren sie halt irgendwie 200 Mal schneller oder so als
die. Ja, das ist auch die Frage, über was für Tauben wir hier reden.
Ich wollte gerade sagen, die Tauben sind jetzt nicht tot.
Im Moment, das waren keine Tauben, sondern
Swallows, Schwalben.
Schwalben, genau.
Aber das ist ja hier aber, Cable und DSL. Aber es kommt überall Internet raus.
Nur um das jetzt nochmal voneinander zu trennen. Solche Internet-Tauben sind nicht tot, nicht? Das waren schon normale.
Es waren Zuchttauben.
Ja, aber schon so Tauben. Der Chat hat noch gemeint.
Also die Vorstufe zur Internet-Taube.
Das Taubenproblem in Venedig ist jetzt mal temporär gelöst. Mhm. Aber ich glaube, da würden 200 Tauben mehr oder weniger auch einfach nicht auffallen.
Also wenn man mal da in Venedig auf, wie heißt denn dieser große Platz?
Keine Ahnung.
Alexanderplatz? Nee, keine Ahnung.
Auf jeden Fall dieser
Markusplatz, aber der kann
Markus,
sein.
Ja, das kann natürlich sein. Glaub, aber wenn man da mal war
und
mal
versucht
hat, irgendwie ein Brötchen zu essen, dann lässt man das lieber sein, weil da gibt es sehr, sehr viele Tauben, mehr als 200.
Einfach Flammenwerfer
mit. Mehr als 9000.
Über 9000 auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Okay, dann, weil es ja noch nicht traurig genug, nee, sorry, das ist lustig eigentlich. Die FDP ist nur noch bei 1,2% mal wieder irgendwo gelandet.
Ja. 1,2%,
das glaube ich, oder?
Gleich bei den Nazis, ich meine, da passen sie ja irgendwie hin.
Da geht was.
In Berlin haben die Nazis sie überholt gehabt, glaube ich.
Das ist einfach super traurig.
Highspeed-Nazis.
Nazis. Sind wahrscheinlich besser TCP sprechen als Tauben. Aber sind nicht so schnell.
Oh Gott. Machen die da so Blinkbewegungen so?
Ist die Frage, bei TCP bei Nazis könnten wir das Bandbreitenproblem vom Osten damit lösen?
Ja, ich überlege das mal. Ich meine, da könnte man sogar modulieren, je nachdem, wie hoch dann der Arm ist.
Und die können es ja auch beidseitig.
Nee, das können sie nicht, sorry.
Nee, das ist mein Modus. Das ist Beamforming hier, wenn sie dann so machen die ganze Zeit.
Die können tatsächlich nur mit einem Arm.
Als ob die das wissen, die haben noch keine Ahnung, was da rechnen.
Nee, du stellst einfach zwei Nazis nebeneinander, dann können die das zusammen machen. Und dann kannst du so super einen ganzen Byte darstellen, nur mit Nazis, ja.
Meinst du, da kriegen wir,
Ärger von Mimo-Nazis machen?
Mimo-Nazis?
Ja, aber da kriegen wir, glaube ich, Ärger von der Flugzeuglotsen-Gewerkschaft, weil die haben da, glaube ich, ein Patent drauf, auf dieses Gewedel mit dem Arm, um Daten zu übertragen.
Da gibt es übrigens auch einen Standard, wie man mit Flaggenwinken TCP-IP macht.
Richtig, wenn wir das an die Nazis dran tapen.
Dran tapen? Ich meine, wenn es einen Standard gibt, heißt das, dass es keine Lizenz dafür, also, dass du keine Lizenz kaufen machst. Das heißt, du kannst es einfach so tun.
Ja, nee, das heißt es leider nicht.
Nicht?
Das wäre mir zu fragwürdig.
Aber ich meine, wenn es von der ITF oder sowas...
Ja gut, aber H264 auch.
UTS ist auch ein Standard.
Jetzt hört auf hier. Macht mir meine Konzeptidee mit Nazis nicht.
Okay, es wird schon recht abstrus. Ich glaube, wir sollen einfach mal... Was haben wir noch?
Haben wir noch Themen?
Wir waren gerade bei der FDP auf jeden Fall. Finden wir jetzt nicht traurig. Dafür sind die Piraten ja drin.
Genau, die haben einfach gewonnen im Gegensatz zu den Nazis und FDP.
Und Harald Schmidt, also Harald Schmidt allein ist selber noch nicht tot, aber
das kommt noch. Jetzt kommt seine.
Bestimmt auch noch. Aber seine Show ist abgesetzt
seine
worden.
Show.
Also nicht, dass ich die geguckt hätte, seitdem die auf einem Sender ist, den man einfach nicht gucken kann. Weil
also das Letzte, was ich von.
Haben sie nicht HD?
Sind die nicht im Internet?
Sind die nicht im Internet?
Ich will den als Podcast.
Nee,
also ist nur also Audio, weil ansehen muss ich ihn eh nicht. Und er hat. Ich damals war ganz lustig.
Also das Letzte, was ich von Harald Schmidt mitbekommen habe, war die Geschichte mit dem Pocher. Und die war ab und zu ganz amüsant.
Ja, das war das nicht in der ARD?
Das war in der ARD, ja. Danach hab ich überhaupt nichts mehr von dem mitbekommen. Weil
Jedenfalls, die Show ist jetzt tot.
Gott sei Dank sind wir kein Technik-Podcast.
Naja.
Nee. Jetzt geht's um Tauben, um Politik und um Shows. Und
wir sind ein Binär-Podcast. Wir haben jetzt hier gerade binär drüber geredet, wie man Nazis zum Internet umbaut.
Zum Internet.
Ja.
Und Tauben.
Und Tauben.
Tauben. Tauben gibt es ja schon.
Wie kann man den Harald Schmidt benutzen?
Wenn der tot ist, geht er bestimmt einige.
Ich glaube, wir könnten da echt Fördermittel beantragen. Mit einer
für Harald Schmidt oder
so. Nee, aber für die überlegen, über was wir alles Internet übertragen können.
Über Nazis.
Über alles.
Über Nazis.
Ja.
Richtig. Finde ich genau richtig.
Und sehr viel binärer geht es ja dann auch wieder nicht. So.
Da gibt's
gut. Dann, wo wir schon beim Spaß waren, es gibt auch Leute, die wollen tatsächlich das Internet über die Wasserleitung kriegen.
Ja, soll es geben.
Richtig, ja, so.
Also, das heißt, je nachdem, wie oft ich die Spülung drücke.
Oh yeah! Ich habe mir ja schon überlegt, man könnte ja eigentlich über das Wasser so Ultraschallzeug irgendwas übertragen. Das
aber wir haben keine Kanäle, die volllaufen. Das ist ja das Problem, dass wir so viel Wasser sparen, dass der ganze Dreck trocken liegt.
Ja, das ist super scheiße auf jeden Fall.
Außerdem geht es da auch gar nicht um die Wasserleitung an sich, sondern die wollen einfach nur Glasfaserkabel durch die Leitung, die schon da liegt, schieben, was ja an und für sich nahe liegt. Weil Wasserleitung ja im Normalfall, also das Wasser macht der Glasfaser ja recht wenig aus. So.
Und ein Problem wird es halt, wenn du dann irgendwie große Stadtteile damit versorgen willst, weil irgendwann ist halt die Wasserleitung voll mit Glasfaserkabeln.
Ja gut, normalerweise machst du es halt ja nur zum Verteilen und von da aus dann...
Genau, du machst einfach...
Musst ja nur in jedes Haus eins kriegen.
Das ist ja auch eher die letzte Meile, glaube ich, die da so... Weil normalerweise...
Genau, last mile hast du immer das Problem.
Die Hauseinfahrt aufreißen und sowas.
Bedeutet das dann, aus meinem Wasserhahn kommt dann ein Glasfaserkabel?
Da gibt es ja auch schon so LEDs, die du in Wasser anschrauben kannst, dass es immer so lustig leuchtet. Ich denke mir genauso.
Also, wenn man das genau sehen will, wie das funktionieren kann mit Bildern, gucken sich Google TISP an, weil die hatten die Idee vorher...
Ja, und zwar mit lustigen Klotauchern.
Die sind nicht lustig, die können das. Die sind ausgebildete
Klotaucher.
Aber nur PhDs und was hieß
nur das? Nur weil immer? Sie ein PhD in Klotauchen haben.
Plumbing Hardware Dispatcher.
Ja.
P- PhDs.
Sehr gut.
Aber das heißt ja nicht, dass sie nicht lustig sein können.
Aber das Google TIS war so ein 1. April, einer dieser grandiosen 1. April-Seiten von Google, die da ein bisschen Zeit reinstecken. Und
ich frage mich, wie viele Leute da wirklich angefragt haben, ob sie das bekommen.
Hey, ich finde das cool.
Ich finde es auch
haben. Ich meine, du kriegst da so ein Paket und dann nimmst du einfach so ein bisschen Glasfaser und spülst es zum Klo runter und plötzlich kommt der Gigabit durch.
Das Problem ist halt, es kommt aus deinem Klo wieder raus. So richtig kacken ist da auch nicht drin. Guck dir das doch an. Du hast ja dieses Ethernet-Kabel, es kommt aus deinem Klo raus.
Ja, dann das ist benutzt nicht gut. Halt das zweite Klo.
Du hast ein zweites Klo, sorry, aber ich, so bonze bin ich auch wieder nicht.
Können die da eventuell so Duft, Zitronenduft irgendwie ausstrahlen, dass du
ja,
nicht so
also, Klosteine brauchst? Also wenn schon, dann schon.
Das wäre auch
gut. Okay, also das würde mich tatsächlich überzeugen, das trotzdem machen zu wollen.
Aber das Google TISP war jetzt ein April-Scherz, aber das, worum es jetzt geht, ist tatsächlich ernst gemeint.
Genau, da geht es darum, dass du halt die Wasserleitung benutzt, anstatt die Einfahrt aufzureißen und dann Glasfaser reinzuschieben. Wobei sie das ja im Grunde, also ich habe immer gedacht, die machen das im Grunde bei jeder Leitung, die heutzutage gelegt wird, tun die einfach nochmal einen Arm voll Glasfasern rein, weil Glasfasern sehr billig sind, aber halt sehr cool und
kann man immer mal gebrauchen, ist quasi der Ansatz.
Also genau, haben wir schon gesagt, wo das denn ist? Das ist irgendwie im Kreis Ahrweiler.
Ja, Pampa.
Von dem Wasserzweckverband Eifel-Ahr. Das sind auch noch die Piraten mit dabei.
Das ist praktisch.
Richtig.
Ach ja.
Lass mal was Gutes jede reden.
Spaß. Das war super gut.
Über Passwortmanager, mobile?
Richtig. Ein Paper mit dem Thema Airquotes, Secure Password Managers, Ende Airquotes, and Airquotes, Military Grade Encryption, Ende Airquotes, on Smartphones, Doppelpunkt O, really? Fragezeichen.
Gesundheit.
Und allein für so einen Titel, da merkst du schon, dass das nicht normale Leute sein können, die normale Papers veröffentlichen.
Weil ist
oh, really, ein Titel? Ja.
Aber es ist auch von Elcomsoft. Deswegen
das sind die Russen, die RAR-Archive knacken im
Normalfall. Ja, genau, das sind die. Und die wissen, was sie machen.
Richtig.
Können.
Aber sind halt eher nicht so akademisch drauf, glaube ich.
Darum geht es ja auch nicht in dem.
Richtig.
Die haben auch voll große Schrift, deswegen kann es gar nicht akademisch sein.
Ja, und sie haben nicht zweispaltig.
Also auch kein LaTeX, glaube ich, oder?
Könnte LaTeX sein. Ja, das ist sicherlich, das sieht aus wie Word.
Das sieht aus wie Word, ja, gerade würde ich sagen. Fucking Word. Also, sie schreiben Papers in Word, aber.
Ja, ist ja um was ging es denn? Ich habe es ja schon mal vorgelesen, aber vielleicht.
Ich habe keine Ahnung.
Es ging genau darum. Es ging um sichere Passwortmanager oder ob sie sicher sind.
Auf Mobilgeräten.
Auf Mobilgeräten genau. Und speziell auf iOS.
Und Blackberry,
okay. Fuck.
Schwarzbeere.
Aber speziell geht es da wirklich um die Apple iOS Passwortmanager. Und da haben sie dann irgendwie ein paar analysiert, also ein paar im Sinne von einige.
Ja, und man muss dazu sagen, die haben die auch analysiert, indem sie quasi auf die kompletten Nutzdaten zugegriffen haben, was man normalerweise auch nur hat, wenn man da das Passwort mit dem das oder die PIN, mit dem das Device gelockt ist, hat und das dann halt.
Apropos PIN, da habe ich noch was super Cooles.
Dann erzähle ich mal weiter. Auf jeden Fall haben sie da, also sie sagen am Anfang auch gleich hier, wenn du es aus Backups machen willst, also da zumindest bei iOS, sind die Backups mit 10.000 Iterationen PPKDF2 SHA-1. Da haben wir, glaube ich, in der letzten Sendung drüber geredet, dass PPKDF2 ja so toll ist. Die machen das auf jeden Fall, von daher kannst du es eigentlich vergessen, das zu knacken. Also es geht im Grunde auch nur, wenn du dann echt das Ding angeschlossen hast und dann den PIN eingegeben hast.
Aber die Sache ist, das ist genau... Ein, oder? Ein
nee, das ging um die Backups. Also
wenn du okay,
aus den Backups rausziehen willst, kannst du vergessen, ist sicher.
Genau, also was man halt machen müsste, wäre, man müsste irgendwie an die Backups von dem iPhone rankommen, indem man es wahrscheinlich über USB ansteckt und dann muss man noch die PIN dazu eingeben, damit das Telefon überhaupt zündet.
Also zu der PIN, da gibt es einen coolen Artikel, wo es darum geht, wie gezeigt wird, wie in 2 Minuten diese iPhone-Security-Code geknackt wird.
Wie machen die das in 10 Minuten? Weil
In 2 Minuten.
In 2 Minuten, weil du kannst das Gerät, also so habe ich zumindest eingestellt, dass es gewiped wird, wenn man da ein paar Mal die PIN falsch eingibt.
Ja, wenn du das so speziell eingestellt hast, dann haben das gerade ganz viele
Leute. Sie sagen auch selber die Elcomsoft-Leute sagen auch, dass es mit physikalischem Zugriff, das klappt auch nur bei Sachen vor iPad 2 und vor iPhone 4S. Also die respektive vorletzte und aktuelle Version von den Geräten. Dann kannst du nämlich, wenn du eins von den neueren hast, und ich denke, damit gehen die einfach nur von der iOS-Version aus, mit dem es ausgeliefert wurde oder so.
Nee, da ist Hardware-Krypto mit drin, mit dem der komplette Flash-Speicher verschlüsselt ist. So funktioniert auch der Remote-Wipe, weil ansonsten würde es
viel zu lang dauern. Dann wirft er den
Key weg. Der wirft dann einfach den Krypto-Key weg. Die Krypto wurde, glaube ich, auch schon ausgehebelt, habe ich vor einer Weile gelesen, aber ich bin mir nicht 100%
sicher. Also es gibt auf jeden Fall dieses eine Video von einer Software, die diese ganzen Security-Codes für den Apple-Kram knacken kann, auch für das neueste iPhone und für irgendwie andere Software. Und die verkaufen das, also die Hersteller verkaufen das speziell an so Law Enforcement-Kram.
Mikrosystemation.
Und sieht auf jeden, sah auf jeden Fall lustig aus, wie sie es geknackt haben. Sieht halt aus wie Software irgendwie.
Sieht aus wie Software. Windows-Software.
Wie Windows-Software, sagen. Genau. Und du stopfst es irgendwie an deinen USB ran und dann passiert das Richtige.
Mhm. Und, richtig. Okay. Aber wahrscheinlich halt auch eher nur bei den Älteren.
Nee, also das war das was ist denn das neueste? 5? Gibt es schon 5?
4S.
Dann war es das.
Steht, also ich habe es jetzt hier in dem Video, ich sehe es zwar, dass die da was gemacht haben, aber ich habe das nicht gefunden.
Aber das ist, sie hatten 4, irgendein 4?
4, ja. 4 hat noch kein Hardware, Krypto, 4S hat halt, genauso wie das iPad 2.
Ich muss mal, also vielleicht ist auch 4S, ich weiß es nicht genau, ich habe es mir nicht so genau angeschaut, aber es war...
Das, was Felix auch meint, ist die PIN zu knacken und nicht die Krypto zu knacken. Das sind zwei unterschiedliche Sachen.
Ja.
Aber was mit der PIN kannst du dann was machen?
Mit der PIN kannst du das Device unlocken und damit kannst du dann quasi theoretisch über USB dir dann halt ein Backup ziehen.
Das heißt, du knackst damit effektiv die Krypto.
Ja, du musst halt physischen Zugriff haben.
Genau. Ja, klar, darum genau, geht es ja
das,
immer.
Das, was Marc gemeint hat, war, man könnte das Gerät auch aufmachen und da direkt an den Flash-Speicher rangehen, aber der ist halt verschlüsselt.
Das ist halt ein Riesen-Pain.
Ja, oder die aus den Device-Backups das Zeug holen, aber da sind sie halt auch encrypted.
Genau. Okay.
Ja, genau, auf jeden Fall. Ja, das Paper an sich, also ich habe jetzt nur den Teil zu der Software durchgelesen, die ich selber einsetze, was 1Password Pro ist. Und da ist es halt so, dass es da eine Anfälligkeit gibt, dass man, weil die PKCS7 Padding nicht richtig implementieren, dass man da ein bisschen optimierteres Brute Forcing machen kann, womit man, was waren das, ein paar 5 Millionen Keys pro Sekunde, pro Minute, glaube ich, durchprobieren kann.
Ja. Und ja. Also die gehen generell so auf verschiedene Passwortmanager ein. Sie haben echt wenig.
Es sind tatsächlich pro Sekunde.
Pro Sekunde, ja gut. Sie haben bei den meisten recht wenig auszusetzen. Manche irgendwie Keeper Password und Data Vault, weil so irgendwie Gratis-Apps, die sind etwas schlecht. Die haben so irgendwie ungesalzene MD5-Hashes. Dann könnten wir das mit Rainbow Tables recovern. Aber
da gab es aber auch ein, zwei Kandidaten, die haben irgendwie ihre hart gecodeten Keys da drin.
Natürlich sehr blöd.
Und das ist halt schon super fail einfach.
Ja, also die Sachen, die ich mir bis jetzt so angeguckt habe aus dem Paper, die waren halt alle, benutzen 128-Bit IS im Cypher-Block-Chaining-Mode und salten auch ihre Hashes, aber die haben halt Probleme mit dem Padding.
Und also es gibt hier tatsächlich nicht so ein bisschen Sachen, die richtig üble Probleme haben, sondern so 5, 6,
zum
7?
Beispiel. Alle Gratis-Sachen okay, sind zum Beispiel hier total scheiße, erstaunlich. Also wirklich, die meisten Gratis sagt halt, ja, Passwort ist im Klartext in der Datenbank, ist ein bisschen komisch.
Genau, also das ist schon ein bisschen blöd. iSecureLite, Safe Password, Awesome Password Manager, Log, Stripe Lite, Ultimate Password Manager, Free und Secret Folder Lite und noch Splash ID Safe for iPhone.
Oh ja, die Limitierung von diesem Ultimate Password Manager Free ist No Data Encryption.
Ja.
Das ist natürlich.
Hä?
Ja, nee, man kann die Software halt mit dem PIN unlocken, aber die Daten an sich, wenn du da rankommst, die sind halt nicht verschlüsselt. Das ist halt auch so.
Ja. Blöd.
Ja. Fühlt sich irgendwie
jedenfalls
falsch an.
Also so ein paar haben da schon echt üble Probleme.
Ja, und also die meisten sind halt echt in dem Free-Segment. Also ich würde echt einen Passwort-Manager, da würde ich mir einen kaufen, wenn ich es auf meinem BlackBerry oder iPhone teste.
Ja, oder irgendwelche getestete Software nehmen, die halt Open Source ist.
Ja,
die Alternative, halt die gibt es jetzt halt nicht. Also die gute Alternative, die vielleicht auch noch irgendwie synkt oder so, gibt es halt hier nicht. Also ich benutze halt auch auf Mac und auf iOS 1Password. Kostet halt Geld, aber dafür funktioniert es halt auch gut.
Richtig.
Ja.
Es ist ein ganz nettes Paper. Also im Grunde gehen sie immer nur durch und sagen, wie die das verschlüsseln, was ja schon mal ganz cool ist und was da eventuell die Schwachstelle dran ist.
Genau, also wie sie es geschrieben haben, ist halt nicht super professionell Unigrade, sondern halt einfach nett geschrieben.
Also ich finde es cool, auf jeden Fall auch mal interessant zu wissen, welche Algorithmen und welche Hashing, also welche Krypto und welche Hashing-Algorithmen in welcher Software eingesetzt werden und wie viele Keys man da mal mit einer normalen CPU pro Sekunde bruteforcen kann. Das ist auch schon mal ganz interessant.
Ja, aber die Zahlen, die sie da haben, sind nur Numbers. Also sie sagen hier 7 Millionen pro Sekunde und zwar Numbers. Also wenn du nur auf Numbers gehst, die Passwortlänge, sorry, das ging um die Passwortlänge.
Ja.
Und wenn die sagen hier am Tag, wenn du, was hast du denn, dein iOS 1Password Pro, am Tag 12,2 Stellen, Also wenn du ein Passwort hast, kleiner als 12,2 Stellen, hast nur Numbers.
Ja.
Und dann kannst du es halt hochrechnen auf deine restliche
Buchstaben. Ja, wobei bei OnePassword muss man halt auch noch sagen, da hat man im Normalfall eine vierstellige PIN und dazu sind halt, also bei mir ist es zumindest so, sind halt die ganzen Passwörter, wenn man die dann rausholen will, noch mit einem Masterkey geschlüsselt.
Ja, genau, also die haben das, glaube ich, auch angesprochen, dass du da, wenn du dein Masterkey richtig setzt, dass das ganz anständig ist, aber wenn du denn nur deine PIN hast, dann fällt es halt einfach.
Ja, das ist halt keine gute Idee, auf einem mobilen Gerät seine Passwörter nur mit einer vierstelligen PIN zu sichern.
Richtig.
Das, darauf können wir uns, glaube ich, einigen.
Denke ich auch.
Okay, dann war es das erstmal mit mobilen Passwortmanagern. Gucken wir mal, wird ja sicher noch viel passieren.
Der so in der Artikel ist verlinkt zu den PIN-Dingern.
Genau, bis mal der erste richtig geknackt ist und dann alle Passwörter verloren hat oder was weiß ich.
Oh, die Passwörter.
Dann habe ich jetzt noch gerade so einen Untoten der Woche gefunden. Wir müssen da jetzt gar nicht groß drüber diskutieren, weil das hatten wir, glaube ich, schon oft, sehr oft. Aber
es Zombies.
Ist Zombies, ja.
Verdammte Zombies.
Genau, Migo ist ein neuer Zombie, weil Nokia sich gerade überlegt, jetzt doch noch zwei neue Telefone mit Migo rauszubringen.
Nachdem sie von Microsoft so hart gefuckt wurden?
Oder? Laut einer Quelle.
Einer Quelle.
Laut einer Quelle der Next Billion Group, des weltgrößten Handyherstellers.
Was?
Die denen nahesteht. Oh. Also jemand, der jemand nahesteht, der sich eventuell mit dem Gebiet irgendwie ein bisschen auskennt.
Der schon mal den Freund hat, dessen Cousine,
dessen Hund.
Dessen Hund. Hat gesagt.
So funktionieren doch die ganzen Nachrichten laut amerikanischen Analysten.
Ja, aber das sind jetzt ja nicht mal mehr Analysten, sondern das ist so eine Quelle, die aber die jemand nahe steht, der bei einem Konzern arbeitet, der in derselben Industrie ist.
Das ist doch schön.
Ich meine, das ist
da gut genug. Da wird es dann irgendwann fragwürdig.
Aber dafür ist die Aussage aber relativ klar.
Ja, Nokia wird zwei Migo-Geräte anbieten, die billig sind.
Ja. Richtig, nachdem sie von Microsoft
gefuckt wurden. Keine konkreten Details. Aber wahrscheinlich Touchscreen.
Ja, und selbst wenn es so ist,
Smartphones ist
wahrscheinlich eh keine mehr. Ich kann mir auch viel ausdenken, so einen ganzen Tag über.
Ich aber du kannst sagen, drei
Smartphones. Ja, aber wenn sie sagen würden, bei Nokia, okay, oder bei, keine Ahnung. Eigentlich bei Nokia wäre so das, was man wollte, aber bei einer Quelle, die jemand nahesteht, der bei einer Firma arbeitet, die im selben Industriesegment tätig ist, dann kannst du auch zu Samsung gehen und sagen, wie sieht es denn mit Nokia und Migo aus?
Ja.
Zwei. Ach, ein, zwei
kann man ruhig machen. Wir müssen unser Orakel mal befragen.
Ich frage mich, ob die sich da nicht schämen, wenn sie sowas veröffentlichen irgendwie. So, ich kenne jemand, der kennt jemand, der in derselben ähnlichen Industrie, der sich ein bisschen mit auskennt, der sagt das. Und dann, ja.
So funktioniert dieses ganze Geschäft.
Ja, aber oft
aber gibt es ist
ja
auch
so Leute, die gut. bei Apple arbeiten, sagen das.
Aber es ist auch netbooknews.de.
Ja.
Fucking netbooknews.de.
Mit dem Typen hat Ingo doch mal einen Podcast gemacht, oder?
Ja, mehrere schon. Fuck.
Okay, ja. Es tut mir leid, das ist voll die coole Seite.
Nö. Doch, ich guck da ab und zu mal rein.
Ja, nee, kein Problem. Aber ich
aber,
genau.
Aber
also vielleicht gibt es bald mehr Migo-Telefone, vielleicht auch nicht.
Mal angenommen, es wäre so, würde es uns großartig interessieren.
Ich würde es kaufen.
Echt?
Nee, keine Ahnung.
Okay. Und Klett ranmachen und dann hast du ein neues Klett-Phone.
Gib mal die Hand drauf.
Nee, bloß wenn es Tethering kann. Ich brauche noch eins mit Tethering. Und wenn es so 65 Euro kostet, dann kaufe ich mir das.
Sehr gut.
Ja, nee. Weil ein iPhone kriege ich nicht für 65 Euro.
Das ist richtig.
Okay, dann wo waren wir? Neue Tablets, oder? Neue Tablets?
Keine Tablets, E-Reader.
Tab-Phone.
Boah, das ist so ein Twitter, oder?
Was?
Der Kindle Touch? Nee, das ist ein E-Reader und der hat ein Touchscreen. Das ist kein Tablet.
Das ist das Ding?
Das, was du meinst, ist der Kindle Fire.
Ah, das ist doch dieses, fand ich.
Hä?
Was? Ja, du meinst Kindle tatsächlich Touch. Ein anderes. Du hättest dir einfach mal die Bilder anschauen sollen. Genau, das Ding ist schwarz-weiß.
Du meinst den Fire. Und ja, den gibt es immer nur noch in den USA.
Genau. Ach so, okay. Und was kommt jetzt raus?
Der Touch.
Und was ist das?
Das ist quasi hier so, guck
das ist der
klick doch einfach
das drauf. Das ist der kleine
Kindle. Ja, ich will ja, dass er mir das erklärt.
Das ist der kleine Kindle ohne Hardware-Tastatur, aber mit Touchscreen. Und den gibt es auch mit 3G.
Das ist also kein Android-Gerät, sondern das
da läuft halt das, was da auch dieses modifizierte Linux, was auch immer auf diesem Kindle läuft.
Ah, okay.
Genau. Fand ich ganz interessant, weil ich bin vorhin an der S-Bahn, U-Bahn-Haltestelle gestanden und da gibt es ja immer diese komischen Beamer, die da irgendwie Stuttgarter Nachrichten projizieren. Und dann haben irgendwie Leute angefangen zu tuscheln, oh, jetzt gibt es einen neuen Kindle, als sie da irgendwie... Die Schlagzeile mit dem Kindle Touch irgendwie dargestellt.
Aber ich habe gleich an diesen blöden Kindle Fire gedacht.
Ja, das hast du aber falsch. Das haben, da haben sie sich perfekt irgendwie
ausgebeutet. Nee, weil das wäre jetzt eigentlich eine schlechte User Experience. Ingo wollte sich denn jetzt vielleicht kaufen und dann wäre auf Amazon.de gegangen und hätte gesehen, oh, das ist ja nur ein E-Reader.
Und eine mit Touchscreen.
Aber wozu brauche ich den dann? Also bräuchte man den dann?
Also ich kann mir das vorstellen, also, weil die Tastatur ist ja quasi nicht benutzbar auf dem kleinen Kindle.
Ja, da ist...
Also und da touchst du auf die Buttons drauf. Ich finde, das macht ein bisschen mehr Sinn. Als irgendwie mit diesem kleinen Fadenkreuz auf die Buchstaben zu gehen und dann OK zu drücken.
Ja, aber warum willst du da überhaupt tippen? Also außer das WLAN-Passwort
Du hast ja WLAN und UMTS und du kannst quasi direkt wieder bei Dings einkaufen.
Ja, aber wofür brauche ich denn die Tastatur?
Um Bücher zu suchen, die du jetzt lesen willst. Ich meine, das macht Sinn.
Wenn man Suchbegriffe eingeben will zum Beispiel. Also man kann sich ja auch Notizen dran machen.
Ich finde, das macht schon Sinn.
Also ich hab mir auch mal überlegt, dass dieser Kindle Touch ganz interessant wäre. Bin dann aber zum Schluss gekommen, dass ich mir wahrscheinlich doch eher den kleinen mit den VIP-Tasten in der Seite kaufen würde oder halt den Keyboard, den ich jetzt schon habe.
Achso, der hat auch keine VIP-Tasten.
Das der hat dann schade. Also man muss da irgendwie hin und her mit wischen, um umzublättern und dann wird das Display wieder fettig und ich weiß nicht.
Nee, das ist nicht so cool. Also hätte der noch Buttons an der Seite, dann hätte es ja tatsächlich Sinn
gemacht. Weil diese Buttons, gerade die finde ich irgendwie genial.
Ja, die machen tatsächlich schon Sinn.
Ein Problem, was ich da halt auch sehe, ist halt...
Das kann man sogar mit einer Hand bedienen und auf der anderen Hand noch irgendwas halten.
Ja, also das geht irgendwie auch. Man kann da auch irgendwie, ich glaube, wenn man rechts tippt, dann blättert man vorwärts und wenn man links tippt, dann zurück. Aber dann kommt man mal aus Versehen drauf oder so. Ich glaube, das ist alles nicht so super cool. Was ich da halt auch noch sehe, ist, dass Touchscreens allgemein so ein bisschen Latenz hinzufügen. Und wenn man dann noch dieses E-Paper-Display hat, was auch so ein bisschen schwergängig ist, dann kann ich mir vorstellen, dass es sich vielleicht ein bisschen weniger flüssig bedient.
Ja, das raffen dann die meisten Leute auch nicht, wenn sie drauf swipen und es passiert nicht sofort was, sondern es dauert irgendwie 2,5 Sekunden.
Also sind alle verwöhnt.
Richtig.
Ja, gut, also ich finde die VIP-Tasten eigentlich ganz cool zum Vor- und Zurückblättern und auch gerade so, dass man den mit beiden Händen bedienen kann und so, finde ich eigentlich ganz nett.
Ja. Okay, also jetzt gibt es diese Zwischenstufe und vielleicht kommt ja auch irgendwann mal der Fire nach Deutschland.
Vielleicht.
Ach so, den gibt's ja noch, stimmt.
Ha. Ja, aber da reißen sich auch in den USA die Leute momentan nicht drum. Also er ist zwar billig, aber...
Also doch, es geht schon, aber die meisten sagen halt nichts Gutes darüber, aber sagen, dass es billig ist. Von daher passt das schon. Ja.
Also ich meine, man kriegt halt, was man dafür bezahlt. Und für ein iPhone zahlt man halt irgendwie das 2,5 bis 3-fache und dafür kriegt man halt auch ein besseres Gerät, iPad.
Ach so.
Ja.
Jedenfalls, apropos Scheiße.
Richtig.
Was?
Get Shitter. Ich weiß nicht, wo ich raufklicken soll. Ich verstehe diese Seite nicht.
Was genau?
Ich hätte es gerne benutzt.
Was ist das? Was macht das?
Die drucken, du loggst dich ein mit deinem Twitter-Account und sie drucken dir dann 4 Klopapierrollen aus deiner Timeline, dass du auf der Toilette was zu suchen hast. Ich habe gedacht, das passt beim Mobile rein, weil du weg vom Computer bist.
Du bist quasi mobil.
Also
bedingt
mobil, aber
man könnte die Rolle ja auch mit in die Bahn nehmen und dann in der Bahn anfangen.
Richtig, richtig.
Oder jemanden schenken einfach.
Ja.
Und wie lange dauert das, bis man die hat?
Nicht die geringste Ahnung.
Das Problem ist ja, wenn die das da drucken, selbst wenn das eine Woche dauert, ich meine, eine Woche auf Twitter, das sind ja Dekaden.
Ja
für richtig. Immer
die drucken einfach 4 Rollen voll und dann kannst du mal deine Timeline durchspulen hier.
Aber dann hast du mal wirklich Zeit, deine ganze Timeline zu lesen.
Da geht mir meine Timeline am Arsch vorbei.
Richtig. Richtig, genau das ist die Idee. Ja. Und das Ganze ist von der Collector's Edition, die machen irgendwie mehr so Zeug. So,
das sieht irgendwie nach Kunst aus oder so. Ich meine, die Idee ist ja eigentlich ganz nett, aber...
Sie hätten wenigstens ein echtes Foto machen können, das wäre okay gewesen, aber nicht irgendwie so ein gefaktes 3D-Foto.
Ja, das ist irgendwie ein bisschen schlecht gerendert.
Das ist einfach super Kriebel. Jedenfalls...
Web. Was haben wir? Der Chrome hat den IE geschlagen für den Tag.
Für den ganzen Tag.
IE.
Ja, also
das habe ich auch nicht
gehört. Hochwissenschaftliche Auswertungen, die natürlich wissen, mit was alle Leute gleichzeitig online sind.
Ja, das ist halt auch.
Ja, natürlich. Ich meine,
wie genau sind so Statistiken? Ja, da gab es halt irgendwie Statistiken, dass der Chrome kurze Zeit für einen Tag
das heißt,
mehr Verbreitung
wahrscheinlich
hat oder mehr benutzt wurde als der IE.
In Amerika und Deutschland war gleichzeitig ein Feiertag und die ganzen Leute waren nicht im, wie heißt es hier im Schwäbischen so schön, im Geschäft.
Nee, da geht es also tatsächlich Arbeit um, das war letzten Sonntag.
Naja, genau, sag ich doch. Muss gleichzeitig überall gewesen sein, wo die alle nicht arbeiten waren.
Jeder durfte sich seinen Browser raussuchen.
Genau. Und an dem Tag hat jeder mal seinen Browser selber benutzt, den eigenen. Und
ja. Das war Choose Your Browser Day quasi.
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 Das macht aber dann keinen
Sinn. Ja, fand
keine ich Ahnung. Ganz StatCount ist aber eh so ein super
und, komisches Ding. Und von Ding. Welchen, genau, auf welche Daten bezieht sich das?
Auf StatCounter.
StatCounter.
Das ist, was man sich so früher auf seiner Webseite gemacht hat, um so Stats zu bekommen.
Stimmt.
Das sind die,
dieses kleine Embedded. Ich bin sicher,
genau, da hast du da unten von. So hier schon 12.000 Views oder so.
Ja, total gut. Das ist StatCounter. Das war früher ganz wichtig, ja.
Die Frage ist halt auch, was für eine Aussage hat das und wie oft wird dieser Dienst irgendwo eingebunden?
Also es ist, denke ich, ganz schön oft. Weil es gibt Leute, die benutzen sowas.
Ja, das sind aber dann die ganzen Legacy-Webseiten, ist halt die Frage.
Ich weiß nicht, hat Google so einen Start-Count?
Bezweifle es.
Die Legacy-Webseiten werden ja eher mit alten Browsern gesurft.
Das heißt, warum stimmt das dann nicht?
Ich habe auch noch so eine Webseite, die das, glaube ich, eingebunden hat.
Oh, ich habe auch eine.
Start-Count.
Aber ich habe
egal. Lass mal drüber gehen, weil es seltsam. JavaScript-Debugging wird toller.
Ja, das ist super. Habe ich mich gefreut und dann haben irgendwelche Leute gemeint, das gab es schon in den 70ern mit C-Source-Code.
Es ist immer super, wenn du mit dem Kerl redest, der das gesagt hat. Der ist so alt und weiß so viel. Der sagt dann immer, hatte ich damals auf VMS schon. Ich so, what?
Oh, ja, shit, VMS. Ja, das Tolle ist halt, die Sachen wiederholen sich halt immer. Aber das gibt es halt auch für JavaScript. Also, um mal von Anfang an anzufangen. Es gibt diverse Gründe, weshalb man unter anderem JavaScript kompilieren oder nach JavaScript kompilieren möchte. Unter anderem, weil man vielleicht eine Programmiersprache einsetzt, die nicht direkt vom Browser supported wird, also die nicht direkt JavaScript ist, wie zum Beispiel CoffeeScript oder ClojureScript oder was es da sonst noch so gibt. Und zum anderen möchte man den Code vielleicht minifine, das heißt, man möchte die Variablennamen so kurz wie möglich machen, möchte da die kompletten Whitespaces rausnehmen, damit man einfach weniger Content ausliefern muss und man möchte vielleicht auch seine kompletten JavaScript-Sachen, die man auf seiner Webseite eingebunden hat, oder CSS zum Beispiel auch, alles in eine Datei zusammenfassen, damit man das besser cachen kann und damit man weniger HTTP-Requests zum Server machen muss, um die Sachen abzuholen.
So. Kleinzeit-Optimizing.
Genau. Auf gut Deutsch, man möchte einfach möglichst performante Webseiten haben, was so ein bisschen dem Gedanken von, wie nenne ich es mal, komfortablem Debugging so ein bisschen entgegenwirkt.
Ja, so Laufzeit-Debugging,
ja. Das ist dann echt im System. Genau, also man kennt es ja zum Beispiel eben WebKit-Inspector im Chrome oder in den Firebug oder in den neuen Entwickler-Tools im Firefox, da kann man ja halt auch JavaScript Single-Steppen zum Beispiel. Man kann irgendwie eine Stelle klicken, kann sagen, hier halt mal da an, zeig mir mal den Inhalt von irgendwelchen Variablen oder zeig mir einfach mal den Source-Code, wo denn gerade ein Fehler geworfen wurde. Und es wird dann halt auch schnell zum Problem, wenn man da in seiner Produktionsumgebung ist und dann nicht weiß, was da los ist.
Richtig.
Okay, was ist jetzt eine Source-Map?
Dazu komme ich noch.
Weil das ist mir, ich klicke auf diese Seite rum, ich suche irgendwo eine Map, die dein Source Code zeigt, aber ich finde die nicht.
Da ist es so, eine Source Map, das ist quasi eine Datei, die deinen kompilierten, komprimierten Code zeilen- und spaltenweise auf dein Original Source Code mappt.
Ah.
Und da kannst du
quasi Symbols für dein Code.
Genau,
ja.
Genau. Symbols, aber halt.
Okay, das gibt es aber schon seit den 70ern.
Ja, das habe ich doch gerade gesagt.
Jetzt auch für JavaScript. Ich glaube, mehr müssen wir noch gar nicht drüber sagen. Ja, das war es ja schon.
Ja, okay,
also, früher war es wohl in C-Compilern die Line-Direktive, die Debugging-Symbole in Binärobjekte quasi ermöglicht hat.
Ja, genau.
Und dann wieder auf den Source-Code also zurück.
Das, was daran jetzt gerade neu ist, ist halt im Endeffekt, dass da jetzt in ersten Testversionen in den Browsern Support für gibt und dass es die ersten Compiler gibt, die diese Source Maps generieren können. Und dass man sich mal halt auf einen Standard geeinigt hat, wie man das Ganze implementiert. Und da arbeiten momentan Mozilla dran, da arbeiten momentan die Google-Leute von Chrome dran und das wird demnächst in GWT, in das Google Web Toolkit eingebaut und ist momentan schon im Google Closure Compiler mit drin. Und wird wahrscheinlich demnächst auch irgendwie in CoffeeScript oder so kommen. Da gibt es schon experimentelle Versionen vom CoffeeScript-Compiler, die das auch schon können.
Ich meine, die Webseite hat nicht so viel Aussage, wenn man nur rüberscrollt.
Ja.
Ja. Aber, ich finde es ein bisschen schade. Ich finde die Herangehensweise blöd. Das, ist mein, das Schöne an diesem ganzen JavaScript-Gefrickel war ja, dass du es lesen kannst. Die Sprache ist halt ja für sich ganz nett, aber wenn sie jetzt anfangen, allein schon ein Compiler für CoffeeScript, das ist so, ja, da geht's schon so langsam los.
Ja, CoffeeScript ist schon die ganze Zeit kompiliert.
Ja, ja, nee, das ist ja die Sache. Deswegen, ich finde es ja schön, dass die CoffeeScript haben, aber ich finde halt, es ist irgendwie eine blöde Sache, dass du deine Sprache, also wir gehen jetzt halt immer weiter weg von JavaScript und das, was es eigentlich ausgemacht hat.
Aber da komme ich auch noch dazu. Da gibt's jetzt ja halt auch dieses ECMAScript Next, wo mal so die nächsten Versionen von, also JavaScript, der Standard dazu heißt ECMAScript, und davon gibt es jetzt halt auch demnächst mal neuere Versionen. Der aktuelle Standard ist ECMAScript 5 und jetzt gibt es gerade unter dem Working-Titel ECMAScript Next werden da gerade so Dinge wie zum Beispiel Klassen in JavaScript und noch so andere Optimierungen und Geschichten spezifiziert.
Warum?
So. Wir haben noch andere Sprachen, die schon viele Leute können, richtig, die genauso gut werden.
What is it I don't even...
Pack doch einfach Python oder Ruby im Browser.
Genau, was spricht denn dagegen, Python oder Ruby im Browser zu tun?
Das müssten sich halt alle drauf einigen.
Ja. Fuck, dann musst du dich auf, irgendwie Next Level auch einigen. Auf
JavaScript Next Level. Dazu komme ich ja jetzt noch, weil genauso wie bei Google Dart oder ES Next gibt es halt auch Compiler, die das dann wiederum auf aktuelles JavaScript runterkompilieren, und für die funktioniert es ja natürlich
auch. Ja, du kannst auch Python auf JavaScript runterkompilieren. Ja,
kannst auch machen.
Dann lass doch einfach das machen.
Aber
weil das ist alles das Gleiche.
Da hättest du auch Probleme mit dem Debuggen, wenn du keine Source Maps hättest. Deshalb ist die Technologie eigentlich ganz cool.
Nee, eigentlich solltest du sowas gar nicht erst brauchen.
Richtig.
Hatten wir doch am Anfang gerade. Oder gerade vor 2 Minuten.
Jop. Ich find's komisch.
Ich find's auch komisch. Ich kann mich damit nicht anfreunden.
Okay,
ich hoffe, ich brauch's auch nicht.
Aber so ist es halt. Und wenn du dann mal JavaScript debuggen willst und du hast es vielleicht aus CoffeeScript raus oder aus anderen Sprachen raus kompiliert oder du hast irgendwie ein minimiertes JavaScript vor dir.
Dann wenn du minimiert hast, dann kannst du auch die andere, die Originalfile nehmen, oder?
Ja, das referenziert ja auf die Originalfile, aber das
ja, nee, klar, du kannst aber auch einfach so die Originalfile laden anstatt dessen.
Die wird aber nicht zur Laufzeit ausgeführt.
Doch. Wenn du sagst, ich nehme nicht die minimierte,
sondern die normale, aber dann hast du halt eine andere Umgebung als deine Produktionsumgebung, die beim Kunden läuft oder bei deinen Usern.
Ja. Jedenfalls, anyways, was war das nächste Thema?
Mozilla Browser Quest. Ich finde es total blöd und
ich finde
es
super.
Safari nicht.
Also es ging bei mir auf Arbeit nicht und deswegen war ich ganz schön traurig.
Bei mir hat es voll funktioniert. Da kann man doch.
Ich probiere es nochmal aus.
Das ist ein.
Also er lädt bei mir dann aus wie Pixelkotze und dann war's das.
Nee, das ist so 8-Bit Style.
Ja, aber nicht richtig bei mir, ohne Bewegung.
Also bei mir hat sich sogar meine Waffen gemerkt, die ich mir beim letzten Mal erkämpft hatte.
Und erklärt ihr bitte mal erstmal, was es ist?
Ja, nö. Mozilla hat als Tech-Demo für moderne Browser-Technologie einen Massive Multiplayer Online Adventure Game geschrieben.
Yeah!
Ja, ich töte diese Ratte. Yeah!
Ja, du kannst einen Red Burger draus machen.
Connected to Server.
Lass mich, ist meine Ratte.
Das sieht so richtig aus wie...
Ich finde, das ist super awesome.
Mitte 90er.
Das ist einfach super awesome.
Das ist halt so ein... Ist das schon Point-and-Click-Adventure? Ja, schon eigentlich, oder?
Nein, das ist ein Role-Playing-Game.
Ja.
RPG ist das. Jedenfalls... Oh, fuck, das ist eine Katze. Das ist die Octocat.
A true warrior!
Smalltalk, ich habe Achievement, yeah.
Ja, das Coole ist halt auch, da gibt es jetzt hier auch so eine
Brücke. Kann ich ihn töten?
Und die Wachen an den Brücken haben dann irgendwie so ein HTML5-Logo als Schild und so. Das ist alles ganz nett gemacht.
Das ich finde das super awesome, muss ich sagen.
Genau, und man kann jetzt quasi mit, also momentan sind irgendwie 70, 72 Leute online. Und
das
kann
ist
dann
echt
mit
ganz schön wenig dafür, dass es das Mozilla ist.
Ja, kann er mit den Leuten gemeinsam spielen und kann da
Was machen wir jetzt?
Ich glaube, ihr spielt alle und ich mache gerade
Fledermäuse kaputt.
Jedenfalls, ich wollte das auf Arbeit mal ausprobieren und dann habe ich aber wahrscheinlich gemerkt, dass es irgendwie super Bonus-Software, irgendwelche Sockets wahrscheinlich noch braucht.
Genau, das benutzt halt Websockets modernen Scheiß, also es benutzt Websockets zur Kommunikation.
Das ist totaler Schrott.
Was?
Du leicht das Game. Oh, ja, der hat die Ratte getötet.
Ich bin getötet worden. Ich mach das jetzt mal aus, weil sonst sind wir wieder.
Komm, ja. Brinum, mach!
Ingo.
Was? Oh.
Ja. Genau, das ist halt nett gemacht. Die haben da so eine teilbasierte 2D-Engine für gebaut, haben das Ganze komplett in JavaScript gebaut, was ich interessant finde, auch auf dem Server läuft zum Großteil derselbe Code wie auf dem Client, und die haben dann halt den Server in Node.js implementiert und binden den mit WebSockets an den Client an und rendern das Ganze in einem HTML5-Canvas.
Genau, und WebSockets wahrscheinlich, oder?
Habe ich doch gerade gesagt.
Achso, sorry.
Du spielst halt auch.
Ja, ja, ist halt,
mach mal wieder aus.
Ist halt moderner Scheiß und ich finde es eigentlich cool, dass es funktioniert und dass die da auch mal irgendwie lustige Sachen zum Prokrastinieren
bauen. Kann man sich alles angucken, steht auch auf GitHub und
ist so. Ist Open Source, ist auf GitHub, kann man forken, kann man den Code angucken.
Ja. Also super cool, muss ich sagen.
Ja, jetzt machen wir wieder aus hier.
Ich muss erst noch gewinnen. Ich muss erst dieses Massive Multiplayer Online Roleplaying Game gewinnen.
Du musst irgendwie die Prinzessin retten.
Fucking Prinzessin, keine wie Prinzessin.
Das ist ja wie bei Prinz damals. Da muss man auch die Prinzessin retten.
Bei Mario auch.
Ich glaube, bei so ziemlich vielen Spielen muss man.
Lass einfach mal weitermachen, genau. Weil das ist total das langweilige Thema. Es gibt ein PHP-DDoS. DOS, nicht DDoS.
DOS.
Ja, DOS.
Aber schon wieder? Oder das ist ein Exploit.
Ein in 5.4.0.
Ja. Genau, also PHP 5.4 hat einen Webserver integriert, den man zu Development- und Testzwecken benutzen kann. Und
wie so viele Frameworks.
Ja, zum Beispiel Webbrick bei Ruby oder Simple HTTP-Server bei Python oder so. Ja. Kennt man ja. Ja, und der hat jetzt halt irgendwie einen lustigen Denial of Service.
Das ist aber jetzt nichts.
Ja, man gibt halt mehr Content Length an, als der Rechner, auf dem der Server läuft, Speicher hat.
Ja, aber ich meine, so Development Server, das ist jetzt nicht sowas, was interessant ist.
Eben.
Wer hat denn das schon wieder verlinkt?
Ich fand es nur mal lustig.
Okay.
Next.
Next.
Microsoft will bei HTTP 2.0 mitmischen.
Wow.
Google hatte ja schon Speedy quasi so vorgeschlagen und dann haben sie gesagt, wir machen das jetzt einfach. Dann haben die quasi Web HTTP 2.0 gecowboyt und Twitter dann gesagt, da machen wir mit und alle Google- und Twitter-Sachen machen jetzt Speedy. Mhm. Und Microsoft hat gesagt,
wir machen es anders.
Richtig, Microsoft hat jetzt rausgefunden, dass das Internet wichtig ist. Bisschen zu spät, muss man ihnen zugestehen, aber.
Genau. Sie vereinen jetzt alle Standards unter ihrem eigenen Standard.
Ja, sie haben ein Proposal HTTP Speed and Mobility gemacht, was auf Speedy aufsetzt, aber noch mehr Sachen reinbringt.
So ActiveX wahrscheinlich.
Sowas. Das ist die beste Idee, die sie hatten.
Das tut so weh.
Wahrscheinlich kannst du aber das ist so typisch der Microsoft-Ansatz, oder? Mhm.
Ja, sie haben noch ein bisschen was mit WebSockets da reingefrickelt.
Ja, aber Server-Side-Events kann Speedy auch schon.
Ja,
sie können bidirektionale Kommunikation.
Sie haben ja auf Speedy aufgesetzt, aber dann noch mehr.
Noch härter
WebSockets
reingemacht. Noch härter irgendwie mehr Energie.
Ja, auf jeden Fall, ja. Microsoft will da jetzt auch mitmachen. Ja, immerhin.
Sie haben das Internet gefunden wahrscheinlich.
Ja, also ich sag mal so, das wird wahrscheinlich früher oder später irgendwie auf einen Standard rauslaufen, auf den sich alle einigen können.
Hoffentlich.
Ansonsten haben wir wahrscheinlich ein Problem.
Aber wahrscheinlich haben wir einfach noch einen Standard, so wie es halt immer ist.
Ja, dann machen wir HTTP 2.0 und Speedy Opera denkt sich auch noch was aus.
Ja, nee, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass aus diesem Proposal, und die setzen ja jetzt schon auf Speedy auf, da wird irgendwann mal eine Kombination rauskommen, die dann halt benutzt wird, weil anders funktioniert das so
nicht. Ich würde einfach sagen, dass Speedy gewonnen hat, weil Twitter schon auf Speedy läuft und Google auf Speedy läuft. Das sind zwei Riesenprojekte und es funktioniert anscheinend, also nehmen wir das einfach.
Ja. Muss ja bloß noch
bevor Facebook die da den ganzen Circle Jerk da machen und sich gegenseitig irgendwie freuen, dass sie neue Protokolle designen können.
Ja, erstmal eine Arbeitsgruppe bilden.
Richtig.
Dann können wir mal
einen Ausschuss, genau.
Der Ausschuss kommt nach der Arbeitsgruppe.
Ja. Ich meine, es gibt jetzt auch schon zwei relevante Browser, die Speedy sprechen. Für die gibt es übrigens auch lustige Plugins, die einem anzeigen, ob eine Webseite gerade Speedy macht oder nicht.
Echt?
Das ist so eine kleine Ratte.
Das heißt, zwei relevante?
Ja,
Firefox und Chrome. Firefox aber in irgendeiner ganz neuen
Nightly oder so. Firefox 11, glaube ich. Also der gerade rausgekommen ist.
Welcher bin ich denn jetzt? Ah, apropos, heute ist ja wieder Mittwoch.
Genau, updaten. Ich habe 11.0 drauf, ja.
Also
ja,
da müsste Speedy
können. Du hast ja auch
und super Bonus. Und da gibt es einen Speedy, such mal in deinem Extension, in der Extension-Geschichte. Da gibt es eine Extension, die dir das anzeigt.
Speedy.
Total gut.
Finde ich super.
Ich würde sagen, wir gehen einfach weiter und machen total schnell.
Mach mal.
Uptime-Monitoring mit Google Docs fand ich ganz lustig.
Ich habe das
auch. Ist so ein Blogpost. Du kannst bei Google Docs kannst du auch serverseitigen Code ausführen. Das war mir schon bekannt, aber mir war noch nicht bekannt, dass man so cron-mäßig alle 5 Minuten oder sowas triggern kann. Und da hat einer rausgefunden, du kannst dir einfach ein Spreadsheet bauen, das deine Webseiten überwacht.
Voll gut. Finde ich super cool.
Ist eigentlich nett. Dann setzt du auf der Google-Infrastruktur auf. Die sollte halbwegs ausfallsicher sein. Und dann kannst du einen Time-Driven-Trigger für jede Minute oder alle 5 Minuten bauen Und je nachdem, was der Trigger gerade macht, kannst du quasi irgendwie den HTTP-Antwortstatus da reinfrickeln und irgendwie noch ein großes rotes Nupsi reinmachen, wenn was nicht geht. Und sogar E-Mails schicken lassen, was...
Die Frage ist, warum gibt es sowas in First Place für Google Spreadsheets?
Das ist noch gar nichts. Früher gab es in Google Docs die Möglichkeit, Content aus Third-Party-Webseiten nachzuladen.
Ja, früher war vor irgendwie zwei Wochen oder
ja, so. Ja, genau, du kannst JSON da reinladen. Also ich hatte das am Anfang, als ich den Webcrawler gebaut habe, habe ich gedacht, machen wir doch einfach mal, wenn die ganzen Leute immer Spreadsheets wollen, ich könnte doch einfach mal die Sachen in JSON exportieren und dann direkt in Google Docs, wo sich alle
auskennen. Das haben sie aber vor ein paar Wochen abgeschaltet.
Abgeschaltet?
Ah, das war auch ramschig und
konnte nee, also irgendwie... das gab es lange Zeit, ja, aber das ich weiß. War dann, ist dann wieder rausgeflogen.
Ja, aber ich meine, Trigger für einen Spreadsheet. Das ist jetzt so, okay, das brauche ich noch nicht mein Excel.
Ja, aber Leute, die Excel machen...
jetzt ohne Scheiß.
Ja, aber die Leute, die Excel machen, wollen ja auch programmieren. Irgendwie die Enigma haben sie neulich in Excel nachprogrammiert.
Auszusehen.
Passiert, ja. Und es ist halt total viele Leute, die dieses ganze Marketing- und Sales-Zeug machen, die sind echt
gut, was Excel-Markus angeht. Wie gesagt, das braucht man noch nicht mein Excel.
aber die wollen das denn irgendwann, also der normale Mensch
braucht
nicht,
aber wenn du anfängst, irgendwie
Pivot-Tables zu machen und so.
Ich kann mir so vorstellen, wie irgendwo auf irgendeinem Server so ein Excel-Spreadsheet offen ist und da kommen dann immer die Reports raus.
Ich meine, es verschickt seine E-Mails. Ist ja eine ganz anständige Idee eigentlich so insgesamt, ne? Du kannst da beliebig Code, du hast schön
aufgezeichnet. Nee, du kannst auch Makros aufzeichnen und so, das ist super praktisch, aber
Felix, du hast keine Ahnung, was da in manchen Firmen läuft. Wir hatten früher ein Ticketsystem, das konnte man nur über eine GUI-getriebene Windows-Applikation bedienen und es wurde dann mit Windows GUI-Scripting
das ist genau richtig.
Mit Perl bedient, sodass da quasi automatisiert aus dem Monitoring raus in das Windows GUI Tickets erstellt.
Ich finde das besser, als wenn man da irgendwie eine eine Arbeitskraft vorsitzt, die das den ganzen Tag macht.
Das ist allerdings richtig.
Ich hätte das auch gemacht, wenn ich das gemacht hätte.
Warum könnte man das ja auch in Google Docs machen.
Stimmt, in Google Docs haben wir jetzt diese Trigger, die dann auf Sachen klicken.
Ja.
So praktisch.
Also man könnte mit Google Docs irgendwie JavaScript ausführen, was dann deinen Browser automatisiert.
Ich glaube nicht, die haben glaube ich irgendwelche komischen, die haben eine eigene Skriptsprache irgendwie, die da ganz komisch. Ich habe es mal angefasst, war sehr verwirrt, habe es dann gelassen.
Das Google Docs, das ist quasi wie so VB-Script.
Richtig. Was auch total cool ist und dieses Mal sogar einen praktischen Nutzen hätte, der Apfelfernseher, der Apple TV, also diese kleine schwarze Box,
kann endlich mal was Vernünftiges.
Der kann Remotes lernen. Ich habe noch keinen anderen Fernseher oder sonst was gesehen, der sich beliebige
Fernseher merken kann. Das ist ja auch kein Fernseher, oder? Das ist ja irgendwie
ist ja egal, das ist ein kleiner Kasten, so eine
Set-Top-Box. Also einige davon können das.
Also ich habe es noch nie gesehen und ich fand es halt total krass. Du kannst ihm sagen, hier, lern mal meine Fernbedienung. Und er sagt dann, ja okay, wenn du meine nicht verwenden willst, nimm noch deine eigene. Und dann kannst du ja oben meist so zwischen TV, DVD, VCR oder so teilweise noch umschalten. Bedeutet, ich kann dann mit einer einzigen Fernbedienung den Apple TV bedienen und den Fernseher gleichzeitig.
Das ist, was du quasi jetzt in deiner Box auch hast. Du hast ja auch dieses...
Ja genau, diesen USB-Nupsi, nur dass das halt da schon eingebaut ist. Und ich finde es eigentlich total schade, dass das nicht mehr haben, weil im Normalfall so diese ganzen Abspielboxen, das ist ja pillepalle leicht.
Ja klar.
Aber es macht halt keiner.
Du musst halt nur fragen, was willst du für Play haben, dann drückst du auf der Tastatur, da guckt, was für ein Kommando da ankommt, merkt sich das.
Richtig, und das Krasse ist eben, dass ich das bisher noch nicht gesehen habe, so in irgendwelchen billigen taiwanesischen Fernsehfestplatten, die eigentlich sonst auch jedes Drecksfeature reinbauen. Aber das hatten sie irgendwie nie und das finde ich lustig.
Sorry. Hört sich auf jeden Fall richtig an.
Hört sich richtig an. Sollten alle machen für alles immer, dass ich nur noch eine Fernbedienung brauche.
Aus Prinzip. Eine alles, egal was.
Richtig.
Alles.
Okay, dann News-Thema vorbei, oder? Ach Quatsch, nee, Web-Thema waren wir ja eigentlich. Web-Thema.
Genau, jetzt kommt ja noch die Cloud, was ja quasi gar kein Web ist, sondern Cloud.
Extra.
Cloud.
Zwei mehr als Web quasi.
Cloud. Ja, es ist nicht nur Web.
Die Jungs von Basho haben was gemacht.
Web++, oder?
Richtig.
Ja, es ist halt Infrastruktur auch, es ist ja nicht nur das Web.
Ist ja quasi Web.
Was ist das Web dann, wenn es nicht Infrastruktur ist?
Also du kannst...
Nee, die Cloud.
Also du kannst... Web. Also ich würde... einem Business People auch erklären, dass die Web das Web quasi das Cloud ist. Alles Cloud. Weil Cloud ist so wolkig, das kann alles sein. Das kann auch fucking Web sein, es ist doch scheißegal.
Das ist so soft, dass es schon wieder wolkig
sein. Also könnte es eigentlich auch im Web rein. Aber wir machen jetzt einfach weiter mit React CS.
Genau. React Cloud Storage.
Cloud.
Richtig, die Jungs von React haben was gebaut. Und zwar hatten die ja schon immer ihr Flagship-Produkt quasi, nämlich React, erstaunlicherweise heißt das nur so. Und React ist ein Distributed Key-Value Store und auch einer, der wirklich distributed ist, ist so ähnlich wie Cassandra, haben wir schon oft drüber geredet. Skaliert super, ist total lustig, ist komplett HTTP, alles schön Erlang. Und die haben nun React CS gebaut. Ich weiß immer noch nicht genau, für was CS eigentlich steht.
Cloud Storage.
Cloud Storage, okay.
So einfach.
Ja, ist ja auch so, also so ein lustiges Wolkenlogo. Auf jeden Fall haben sie eine S3-kompatible Plattform gebaut, die quasi die S3-API nimmt und aber auf einen React-Cluster aufsetzt. Bedeutet, Leute, die S3-Sachen nutzen, also zum Beispiel Arc fällt mir ein, Arc ist so ein Backup-Programm, das auf S3 sichert, oder wie hieß es, S3 Sync oder alles mögliche in der Richtung, die könnten das nun theoretisch auch auf React aufsetzen und da eine komplett API-kompatible Geschichte haben.
Genau. Mhm. Oder sowas wie Dropbox zum Beispiel.
Richtig, und kann auch, also das Problem ist, das ist kein Open-Source-Tool, muss man dazu sagen, bedeutet, es ist eins von ihren Produkten, aber für manche Firmen könnte es eventuell ganz sinnvoll werden.
Ja, interessant ist halt auch, dass der Storage-Bereich mandantenfähig ist. Das heißt, man könnte da das für mehrere Kunden anbieten und die intern voneinander trennen, ohne dass man sich da großartig drum kümmern muss. Also bei S3 ist es immer so ein bisschen schmerzhaft, wenn man sowas aufsetzen will.
Richtig, die haben auch standardmäßig integriert Authentifizierung gegen LDAP, Active Directory, PAM und ist eigentlich eine ganz coole Sache. Also ich frage mich, ob die damit eventuell so größere Kunden, wer war es denn? SmugMug zum Beispiel. Die haben unendlich viel.
SmugMug
war so eine riesige Fotoseite. Ja. Die haben von Anfang an, glaube ich, komplett auf Amazon gesetzt. Und theoretisch könnten die, glaube ich, mit selbst wenn sie weiterhin Amazon-Instanzen benutzen, könnten die mit React darauf quasi ihr eigenes S3-kompatibles System aufbauen. Und S3 hat zwar noch ein paar andere coole Sachen. Ich weiß nicht genau, wie viel S3 die abbilden, weil S3 hat jetzt ja auch irgendwie so, jeder S3-Link kann auch gleichzeitig ein Torrent werden. Die können Expiry auf S3-Daten setzen.
Das dürfte sich mit React auch realisieren lassen.
Ich wüsste nicht, dass React expiren kann, aber es ist auch wahrscheinlich nicht so schlimm. Das könnte man ja irgendwie in einen anderen Service davor klatschen noch. Aber nur um Daten zu speichern, ist das eigentlich ganz cool. Weil dann könnten die einfach auch bei verschiedenen Cloud-Anbietern, dass du dich nicht nur auf Amazon verlassen musst, sondern auch bei verschiedenen anderen Anbietern was laufen lassen. Und gerade wenn du Amazon eine Instanz hochfährst, die haben diesen Ephemeral Storage, wo du ziemlich viel Storage kriegst für recht geringes Geld. Also selbst irgendwie Large-Instanzen, die ja noch gar nicht so teuer sind. Du kannst irgendwie $200 pro Monat oder so, wenn du es durchlaufen lässt auf ohne Spot-Instanzen oder reservierte Instanzen, dann kannst du damit schon irgendwie ein paar hundert Gigabyte Storage kriegst du da einfach mit. Und,
Aber du bezahlst dann auch wieder für Up und Down, also für Upload, Download.
Genau, richtig. Aber da könntest du dann natürlich auch anfangen, dass du quasi echte Root-Server dafür benutzt, die du ja auch irgendwo recht günstig kriegst. Und das Schöne halt an React ist, dass du musst da gar nicht viel machen. Du musst da nur irgendwie einen Puppet oder ein Chef-Skript bauen, dass dir der React draufschlonzt und dass dann diesen neuen Cluster sich an den, diese neuen Node quasi auf den Ring verweisen, wo die anderen React-Instanzen drin sind. Und die machen Load-Balancing automatisch, die machen Sicherheitskopien automatisch. Ist quasi so ein RAID für Datenbanken, so in der Richtung. Also da kannst du dann auch, wenn du irgendeinen RAM-Shoot-Server hast, der den halt irgendwie alle 2 Monate abschmiert, dann sagst du halt, ja, ist ja eigentlich ziemlich egal, weil die von den Daten gibt es die Kopie noch 3-mal irgendwo im Netz. Muss dann halt auch Speicherplatz mit berücksichtigen. Aber eigentlich eine ganz coole Sache. Fand ich cool. Schade, dass es nicht Open Source ist. Eventuell wird es ja noch. Die meisten Produkte, die sie haben, sind bisher Open Source geworden. Aber es gibt irgendwie Developer-Lizenzen und ein White Paper dazu, was ganz interessant ist. Gute Sache,
Jörg. Ich finde übrigens
CS, ja.
Ich finde übrigens blöd, dass man da irgendwie persönliche Daten angeben muss, wenn man das White Paper lesen
will. Muss man fast bei allen. Also ich habe wenig White, also sobald sie White Paper heißen, kannst du eigentlich davon ausgehen, dass deine E-Mail-Adresse da hinschicken muss, aus irgendeinem Grund. Ja. Und dann kriegst du irgendwann von dem Sales-Kerl halt irgendeine E-Mail und sagst, hey, hast du den Paper runtergeladen, willst du nicht an so einem Webinar teilnehmen? Ja,
das kriege ich schon sonst genug.
Gibt's Schlimmeres. Mhm.
Dann, was ist denn Zero-VM?
Das ist, im Gegensatz zu React CS, ist es Open Source. Ich tue mir bei dem Begriff VM ein bisschen schwer. Ich erkläre mal kurz, was es ist und dann könnt ihr beurteilen, ob es tatsächlich eine VM ist oder nicht.
Mhm. Gut, VM heißt ja normalerweise Virtual Machine.
Genau.
Ja.
Es soll eine extrem, extrem leichtgewichtige VM sein für die Cloud.
Klar.
Und zwar so, dass man möglichst viel sehr hardwarenah programmieren kann. Also der Einsatzzweck für die Geschichte ist so Number Crunching, auch dass man so Instruktionen auf Daten, auf Grafikkarten, also SIMD-Geschichten benutzen kann. Dass man parallel programmieren kann und das Ganze halt auch sicher. Mhm. So, und was die jetzt genommen haben, das fand ich ganz interessant, da ist jetzt nämlich so die zweite Technologie aus Chrome rausgefallen, die jetzt auf der Serverseite ihren Einsatz findet. Und zwar war das ja bei Node.js schon der Fall, da haben sie die JavaScript Engine V8 rausgenommen und haben da Node.js draus gebaut. Und hier haben sie den Native Client rausgenommen und haben da ihre Sandbox draus gebaut. Und was dieser Native Client ist, das ist diese Runtime in Chrome drin, mit der man nativen Code im Browser ausführen kann und der aber dafür sorgt, dass man damit die Maschine quasi nicht hijacken kann, sondern dass der halt sauber in einer sicheren Sandbox läuft. Mhm. Ohne dass man darauf verzichtet, dass man zum Beispiel auf die Grafikkarte zugreifen kann oder so Geschichten. Und was die jetzt hier gemacht haben, das komplette Zeug ist in C geschrieben und sie haben da dieses Native Client, ZeroMQ und darum halt auch Zero und ihre eigenen Bibliotheken da zusammengebaut und haben da eine Mini-VM, nenne ich es mal, geschrieben, mit der man quasi eine Umgebung schaffen kann, die so schnell ist, dass sie in Millisekundenbereichen gestartet und wieder gestoppt werden kann. Also dass man quasi mit jedem Request, den man reinkriegt, eine neue VM startet, da drin den Code ausführt und danach die VM wieder killt. Und das macht dann im Endeffekt dieser Google Native Client. Die haben dann auch noch eine
Also Sandboxing eigentlich.
Eigentlich ist es keine virtuelle
Maschine.
Genau, deshalb meine ich, es ist eigentlich eine C-basierte Sandbox. Mhm. Und
aber warum?
Weil es geht.
Also wenn du das serverseitig ausführst.
Ja. Dann ist es gesandboxed, ganz einfach.
Also die haben damit angefangen, die wollten einen
falls jemand unbekannten Code auf deiner Sandbox auf deinem Server ausführt, was ja schon mal.
Also die haben das angefangen, weil sie einen Open-Source-Clone von Google Dremel bauen wollten. Mhm. Und haben dann halt angefangen, dieses ZVM zu implementieren, um das darauf zu bauen. So. Um für die ganze Geschichte mit Parallelprogrammierung und sonst was haben sie sich ein Actor-Modell ausgedacht, was man auch schon von Scala oder Erlang oder sowas kennt. Mhm. Und das Ganze wird dann mit ZeroMQ verbunden, was auch so ein sehr leichtgewichtiges Messaging-Framework ist und man kann dann quasi seine unabhängigen... Das ist ein
Message-Broker.
Ja, aber sehr leichtgewichtig halt.
Ja.
Ja. Was wollte ich sagen? Also genau, man kann dann halt seine unabhängigen Prozesse miteinander über Request-Response-Patterns oder Publish-Subscribe-Patterns aneinander koppeln und könnte da halt große cloud-basierte Number-Crunching-Applikationen mit sehr wenig Overhead implementieren, wo man halt zum Beispiel auch Code von Kunden ausführen könnte, ohne dass man Angst haben müsste, dass die auf ihrem Server was kaputt machen, weil man hat ja die Sandbox außenrum. Mhm. Also mir fehlt momentan ein bisschen der Einsatzzweck, aber ich finde die Technologie, die sie reingesteckt haben, eigentlich ganz cool und darum habe ich es mal angesprochen.
Also, findest du ein total komisches Projekt. Wenn du auf Team klickst, hast du erstmal keine Namen, sondern zwei Blogs von den Autoren. Wenn du auf Dokumentation klickst, dann steht gibt's da Coming nichts. Soon.
Du musst Architecture
und Motivation. Also keiner benutzt, es gibt irgendwelche zwei Russen, die das zusammengefrickelt haben und es gibt keine Doku dazu.
Hört sich genau richtig an.
Würde ich mein Business sofort draufstellen.
Ja, nee, das habe ich ja nicht gesagt. Also, aber man kann den Source Code auf GitHub angucken.
C-Source-Code,
aber man kann lesen, tatsächlich.
Will aber nicht.
Ja, das meiste ist ja irgendwie diese Sandbox.
Genau, das meiste ist das Google Native Client SDK. Und das ist auch schon bei Google sehr gut dokumentiert. Und also man bekommt auf GitHub zumindest in der README genug Informationen, um sich das mal selber zu kompilieren und das mal selber auszuprobieren.
Also die Grundidee, so wie ich das verstanden habe, ist, dass du deinen normalen C99 Code runterbrichst auf ein Deterministic Subset,
also genau, auf ein sicheres Minimum.
Genau, auf ein sicheres Minimum, was du irgendwie auf deinem Computer ausführen kannst. Und alles, was du mit dem Minimum machen kannst, kannst du dann auch quasi machen.
Genau, und die limitieren dich halt nicht in Sachen, auf was für Speicherbereiche kannst du zugreifen. Was heißt, das habe ich jetzt falsch ausgedrückt, sie limitieren dich nicht darauf, welche Hardware kannst du zugreifen oder kannst wie nah du irgendwie am Speicher sein kannst, sondern sie sorgen halt einfach dafür, dass du ein minimales Subset von C ausführen kannst, aber du halt die Applikationen, für die es eigentlich gedacht ist, sollten damit realisierbar sein.
Ich raff total nicht, was die damit machen wollen. Die, also selbst in den Killer-Apps, was da steht, dann sagen sie, ja, du könntest ja einen Video-Sharing-Service machen. Das macht gar keinen Sinn für mich, echt gar keinen Sinn. Irgendwie, ja, du kannst da irgendwie Code auf deinen Servern ausführen, dem du nicht vertraust. Aber das, wer macht sowas? Compiler as a Service oder
ja, irgendwie. Also du machst Cloud-Hosting. Das ist ja im Endeffekt, wenn du sowas wie eine Plattform as a Service, zum Beispiel eine Compute-Plattform as a Service anbietest, dann wäre das quasi eine Möglichkeit, sehr leichtgewichtig, ohne noch zusätzliche Virtualisierung Code deiner Kunden ausführen zu können.
So wie Hadoop. Ja. Nur, dass du dann halt nicht in Java programmieren musst, sondern in C, was ja auch scheiße ist eigentlich.
Ja, eher so wie zum Beispiel diese High-GPU-Instanzen von Amazon. Die haben da außenrum noch einen Hypervisor, beziehungsweise die haben halt einen Xen, glaube ich, außenrum, mit der sie die Ressourcenverwaltung steuern und so Geschichten. Das bräuchte man da halt jetzt nicht mehr, weil man könnte das direkt quasi auf dem Bare Metal laufen lassen, weil man diese Virtualisierung außenrum nicht mehr braucht. Weil man halt mit Zero VM den Code so abschirmen kann, dass sich die Kunden nicht gegenseitig in die Quere kommen und dass sie deinen Server nicht kaputt machen.
Also es ist ein Hypervisor, ein dünner Hypervisor. Ja, und sie sagen, sie sind besser als andere Hypervisor, ja. Weil Gründe.
Sie machen sehr wenig, aber das halt awesome. Relativ gut.
Aber also dafür kannst du auch nicht jeden Code drauf ausführen, wie zum Beispiel bei Amazon, wo ja echt jeder Code drauf läuft, sondern du brauchst schon
einen RCL-Code. Man braucht diesen Code, der gegen diese Google API linkt und kann damit halt machen, was man damit machen kann. Ja.
Also quasi wie Hadoop. Nur dann halt in C statt in Java. Also in einer Art C, sondern nicht echtes C, sondern also eine Sprache, die noch keiner kennt.
So Krepel-C.
Ja, ein Subset von C.
Also
ja,
nichts, was es schon gibt, könntest du benutzen.
Ja, pretty much.
Das klingt doch super.
Ja. Hört sich genau richtig an.
Ja, das ist ungefähr ein Kack-Logo. Was ist denn das für eine Schrift?
Das finde ich auch, das ist ein Riesen-Pain. Ja. Und wenn du drauf drückst, kommst du auf die Seite nochmal.
Ja. Ich finde es nicht gut. Ich prangere das an.
Dass man es als eine Art Erlang in C sehen kann. Weil Erlang lässt sich schön verteilen und so, aber ist an sich von der VM her
nicht. Ja, aber die da ist ja nichts mit Verteilen dabei. Also das ist ja kein Distributor wie Erlang, dass der da so Message. Also
ja, aber lokal. Man kann halt lokal mit der Abstraktion, wobei könnte man
also
auch.
Also wie Threads.
Wie leichtgewichtige Prozesse, was Actors sind.
Prozesse. Oder Threads.
Nicht
so heutzutage sind die auch
mehr als Threads. Ja, nee, Threads können auch Speicher sharen, was du mit Actors nicht kannst.
Okay, bedeutet, sie haben Actors nachgebaut in einer komischen C-Sprache. Also so wie
Erlang Hadoop nur in quasi. C. Ja, Hadoop ist ja MapReduce.
Ja gut, da kannst du aber ja auch Actor-Zeug, also.
Ja.
Ich mag das nicht, reden wir über was anderes.
Also ich fand es mal ganz interessant, um drüber zu reden.
Ich finde es awesome, ich würde es mir kaufen.
Es ist Open Source, du musst es dir nicht kaufen.
Oh, ich würde es mir trotzdem kaufen, wenn es... Ich lade es mir runter.
Achso, und um auf die Geschichte mit dem Verteilen zurückzukommen, kannst du natürlich machen, weil die haben hier Zero-MQ mit drin. Und damit kannst du natürlich, wenn die das so implementiert haben, ich hoffe jetzt mal, die haben das so, sonst müsste ich jetzt lügen, dann könnte man ja über Zero-MQ auch über Rechnergrenzen hinweg Aktoren verteilen.
Aber das will ja keiner, weil du ja normalerweise, also gerade für so High-Performance-Geschichten, das ist ja das Ziel von denen, die wollen ja High-Performance bieten, da willst du es ja nicht verteilen, da willst du gesharten Speicher haben. Weil sonst ist es irgendwie wie, keine Ahnung, du kaufst dir einen Porsche, aber fährst damit über den Acker. Das ist so, ja, das kann total schnell sein. Das ist nicht in deinem Fall, weil du kannst jetzt natürlich nicht echt so super schnell, wie du eigentlich willst. Aber also es ist nichts für High-Performance, weil du dann eigentlich Speicher sharen willst, nicht dieses Aktor-Geraffel machen willst. Für Verteilung ist es so mäßig gut, weil du halt eine neue Sprache lernen musst. Und
aber das ist so
Stack,
wie Haskell.
Der Stack ist ganz interessant.
So wie Haskell.
Kannst auch funktional programmieren. Stattdessen, da gibt es schon alle möglichen Sachen. Da.
Also ich lade es mir jetzt einfach runter.
Also ich finde dieses Zero-MQ ist eine coole Sache, sollte man in mehr Sachen reinstecken, aber irgendwie, das ist A, VM nennen und B, das ist zwei irgendwelche...
Wie gesagt, da habe ich schon am Anfang gesagt, also das VM kann man sich mal ein bisschen drüber streiten, weil im Endeffekt ist es eigentlich nur eine glorifizierte Sandbox.
Ja.
Aber ich finde an sich... Ich weiß, wüsste jetzt nicht spontan, was ich damit machen sollte, aber ich finde es mal interessant.
Ich finde halt ihre Killer-App-Sachen auch so. Also sie sagen halt, so das Hauptthema ist, du könntest quasi was machen wie Hadoop, nur dass du mehr Logik quasi auf die einzelnen Nodes schieben kannst. Was ich immer gedacht habe, das geht auch mit Hadoop, aber naja.
Kannst es mehr.
Interessant.
Ja, also ich habe hier noch so einen Blogpost verlinkt, wo sie halt auch mal gesagt haben, sie haben hier OpenDreml angefangen zu implementieren. Und daraus ist halt dieses Zero VM entstanden.
Haben sie es quasi aufgegeben und haben gedacht, wir machen jetzt alles neu.
Also ja gut, OpenDreml ist ja ich sag mal, ähnlich wie Hadoop vom Konzept her, von dem verteilten Rechnen, das du da hast, nur halt umgekehrt.
Also das ja, OpenDreml genannt, finde ich das besser. Muss ja, OpenDreml gibt es ja auch, aber das ist halt die Laufzeitumgebung für OpenDreml quasi.
Genau, aber ja, das dann halt rauszuabstrahieren, finde ich ein bisschen komisch. Dann sollten sie, ich finde es, ich meine.
Also ihre Killer-Apps ist einfach ein Riesenkrepel.
Richtig, ja.
Also das hat auch überhaupt keine Aussage. Also wir könnten damit das Internet neu machen.
Das Internet der Dinge.
Internet der Aktoren.
Ach, da gibt es übrigens eine...
Oh shit, das haben wir ja, das nennt sich Browser. Mm,
sagt. Ja. Da gibt es übrigens von ein paar Leuten einen Paper, was
oh.
noch nicht...
Oh, wenn es ein Paper gibt, dann muss es gut sein.
Peer-reviewed ist ein größtenteils Ponybild enthält. Nein.
Und die andere Hälfte ist nur mit Penis ersetzt worden.
Richtig.
Weil keiner liest mehr als 10 Seiten.
Okay, ja, wir merken schon wieder, dass die Niveau sinkt.
Ich würde sagen, wir gehen einfach knallhart weiter zu den...
Genau,
voll krass. Was haben wir denn jetzt?
Jetzt kommt eigentlich unser Thema.
Ja.
Thema.
Wie viel ist denn?
Wie viel war's denn? Genau.
Thema ist,
wir haben noch Zeit.
Klar, wir haben super Zeit.
Eine halbe Stunde oder so. Wir wollten uns mal so ein bisschen über Webprojekte unterhalten, was man so alles benutzen kann, benutzen könnte, wie wir das so machen. Und da seid auch ihr Hörer gefragt, ihr könnt dann in die Kommentare auch mal so schreiben, wie ihr das so macht, was ihr dann so auf Server, auf Client-Seite einsetzt. Und ja, Flydi, du hattest das Thema vorgeschlagen, was...
Du hast auch alles eingetragen.
Das ist alles deine
Außer Ware. Mir macht ja keiner was. Ja, ich habe gedacht, das wäre mal ganz nett, weil wir alle irgendwie mehr oder weniger was mit Web und Webentwicklung zu tun haben, könnten wir ja mal drüber reden. Das wäre vielleicht auch für den einen oder anderen Hörer interessant oder so.
Oder so.
Ja. Wo wollen wir denn anfangen?
Ja, na erstmal, was gibt's für Arten von Projekten und was benutzt ihr da so? Also
ja, also ich kann mal von mir sagen, ich betreibe ein paar Webseiten, teils mit Content-Management-Systemen, teils mit Code-Generatoren, teils mit mehr spezielleren Blogging-Systemen. Ja, ich programmiere ab und zu mal so Geschichten fürs Web. Und ja, was mache ich denn sonst noch? Ja, ich arbeite im Bereich Webtesting und studiere halt Medieninformatik, wo halt Web auch ein Schwerpunkt ist. Und da kommt man so eigentlich mehr oder weniger täglich, auf täglicher Basis mit irgendwie Webgeschichten in Kontakt. Und
na dann ja. mal Butter bei die Fische, was benutzt du denn so?
Ich benutze unter anderem für unseren Podcast hier Octopod, was ein Fork von Octopress ist, was den Marc und ich momentan entwickeln, mit dem wir halt unsere Webseite generieren. Was mit
statisch.
Da, statisch, genau. Ja, statisch das ist alles statischer HTML-Code. Wir schreiben dazu Markdown mit angereichert mit ein bisschen ein paar Metadaten für unsere Blogposts. Und dann lassen wir da unsere Ruby-Software drauf los und die macht dann schön HTML-Code, HTML5-Code raus.
Richtig. Da ist auch immer die Frage bei vielen Sachen. Also ich denke, so von den ganzen dynamisch generierten Seiten, die mit einer Datenbank dahinter sind und dann irgendwie so ein lustiges Admin-Interface haben, ich denke, du kriegst locker 75-80% der Funktionalität auch durch statische Generatoren hin. Weil im Endeffekt ist es ja... eine dynamisch generierte Seite hat ja das Einzige, was die wirklich dynamisch macht, ist, was in der Datenbank steht. Und wenn dich deine Datenbank nicht verändert, dann kannst du das Ding komplett statisch rausrendern, weil jeder Link quasi, also so funktionieren diese dynamischen Seitengeneratoren auch, die intern kann man sich vorstellen, dass die einfach jeden Link durchgehen und diesen, was dann von diesem Link generiert werden würde, einfach statisch aus HTML-Seite rausschreiben. Bei uns zum Beispiel, bei so einem ganz normalen Blog, ich meine, da gibt es Archive, da gibt es einzelne Blogposts, da gibt es Übersichtsseiten.
RSS-Feeds, Podcast-Feeds vor allem bei uns.
Podcast-Feeds, die sind ja alle statisch, außer wir publizieren explizit was Neues.
Genau, und wenn wir was Neues publizieren, dann sagen wir dem quasi manuell, so, jetzt generier mal bitte neu, wir haben eine neue Sendung veröffentlicht und dann pushen wir das auf GitHub, was hier so unser Hoster ist, in dem Fall GitHub Pages. Und dann kommt es bei euch an.
Richtig, also wir pushen es statisch raus. Das Einzige, was natürlich dynamisch ist, ist, wenn, also was sich verändert, auch wenn wir nichts machen, ist nämlich, wenn ihr was macht, wenn ihr uns in die Kommentare schreibt.
Genau.
Und da benutzen wir jetzt in dem Fall, das kannst du natürlich mit einer statischen Webseite leider nicht machen. Was wir da gemacht haben, ist, wir verlassen uns da einfach auf einen Third-Party-Dienstleister, nämlich Disqus. Disqus bietet ein kleines Stückchen JavaScript an. Das frickelst du in eine Seite rein und dann ladet ihr die statische Seite. Euer Browser führt das JavaScript aus und das JavaScript holt sich einfach alle Kommentare, die zu dieser entsprechenden Seite bisher abgegeben wurden und baut es da quasi dynamisch bei euch in die Seite ein. Hm. Oder wenn ihr die ladet, gibt es noch gar keine Kommentare da drauf. Und erst
sieht
nachdem,
man aber mal ganz kurz. Da ja. steht dann immer noch null
Comments. Ja, oder wenn ihr JavaScript deaktiviert habt, dann könnt ihr halt nicht kommentieren.
Richtig.
Ja, ist dann euer Problem.
Richtig. Und dann...
und nicht flattern.
Nein.
Ja, flattern geht so oder so nicht, weil das ist ja immer JavaScript.
Genau, das ist auch so eine Sache, was dynamisch wäre. Nee,
du könntest auch...
Moment, wir linken doch da drauf, oder?
Ja, aber du würdest zumindest nicht sehen, wie viel es sind und...
Ja gut, das sieht man ja sonst auch, aber man kann draufklicken.
Du kannst nicht abonnieren, egal.
Aber man kann draufklicken und dann kommt man auf die Flatter-Webseite. Irgendwann muss man halt mal JavaScript anmachen, wenn man nicht ganz bescheuert ist.
Richtig. Auf jeden Fall, das ist so der Gedanke von statischen Seitengeneratoren. Ich bin auch ein recht großer Freund von, weil mir ging es irgendwie auf den Sack, immer irgendwie MySQL zu haben, dann Updates zu machen und dann geht wieder irgendwas nicht und dann machst du irgendwie ein Update von WordPress und dann fehlt auf einmal irgendwie deine Kommentare und dann darfst du wieder nachschauen. Und ich betreibe selber gar nicht so viele Webseiten. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, meinen Blog, irgendwie noch ein paar so statische, hallo, mein Name ist Mark Seiten und hier ist, was ich consultingmäßig anbiete und da ist, schieß mich tot. Und das Einzige, was ich noch hatte, war so eine Seite, wo ich einfach, wenn ich laufen war, gerne die GPX-Dateien, die da hinten rausfallen aus dem Handy, die visualisiert haben will. Und das habe ich am Anfang auch mit Sinatra gemacht auf Ruby. Ist auch eigentlich noch eins meiner Lieblings-Web-Frameworks, weil es jetzt echt nahe an REST dran ist und nahe an den echten URL-Pfaden. Und sehr leichtgewichtig. Aber irgendwann war es mir auch zu doof, weil da musst du immer einen Server selber betreiben, der das dann macht und dann musst du dich da irgendwie drum kümmern, dass der die Sicherheitsupdates hat und alles Mögliche. Obwohl der eigentlich echt gar nichts macht. Bedeutet, das habe ich dann auch irgendwann mal, war mir Sonntagnachmittag langweilig, habe ich halt das Ganze auch umgeschrieben, dass er auch statisches HTML rausrendert. Das ist in so einem halbgaren Zustand, aber das Schöne ist halt, sobald du statisches HTML hast, hast du gar keine Ansprüche mehr an Hosting. Und ich kann es dann einfach nach Amazon S3 schieben, da bin ich total glücklich mit. Da muss ich mich um gar nichts kümmern, das ist immer da und es ist auch im Normalfall sehr schnell und kostet irgendwie 5 Cent pro Monat.
Ich meine, man muss sich das halt auch mal vor Augen halten. Ich meine, im Normalfall, wenn man da jetzt so ein 0815 Web-CMS hat, dann wird für jeden Seitenaufbau werden mehrere Requests zur Datenbank gemacht, dann werden da wahrscheinlich noch intern irgendwelche Joins gemacht, die Daten nochmal zusammenfügen. Dann holst du das Zeug aus der Datenbank raus, renderst das in ein HTML-Template und dann schickst du das HTML-Template an deinen User und das jedes Mal bei jedem Request.
Mhm. Außer du hast Caching.
Ja. Das musst du dann auch relativ bald einsetzen, weil so ab, weiß ich nicht, ja, 400 Besucher pro Tag macht das dann auf deiner Datenbank schon.
400 Besucher pro Tag ist
400 Besucher pro Tag ist nichts.
Ah, ja.
Pro Minute,
ja. Pro Minute, dann dampft es schon.
Nee. Auf so einen
Quatsch, Datenbank sind auch schnell. Also ich habe mal geguckt, so ein normales WordPress, das macht auch seine 10, 20 Requests die Sekunde ohne Caching auf einem 0815-Server.
Also wir hatten bei Radetux damals dann irgendwann die Probleme, dass
der Feed nicht mehr... Du hast einen Apache eingesetzt, das ist...
Egal, also die Datenbank hat das Problem gemacht dann. Also die Datenbank war halt nicht mehr schnell genug. Dann
bist du deine Caches ein bisschen großzügiger. Die Caches in der Datenbank sind großzügiger.
Also es ist halt einfach ein Riesenpain, das zu machen.
Genau.
Deswegen will man es nicht.
Aber, da sich ja von den Daten eh kaum was ändert, macht es irgendwie auch wenig Sinn, da jedes Mal komplett den Roundtrip zu machen und auch die Caching-Logik macht da wenig Sinn. Viel mehr Sinn würde es da eigentlich machen, halt im Endeffekt so, wie wir es momentan implementiert haben.
Was wir machen, ist richtig.
Genau, was wir machen, macht Sinn,
weil
wir generieren die Seite komplett statisch und tun nur die einzelnen Teile, wie jetzt die Kommentare in unserem Fall, dynamisch nachladen. Und das funktioniert. Richtig. Also da könnte man zur Not auch sich eine Software auf einem lokalen Server installieren, die sowas ähnliches macht. Die ist, glaube ich, in Rails geschrieben. Mir fällt der Name
von Rackcache gibt es zum Beispiel. Das macht genau dasselbe.
Nicht Cache, sondern ich meine die Kommentarfunktion. Da gibt es auch sowas wie Discuss
nur
Open Source. Mir fällt der Name gerade nicht
mehr. Hat irgendjemand schon in unseren Kommentaren mal geschrieben?
Ja, ich weiß. Aber
richtig. Aber da sieht man halt auch selber betreiben. Anfangen,
wieder zu surfen, dann ja.
Richtig. Nee, aber gerade auch, weil ich so ausgespaced war und einfach mal Rackcache in die Runde geworfen habe, das ist auch ganz interessant, weil die nehmen quasi die Idee, alles statisch zu generieren anhand der URL und bauen das quasi vor eure dynamische Anwendung. Bedeutet, jedes Mal, wenn ein User dann irgendwie auf so eine nicht eingeloggte Seite, also ohne besondere Cookies, raufgeht und euer Web-Framework dann am Ende eine HTML-Datei da raushaut, dann würde dieses RAG-Cache quasi als Webserver-Middleware dazwischen gehen und sagen, ah, da hat jemand was generiert. Und der speichert es dann auch wirklich unter demselben Namen in Public Directory. Also wenn ihr irgendwie nach slash blub slash bla slash hallo geht, dann wird er irgendwie zwei Ordner machen namens blub und bla und dann Hallo-HTML reinklatschen. Und wird das so lange ausliefern, wie du da sagst irgendwie, dass dieses Caching gut sein soll. Also der hat dann irgendwo einen Hash intern im Speicher und sagt dann, ja, wenn nach 10 Minuten, da lösche ich es dann mal wieder und baue das neu auf. Also es gibt das, und das ist im Grunde auch das Prinzip, weil nur dynamisch ist einfach zu langsam, bedeutet, du musst es echt statisch machen im Endeffekt, um dann irgendwann noch Performance zu haben.
Zumindest um eine größere Anzahl von Benutzern bedienen zu können.
Richtig. Und das Schöne an dem ganzen Statischen ist auch, du hast keine SQL-Injections, du hast kein...
ja, man hat allgemein keine Sicherheitsprobleme, weil kein Code auf dem Server ausgeführt wird.
Richtig. Und du hast auch eigentlich keinen Input, wo du dann irgendwie so Cross-Site-Scripting oder sonst was...
Das ja, und wenn, dann müssen das halt unsere Kommentar-Provider oder sowas filtern, oder?
Richtig.
Gut, Suche ist halt wieder so ein Problem. Ich meine, bei uns ist es halt so, wenn man was in ein Suchfeld reinschreibt, dann wird man halt auf eine Google-Seite geleitet, die dann halt für uns quasi aus ihrem Index sucht.
Ist auch besser so, weil also die meisten Suchen benutzen irgendwie die MySQL hier, wie heißt es? ISAM, MyISAM, Textsuchmöglichkeiten, die so... mäßig gut sind und im Normalfall...
Ja, die scheitern also meistens schon an großen Kleinschreibungen.
Richtig, so und da ist eben die Sache, Google bietet dir das halt an. Ist natürlich, musst du davon ausgehen, dass du auch von Google indiziert wirst, was eigentlich jeder davon ausgehen kann. Und
wenn du es nicht verbietest.
Ja, wenn du es nicht verbietest, genau.
Robots.
Und ansonsten, das ist auch so eine Sache, da müsstest du dann irgendwie schon selber was bauen, aber das ist dann auch recht nervig, Suche aufzusetzen. Bedeutet, das ist... ja, wir sind ja im Web, wir können ja Links benutzen zu anderen Services,
die
Sachen machen
so, für uns. Die Kommentarsuche, also das war Juvia oder Juvia oder sowas, die man noch selber einsetzen kann. Also ich meine, wir haben auch ab und zu mal irgendwie seltsame Phänomene bei diesem Discuss, zumindest berichten höre da immer wieder was.
Allerdings bin ich mir da halt auch nicht sicher, was da noch lokal für Browser-Extensions oder komische Einstellungen oder sowas laufen, die das vielleicht kaputt machen könnten. Also da gibt's scheinbar auch irgendwelche Extensions, die dann so Cookies filtern und noch andere Geschichten machen, weil irgendwie Tracking unterbinden. Die scheinen auch Probleme mit Discuss zu haben. Sehe also ich mich jetzt allerdings nicht in der Situation, dass das mein Problem wäre.
Also aber wenn ihr wisst, woran das liegt oder da irgendwelche...
Ja, selbst wenn, dann können wir daran nichts ändern, weil dann ist es halt ein Problem von Discuss. Das ist halt das Ding. Wir embedden ja nur das Snippet. Und da kann
das heißt, wir sind gar nicht schuld.
Da kann man so viel nicht falsch machen.
Ja, egal. Man kann ja auch dann Discuss sagen, hey, macht mal das und jenes anders, wenn...
Klar, also das auf jeden Fall.
Wenn ihr da eine Lösung habt, entweder eine Lösung, die bei uns jetzt funktionieren würde oder die bei Discuss dann eher funktioniert, dann, weiß ich nicht, schreibt den Jungs oder uns doch mal einfach eine Mail oder sowas. Also es scheint bei irgendwelchen Leuten Probleme zu geben, dass die Kommentare im falschen Blogpost.
Das ist allerdings auch nur einem passiert bisher.
Ist auch komisch, weil Discuss normalerweise die Blog-URL als Key benutzt und das daher die Kommentare lädt.
Ja, und die anderen, sie kamen ja auch alle im richtigen Thread an oder im richtigen... Also, ja, genau.
Lustig.
Was benutzen wir sonst noch? Also ich habe noch einen privaten Blog, den ich leider momentan aufgrund des CMSs, was mich super annervt, viel zu wenig benutze und ich eigentlich schon seit gefühlten Jahren umsteigen will auf Octopress. Momentan habe ich auf meinem eigenen Blog, setze ich glaube ich seit 6 Jahren mittlerweile,
Serendipity
ein.
S9Y.
Genau. Das war am Anfang ganz cool, weil das hatte schon weit vor WordPress so Plugin-Management, was man einfach im Admin-Interface anklicken konnte und dann automatisch die Plugins installiert und abgedatet wurden und so weiter. Es hat eine eingeschworene Community, die auch da Plugins für schreibt, aber die ist bei weitem nicht so groß wie die von WordPress.
Die WordPress-Community ist einfach mit am größten.
Oder ja, dafür ist halt die komplette Software
oder scheiße,
kompletten Plugins halt scheiße. Und
das Ding ist halt am größten. Also das kommt immer darauf an, was du willst. Ne? Wenn du davon ausgehst, du brauchst halt eine Webseite, die du irgendwie mit 2 Klicks aufsetzt und wo du halt mit 5 weiteren Klicks irgendwie ein Extensions-Verzeichnis hast, was dich einfach umhaut, egal ob da schlechte Sachen oder gute Sachen dran sind. Aber da hast du halt alles von irgendwelchen Tracking-Features bis hin zu Plugins für jedes Web-Dingens, was es gibt auf der ganzen Welt.
Ja, klar.
Das ist halt schön
einfach. Also wie gesagt, ich will mittlerweile auch von Serendipity weg, aus mehreren Gründen. Zum einen, weil ich Octopress für den Einsatzzweck viel, viel besser finde. Zum anderen, weil es halt auch PHP ist und je weniger PHP-Software auf meinem Server läuft, umso besser. Und gefühlt wird das Projekt halt auch nicht mehr wirklich viel gepflegt. Also der.
Ja, also ich habe hier gerade mal geschaut, ich habe hier diesen Webalizer und da ist das noch nicht mal mit dabei bei den Top
30. Also der Entwickler, der Garvin Hiking, das ist auch ein Deutscher, der pflegt es zwar noch so, aber da gibt es halt auch sehr, sehr selten neue Releases und da sind meistens auch nur so ein paar kleinere Fixes drin und mittlerweile ist es
aber halt. Aber der antwortet dort schnell auf Mails.
Ja, natürlich. Aber
super, praktisch.
Gerade so, was das Admin-Interface, was die Benutzbarkeit angeht, was mittlerweile so den Komfort angeht beim Upgraden, da war Serendipity früher super toll, aber mittlerweile hat der WordPress halt massiv nachgezogen und auch wenn der Code, der da drunter ist, sehr, sehr schrecklich aussieht, funktioniert das Interface, was man dann letzten Endes benutzt, eigentlich echt relativ gut.
Also ich muss sagen, bei dem Webalizer, die Nummer 2 Seite ist duckhome.de.
Was auch immer das ist.
Eine Seite über Enten.
Oh ja, das hört sich richtig an.
Für Serendipity.
Duckhome. Nee, einfach nur für Enten. Nee, das ist tatsächlich ist ein Politikblog in Deutsch.
Eine Seite über Enten.
Das finde ich super gut.
Duckhome.de. Gut, in meinem Fall brauche ich halt keine dynamischen Features. Kommentare werde ich wahrscheinlich eh keine mehr anbieten. Und darum werde ich halt auf Octopress migrieren, sobald ich mal
5 Stunden Intensivzeit hast.
Das sind keine 5 Stunden, aber ich müsste mich halt mal irgendwie.
Na doch, wenn du ganze Sachen übernehmen willst und alles.
No. Was denn, die Kommentare muss ich nicht übernehmen und es gibt einen Exporter, der das aus einem RSS-Feed rauszieht. Die Blogposts. Die Sache ist bloß die, ich müsste mich mal hinsetzen und das machen und dann auch das Deployment ordentlich testen und ordentlich einrichten und dann, ja, das dauert halt wahrscheinlich auch mal wieder einen Abend und da habe ich dann halt doch andere Sachen zu tun.
Was so an hochgerankten Serendipity-Seiten zum Beispiel noch wäre das Bestatterwebblog.de.
Oh ja,
finde ich. Das ist gar nicht so schlecht. Dann gab es noch irgendwie telemedicus.info, was auch immer. TheBudgetBabe.com ist auch noch in Serendipity.
Man sieht, der Mark fragt gerade seinen Crawler, der das Internet abcrawlt.
Achso, ist der Radetux schon bei dir gelistet als irgendein Twitter-Account, der irgendwie.
Alles ist bei checkt, mir gelistet. Alles.
Wie kommst du auf die Top-Seite? Also, wie rechnet dein Ding, dass die
Top-Page-Rank? Incoming Links, Alexa-Ranks, Page-Ranks, Compete-Rank.
Sehr gut.
Und meine Daten sind immer besser als alle von allen anderen.
Ganz
kann ich
klar.
Nur sagen.
Ganz klar.
Ich weiß zum Beispiel, dass onlyasianboys.com ist eine Serendipity-Seite, die auf hier North Pole Christmas ist auch eine, die sogar auf GoDaddy gehostet. Das spricht für Qualität. Oder gar nicht.
Ja, genau. Was ich da noch betreibe, sind noch so Seiten für Freunde.
Also ein bisschen richtige Gesellschaft mit deiner Seite.
Und für Freunde und Bekannte. Ja.
Oh, shit, das sind wirklich Only Asian Boys. Oh,
nein, mach's weg.
Oh Gott, ich hab's gesehen.
Ich wäre jetzt einfach nicht draufgegangen.
Ja.
Shit.
Genau, und da benutze ich momentan auch ganz furchtbare Software.
Der Computer, ich lösche deinen Cache.
Hast du es bald?
So schlimm. Ja.
So, Cache löschen.
Privacy. Haben wir's?
Ja.
Lars. Webhosting für Freunde und Bekannte, da habe ich auch Webseiten, die auf Joomla basieren und ja, genau, ungefähr das, was Ingo gerade macht, das habe ich im eigenen.
Kleine Kätzchen, die sterben.
Richtig. Da will ich auch wieder ganz dringend von weg und jetzt arbeite ich mittlerweile bei einer Firma, die irgendwie hauptsächlich mit Drupal ihr Geld verdient und einen Großteil der Core-Entwickler irgendwie beschäftigt. Und da wäre es doch vielleicht auch mal ganz, ganz praktisch, wenn ich dann schon auf der Arbeit mit Drupal zu tun habe, dass ich mir das auch mal irgendwie auf die anderen Sachen, die ich noch so hoste, mal einsetze.
Richtig. Ja. Das benutze ich auch noch für irgendwelche Webseite von Bekannten, die ich großzügigerweise irgendwann mal, oder was soll ich sagen,
dummerweise Unterschlupf gewährt hast.
Ja, mal unter meine Fittiche genommen habe, weil ich dann doch nicht. Es geht einfacher, als wenn du das denen selber machen lässt und dann immer helfen musst, wenn irgendwas kaputt geht.
Aber dir dann das Gejammer anhören, wenn sie gehackt wurde. Richtig.
Genau, da benutze ich auch Drupal für und lasse das Ganze auf drupalgardens.com hosten, was
Der Cloud-Hosting-Anbieter, also beziehungsweise
ja.
das Cloud-Hosting-Angebot.
Als Mitarbeiter bekommt man da großzügige ja. Accounts, die lustige Sachen machen können, von daher.
Genau.
Drauf damit.
Meine Testseite haben sie übrigens letztens weggeräumt, weil ich nichts drauf gemacht habe.
Ich glaube, ja, 90 Tage nichts machen ist, glaube ich, irgendwann sagen sie so, na, willst du dich nicht mal einloggen?
Genau. Ja. Aber
sieht nach dem Crunchwrap an.
Kann man alles benutzen?
Felix, wie benutzt du den Reaper?
Also, genau. wenn ich was benutze, also ich habe einmal habe ich ein Octopress und für alles andere, was irgendwie Web ist, generiere ich mir meist meinen Kram in irgendwelchen Skripten zusammen. Mhm. Und das ist dann quasi auch schon alles, was ich mache. Was ich dann nochmal gebaut habe, ist auch so ein Stück in Python, was irgendwie das Richtige macht. Das halt alles irgendwie, ich benutze dann irgendwelche komischen Frameworks, die ich mir gerade davor angelesen habe, was die machen. Und,
hast du Erfahrung mit so, was gibt es denn?
WebPy habe ich genommen, ja. WebPy habe ich einmal genommen. Das war ziemlich cool, das ist auch relativ einfach.
WebPy ist auch cool, wenn man es auf der Google App Engine hosten will, weil dann kann man die Datenbank direkt an dieses Google NoSQL Storage anbinden und kann da an sich eigentlich, hat halt schon Admin-Interface und so Geschichten mit drin. Das ist eigentlich ganz nett.
Also was habe ich? Ich habe einmal generiert mit Ruby, was, obwohl ich ja Ruby immer noch ein riesen Pain finde, wenn man es installieren muss, mit diesen ganzen Extensions, weil der Ruby selber ist relativ cool, aber wenn das Ding dann anfängt, irgendwie 200 Add-ons zu bauen und dann crasht dir eins weg mit irgendwelchen komischen C-Compiler-Errors, dann denke ich mir so, ja. Das muss nicht sein, nicht für irgendwie ein was auch immer das Ding gerade macht.
Ja, das ist die libXML, die ja dann ja, halt die ja, Development-Version haben will und der dann immer abkackt, weil keiner die Development-Version, die Development-Header ja, für libXML hat.
Genau, und dann ist es halt irgendwas, also das finde ich ein bisschen schade, weil ansonsten ist es, glaube ich, ganz cool, dann halt Python meistens für irgendwas, WebPy habe ich da gerade benutzt, aber da gehen bestimmt auch andere Sachen, und ansonsten irgendwie ein Cronjob mit irgendwie Shell. Der dann zum Beispiel, also was ich zum Beispiel habe, ist ein Shell-Skript, was Graphen generiert. Weil das halt relativ einfach geht. Und das passiert genau zu dem Punkt, wenn sich im Tink, also im VPN, irgendwas ändert, dann wird dieses Shell-Skript aufgerufen, das generiert den Graphen weg und das legt es dann halt in irgendeinen Ordner, der vom HTTP-Server ausgeliefert wird. Und das funktioniert eigentlich relativ gut. Und bei den meisten Kramen, ja, also ich benutze sehr, sehr ungerne Datenbanken und wenn, dann nur eine, die sich nicht ändert, also quasi JSON.
Was ist mit deinem, du hast doch so eine Energy-Datenbank.
Ja, genau, das ist auch generiert.
Das ist Python und
Mustache. Python und ein bisschen Mustache und generiert.
Aus was für ein Format benutzt du?
JSON.
JSON, ganz normal? JSON,
genau. Also ich benutze tatsächlich, wenn ich Datenbanken benutze, dann nur JSON.
Also Flatfile-mäßig. Ja,
Flatfile. Also das ist auch voll cool. Ich meine, du kannst es mit allem anderen verarbeiten und du hast nie ein Pain, dass du das irgendwie aus den komischen Datenbanken
wissen auch die wenigsten Leute, also viele machen halt so diese Standard-Lamp, einfach mal MySQL draufhauen. Ja, genau. Und du brauchst ja für so wenig Sachen echt MySQL. Mhm. Für die meisten Sachen reicht eine Flatfile.
Genau. Oder auch wenn man Sachen zumindest mal irgendwie, keine Ahnung, übers Netzwerk ansprechbar oder so haben möchte, dann tut es tatsächlich auch irgendwie in Redis Key-Value-Store, indem er einfach nur JSON-Strings reinspeichert. Ich habe mir da mal...
Also die Sache ist, meistens brauchst du auch nicht so High-Performance irgendwas, Datenbank, Redis-Kram, sondern du willst eigentlich immer nur JSON. Und dann wird es...
Ja, also was ich mir mal für JavaScript für Node gebaut hat, war halt einfach einen kleinen Wrapper um Redis außenrum.
Wiki.
Genau. Der hat einfach JavaScript-Objekte genommen, hat die serialisiert in JSON in die Datenbank geschoben und wenn er sie wieder rausgeholt hat, wieder geparst und da wieder JavaScript-Objekte draus
gemacht. Aber das ist halt auch schon wieder so ein Level-Interaktion, was nicht unbedingt sein muss.
Ja, aber was mir in dem Fall
nicht mehr manuell parsen, sondern das ist ja quasi wie
so Smalltalk-Images. Das ist dabei, ja.
Für Ruby gibt es ja Marshall, für PHP gibt es auch irgend so eine komische Abart von Binär-Serialisierung. Ja. Da bin ich eigentlich so halbwegs ein Freund von.
Ja, das ist
bequem. Unsicher wie Sau, aber
Das Coole an reinem JSON in Flatfile ist, dass du es selber editieren kannst, wenn du was kaputt gemacht hast.
Genau, und zwar, Backups sind sau leicht.
Ja. Und du musst es nicht irgendwo wieder rausziehen. Du musst
keinen Datenbankserver erst anhalten.
Richtig, da weiß ich noch damals, als ich in der Hochschule bei uns einen Java-Server aufgesetzt habe, am Anfang mit OpenFire, also Java mit MySQL als Backend. ungefähr 600 Megabyte Speicher in der Ausgangskonfiguration. Unglaublich schwer, die Datenbank irgendwie da im MySQL-Dumps machen und absichern und
ja, vor allem
Blödscheiß
auch und OpenFire, das ist auch, die machen da auch ekelhafte Sachen in I.O. und so. Die machen ja für jeden Client, der connected, einen Thread auf. Mhm. Und das wird dann halt auch schnell ekelhaft.
Mhm. Richtig. Und da habe ich dann auch zu Prosody gewechselt und ja, so Flatfiles. Und ich so, oh Gott, Flatfiles. Auch zum ersten Mal, als ich es echt wirklich so aktiv benutzt habe, ich so, ja, aber wenn er dann immer eine Datei lesen muss, das ist doch eigentlich recht langsam.
Das macht er davor auch.
Aber richtig.
Erstens das und zweitens, wenn der mal läuft, hält er sich alles irgendwie im lokalen Speicher.
Richtig, das ist eben die Sache. So, die Datenbank hat auch einen Query-Cache und wenn du den nicht hast, dann wird es langsam. Ist dann noch ein bisschen, ja gut, ist auch mit einem B-Plus-Baum im Endeffekt geordnet. Ja. Wahrscheinlich wie dein Dateisystem auch. Und dein Dateisystem ist ja eine Datenbank. Und
dein Dateisystem hat auch einen Cache.
Richtig.
Das ist
ja ein Key-Value-Star, wo der Key einfach dein kompletter Pfad ist und der Value der Inhalt der Datei.
Also
das ist so als Abstraktion das Einfachste. Und die haben halt noch ein bisschen Metainformation, dass sie Verzeichnisse auch noch extra haben als Collection von Keys quasi.
Ja.
Deswegen, Dateisystem, immer alles ins Dateisystem, weil dann könnt ihr durchgreppen und könnt ihr alles mit Org und
Set bearbeiten. Was haben wir denn noch? Achso, genau, wir haben noch Mediengewitter. Das läuft immer noch.
Das läuft auf Node.js immer noch, oder?
Ja.
Aber auf einer super old Version,
die
irgendwie 200 Jahre alt.
Ja. Also 200 Node-Jahre
alt. Das läuft, glaube ich, noch auf Node 02 und mittlerweile sind wir bei Node 06, was zwei stabile Versionen später ist.
Also das ist, also dieses Node.js ist ganz cool, aber das ist halt super schnell die ganze Zeit einfach.
Es verändert sich halt super schnell und mittlerweile müssten wir halt auch Mediengewitter quasi komplett neu schreiben.
No.
Oder halt zu großen Teilen.
Oder einfach lassen.
Einfach anpassen, wenn wir da mal daran nochmal arbeiten wollten.
Ja.
Das läuft komplett, ist in eigentlich relativ low-level geschrieben. Wir haben da das Connect-Middleware-Framework benutzt, was sowas ist wie Rack für Node und setzen da quasi ohne großes Framework außenrum direkt auf Connect und haben da auch so teilweise unsere eigene Middleware, was so Logger und so Geschichten angeht. Und dann haben wir halt Socket.io, was die WebSocket-Kommunikation macht und auf der Client-Seite halt irgendwie auch JavaScript, was dann so diese ganzen Sliding-Effekte und so macht. Und ja, das läuft auch, der Crawler war komplett in JavaScript geschrieben.
Das ist auch dieses generell die Sache, Web-Framework oder gerade wo du Rack-Middleware oder
so. Ingo hat mediengewitter.de neu entdeckt.
Ja, auf jeden Fall, wo du gerade auch angesprochen hast, das finde ich auch eine super interessante Sache, wenn du schon was so in Anführungszeichen halbwegs Dynamisches hast. Middlewares sind eine ganz grandiose Sache.
Sollen wir mal Sachen kurz wie erklären?
Ja, genau. So. Also normalerweise hast du ja deinen Webserver ganz unten und auf dem Webserver setzt dann eigentlich dein Framework auf. Und es gibt halt so Minimal-Frameworks, die quasi die Verbindung vom Webserver zu irgendwas Beliebigem herstellen, das halt auf eine standardisierte Schnittstelle lauscht. Bei Python wäre das zum Beispiel Whiskey, also WSGI,
genau,
WSGI. Bei Ruby wäre es Rack, bei PHP ist es PHP selber, was eigentlich auch so ein minimales Web-Framework ist. Was die dir halt ermöglichen, ist, sie ermöglichen dir zum Beispiel aus dem HTTP-Zeug die Session Cookies rauszuparsen, recht einfach und zu accessen. Und arg viel mehr machen sie eigentlich auch gar nicht. Also ein bisschen noch irgendwie so die Parameter und die kannst du dann bearbeiten.
Also die Idee ist halt, man hat da so seinen Request-Response-Lifecycle, der da auf die Applikation einhämmert.
Mhm.
Und da kann man zwischendrin noch Software schalten, die irgendwas mit dem Request macht.
Richtig.
Man kann zum Beispiel Get-Post-Parameter rausparsen und kann die schon mal in Objekte in die Ausführumgebung mit reingeben. Mhm. Man kann
so auch Session-Kram, oder?
Man kann Session machen.
Sehr viel, was Apache macht, weil Apache ist eigentlich auch ist nicht ein Webserver, sondern es ist auch ein Webserver und ein Middleware-Framework mit Mod irgendwas.
Ja, Mod-Bonus.
Mod-Rewrite, der nimmt dann auch, eigentlich ist nur ein ganz dünner Layer, nur dass du es halt in irgendeiner behinderten Sprache wie C schreiben musst, im Normalfall, wenn du da Apache-Module frickelst.
Das Nginx kann das sogar noch ein bisschen erweitern, da kann man sogar noch, also man könnte theoretisch aus Nginx raus in der Nginx-Config programmieren, sodass man damit HTML-Code generiert, das ist allerdings auch nicht schön.
Richtig.
Und sowas kann man halt auch in Nginx zum Beispiel machen.
Genau, und im Normalfall bietet, also zum Beispiel, ich kenne es von Rack, bietet es die Möglichkeit, so Sachen zu machen, wie wenn du einen Logger schreiben willst, der einfach loggt, wer auf was zugreift. Wir haben neulich habe ich so eine API geschrieben für ein Produkt von uns und da würde ich halt gern nachvollziehbar haben, welche IP authentisiert als welcher User welches Kommando ausführt. Und das kann ich dann entweder in meine Anwendung mit reinschrauben und muss das dann über jedes Anwendungsrefactoring irgendwie mit rumschieben und habe da klumpigen Code. Oder ich sage einfach, ja klar, es muss ja sowieso alles durch meinen Webserver gehen. bedeutet, es kommt alles an meiner Middleware vorbei. Und was du dann quasi machst, ist, du hängst diese kleinen Middlewares, die du schreibst, aneinander. Bedeutet, es geht in die erste rein und da sagst du dann, okay, die erste Middleware ist der Logger, der holt raus, wenn das eine HTTP-Authentifizierungssache ist, holt er den Benutzernamen raus und holt den Pfad raus und holt die Argumente raus und schreibt es einfach in Syslog zum Beispiel, dass das irgendein anderes Tool nachher sich holen kann. Das kann asynchron passieren, das Schreiben in Syslog, das ist gar nicht so schlimm. Der holt es einfach raus und schiebt es dann weiter. Dasselbe kannst du machen mit zum Beispiel Authentifizierung gegen LDAP zum Beispiel. Mhm. Apache, da macht es, was ist denn das für ein Mod? Dieses HTTP-Access?
Achso, Mod, wie heißt das? Mod Authentication? Mod,
keine Ahnung, auf jeden Fall, was auch immer HTTP-Access macht, ist eigentlich eine ganz große Abart, weil das bedeutet, dass wenn du mit HTTP-Access-Dateien arbeitest, wie zum Beispiel irgendwie alle Blogging-Systeme im Normalfall, so WordPress oder so, dann bedeutet das, dass du deine Anwendung auf deinen Webserver tunst, dass das nur auf diesem läuft, was völlig schwachsinnig ist. Weil du könntest es auch in deinem Anwendungscode schreiben, dann könnte das A jeder verstehen.
Das Problem ist, man braucht tatsächlich, also mindestens eine Rewrite-Rule braucht man, damit man die kompletten Anfragen auf jegliche PHP-Sachen auf eine Dispatcher-Datei umlegt, aber danach könnte man das in der Applikation
suchen. Genau, was ja normalerweise das Web-Framework ist, diese Dispatcher-Datei. Genau. Und das ist eben die Sache, deswegen ist diese Idee von diesen minimalen Middlewares so nett, weil sie halt diese eine Dispatcher-Datei quasi standardisieren, dass nicht jeder für jedes Programm seine eigene bauen muss, sondern dass du dich da einfach reinhängen kannst und dann alles Mögliche damit machen. Da kannst du dann zum Beispiel auch, wenn du irgendwie fantasievoll bist, keine Ahnung, wenn du deine API intern versioniert hast und dann irgendwie 5 Server hast, auf dem ersten Server läuft die Version 1 der API, auf dem zweiten die Version 2, auf dem dritten die Version 3, dann kannst du zum Beispiel mit so einer Middleware sagen, okay, ich schaue in den Pfad rein, wenn das /v5 steht, dann verteile ich das bitte an meinen Backend-Server mit der Version 5 der API und kannst dann quasi auch so eine Art kleines Load Balancing dir selber bauen, ohne dass du wirklich, also Load Balancing in dem Fall ist jetzt schlecht, weil das wahrscheinlich nicht so performant ist, aber selbst die kräppligsten Sprachen wie Ruby zum Beispiel, die ja echt nicht schnell sind, so im Vergleich zu fast allem anderen, sind da bei weitem schnell genug, um so ein Pipifax-String-Manipulation zu machen, dass du da eigentlich nur machst, weil arg viel mehr hast du ja nicht. Und du musst halt aufschauen, dass du irgendwie in deiner Middleware nicht einen 5-Sekunden Sleep drin hast, der dann irgendwie alles langsam macht. Aber gerade Middleware, um Performance-Daten zu messen, ist es echt grandios, weil du halt siehst, Request kommt rein, Request kommt raus. Du kannst dir ein eigenes Slow-Request-Log bauen und sagen, ja, also alle Requests, die länger als 10 Sekunden dauern, da läuft irgendwas falsch, lass doch mal in die Datenbank schieben. Und das in eine Anwendung einzubauen, ist recht komplex. Mhm. In eine Middleware einzubauen, sollte dich eigentlich nicht länger als eine halbe Stunde.
Genau, also es geht auch relativ schnell. Dauern. Was ich zum Beispiel vor einer Weile mal für einen Arbeitgeber von mir damals gebaut habe, war einen minimalen Reverse-Proxy, den man schnell mal einfach so starten kann und dann tut er. Mhm. Und das habe ich halt auch mit Express Middleware gebaut. Und dann nimmt er sich einfach, wenn er einen Request reinkriegt, nimmt er einfach den kompletten Request, die Header und den Content, den er dazu bekommt, und schickt den einfach an einen Webservice weiter, gegen den er gehen soll, der in der Config steht, nimmt den entgegen, wartet, bis er da den Content zurückbekommt und liefert dann in seinem Response-Code einfach den Content, den er von dem Webservice abgeholt hat, quasi, was so ein Proxy halt macht, wieder an den Client zurück.
Genau.
Und das sind hier, keine Ahnung, knapp 100 Zeilen JavaScript-Code mit noch Logging-Funktionen und so schicken Geschichten.
Richtig.
Also, ja.
Ich bin heute auch auf einen tollen Quote gestoßen, der quasi dazu passt. Und zwar, all problems in computer science can be solved by yet another level of indirection.
Ja, das ist das, was Marx seit Jahren predigt.
Das ist genau das.
Und das ist
das Problem der zu vielen Level von indirection.
Richtig. Das ist natürlich richtig.
Aber da kannst du auch gerade, was da angeht, andere Möglichkeiten, Performance zum Beispiel. Du kriegst ja HTML zurück. Du könntest ja dir einfach denken, hey, wenn der andere ein Mobile-Device ist, kann ich ja kurz abfragen, dann weiß ich, dass dem seine Latenz total kreppelig ist. Bedeutet, ich nehme einfach alle JavaScript-Dateien, die da irgendwie extern verwiesen werden, kannst ja kurz das HTML durchparsen und baue die da einfach fest ein, inline von mir aus.
Genau.
Und dann kannst du da auch alle Bilder nehmen und da als Base64 kodieren. Dann kriegt der
das haben wir ausprobiert, das funktioniert nicht so gut.
Funktioniert nicht so gut?
Nee, die erste Version von Mediengewitter hat Base64 kodierte Vollbilder per Websockets verschickt. Das performt nicht.
Das ist nicht gut. Bei uns also die Bug-Reports, wenn du hier in Cucumber rausrenderst, die sind halt eine 2 MB HTML-Datei oder 3 MB. Aber bei uns klickst du dann einfach drauf und in der Datei sind BASE64.
Ja, schon, das macht aber die Bilder sind halt so klein. Das Problem ist, wenn du an viele Clients parallel die Sachen verschicken willst, dann macht das ein normaler HTTP-Request halt deutlich schneller, als wenn du das erst in BASE64 kodieren musst.
Okay, naja, also das Problem war tatsächlich das Rendern dann. Also das waren fünf Sachen, die wir halt auf den Canvas und ein bisschen daneben gebaut haben und das hat der Browser nicht abgekonnt. Der ist da super hart verkrepelt an dem BASE64.
Also gut, aber du könntest es zum Beispiel, wenn du CSS und JavaScript minifies und auch HTML kannst du ja minifyen. Das wäre zum Beispiel eine super Middleware, die einfach vor dem Cache kommt.
Genau, gerade wollte ich sagen, also man kann ja so Geschichten, wie wir es vorhin schon angesprochen haben, mit minified JavaScript oder CSS, das kann man auch in der Middleware machen. Wenn der da was sieht, oh, das ist CSS oder JavaScript, dann kann er einfach alles, was da noch so an JavaScript kommt, in eine Datei zusammenfassen und das auch noch minifyen. Mhm. Und das vielleicht sogar noch cachen.
Richtig, das ist halt eigentlich alles also recht trivial.
Also Middleware ist da tatsächlich auch ganz, ganz interessant, wenn man mal so ein paar komplexere Sachen macht.
Genau, also wenn man nicht irgendwas Einfaches machen will, weil bei so kleinen Sachen fühlt sich das immer an nach super viel Bloat an, dass man da erst irgendwie 10 Bonus-Plugins die braucht, damit die Middleware tut und keine Ahnung was. Und meistens braucht man das aber auch wieder nicht. Also so fühlt sich das für mich an. Wahrscheinlich gibt es da ganz viele. Also 95% aller Anwendungsfälle, wo das passt, wo man Geld mit verdient.
Enterprise.
Aber halt alles andere muss man überlegen, ob man wirklich so viel Frameworks haben will, außer um damit rumzuspielen natürlich.
Genau. Ja, genau. Was setzen wir denn so an Sprachen ein?
Oh, Sprachen.
Ich eigentlich nur Ruby, wenn es geht. Ruby.
Also ich habe da momentan zwei Sachen. Zum einen, weil ich auf der Arbeit eigentlich nur Ruby programmiere, habe ich mich mittlerweile auch mit Ruby ich möchte jetzt nicht sagen abgefunden, aber ich habe mich da gut genug eingearbeitet, dass ich da mit Ruby gut klarkomme. Plus ich habe halt in früheren Jobs viel JavaScript gemacht und ich finde JavaScript als Sprache eigentlich auch echt cool. Und Node ist halt echt ein cooles Spielzeug, um schnell nette Echtzeit-Web-Anwendungen zu bauen. So. Weil halt da ist halt viel mit drin. Man hat schon mittlerweile echt großartige Plugins oder großartige Bibliotheken, die man benutzen kann. NPM als Paketmanager funktioniert auch mittlerweile gut genug, dass ich da keine Probleme mit hätte. Und also gerade so für so kleinere Sachen, da macht es echt Spaß, mal mit Node einfach so Sachen zu skripten. Was ich jetzt aktuell in diesem Semester mache, weil ich da so einen Vortrag halten muss über Webgeschichten, ich gucke mir mal CoffeeScript an. Und arbeitet dann mit serverseitigem CoffeeScript, was dann halt zu JavaScript runter kompiliert wird. CoffeeScript ist eigentlich ganz nett, ist so ein bisschen eine Kreuzung aus Ruby, Python und JavaScript. Also das Objektmodell von JavaScript plus man hat noch Klassen, die dann nach JavaScript, also man kann klassenbasierte Objektorientierung programmieren, was man in JavaScript so direkt nicht kann. Man hat, was man aus Python kennt, dieses Einrücken für Blocks.
Also Whitespace.
Also Significant Whitespace. Man kann, glaube ich, optional auch Klammern verwenden. Das macht aber, glaube ich, keiner. Und man hat halt List Expressions und so Geschichten, die man auch aus Python kennt und die allgemein die Syntax sieht so ein bisschen Ruby-ähnlich aus. Ist eigentlich eine schöne Sprache. Wird halt nicht direkt ausgeführt, sondern wird halt erst nach JavaScript kompiliert. Aber da liegt halt auch der Fokus von diesem Compiler da drauf, JavaScript zu kompilieren, was man später noch versteht. Das heißt, die Variablennamen bleiben gleich, die Funktionsaufrufe bleiben gleich, die Signaturen bleiben gleich und es wird halt oft noch ein bisschen Magie dazu kompiliert, wenn man jetzt so Dinge hat, die JavaScript als Sprache nativ nicht mitbringt, wie zum Beispiel List Expressions oder Klassen oder sowas. Mhm. In Sachen JavaScript kompilieren, da habe ich später auch noch einen Lesefu-Tipp. Genau, was haben wir denn sonst noch? Ja, Python kann man einsetzen, Felix.
Ja, genau, also ich benutze quasi nur Python, weil ich habe schon einiges an Kram programmiert, auch in anderen Sachen, aber Python ist einfach so, also für mich so klar, dass ich da ohne jetzt die ganze Zeit Python programmieren zu müssen, sofort irgendwie Kram hinbauen kann, ohne irgendwie viel Downtime zu haben, weil ich irgendwas nachlesen muss oder nachschauen muss. Weil
das ja gut, aber ich glaube, das hat man bei jeder Sprache, die man mit der man sich lange genug auseinandergesetzt hat.
Nee, auch bei Python. Ich programmiere Python nicht die ganze Zeit und ich programmiere.
Aber du hast so über die Zeit wahrscheinlich schon immer mal wieder Python gemacht, weil.
Ich, Also für mich fühlt sich das einfach richtig an.
Das aber ist sehr inkonsistent, finde ich. Also gerade Objektorientierung ist einfach nicht.
Das ist tatsächlich sehr konsistent und das ist auch objektorientiert. Da gibt es einen super Artikel, den wir irgendwann mal gepickt haben.
Aber also gerade Len war zum Beispiel.
Len ruft aber eine interne Funktion aus.
Das finde ich halt.
Eine interne Methode, die underscore irgendwas heißt. Length, glaube ich. Und die implementierst du wiederum in ein Objekt selber. Da gibt es Gründe, das so zu machen. Aber das ist tatsächlich, also ist auch objektorientiert.
Das ist tatsächlich objektorientiert.
Aber es ist, du rufst keine Methode auf dem Objekt auf, sondern du rufst eine manische Methode
auf
die, wiederum, die dann wiederum Length aufruft.
Richtig, ja. Aber das kommt dadurch, das bringt Konsistenz in die Sprache selber. Im Gegensatz zu Len, ich habe
die Argumente nicht mehr im Kopf, aber da gab es einen Artikel, der das zumindest für mich so beschrieben hat, dass ich gedacht habe, oh, das macht doch tatsächlich
Sinn. Dass du halt immer weißt, was du aufrufen musst.
Es ist einfach immer dasselbe.
Richtig. Ja, bei Ruby auch Length geht immer.
Aber es gibt Length und es gibt Size und dann kommt es wieder, wenn du selber Objekte implementierst, dann kommt es wieder darauf an, welches der beiden du implementierst und das ist alles, normalerweise
Aber es ist halt keine Objektorientierung, wenn du irgendeine magische festgelegte Funktion in deinem Root-Namespace hast, die dann wiederum eine Funktion bei dir aufruft. Ja,
eine Methode,
die an einem Objekt fängt. Richtig, aber normalerweise solltest du deine Objektmethoden aufrufen und nicht irgendwas in deinem Framework ruft deine Methode auf.
Das passt schon für mich.
Ja, also was mich ganz
klar. Oder dir zum Beispiel. Hm? Bei Ruby ist es halt Punkt Methods. Ja, bei
jedem genau, Objekt. Das ist, dir ist genau das Gleiche.
Aber warum hat das Object nicht einfach eine Methode Punkt Methods?
Hat es. Die wird halt genauso wieder aufgerufen wie das Length.
Ja, aber warum? Wenn es schon in Object implementiert ist.
Weil die wieder 1000 verschiedene Sachen heißen könnte.
Nee, es ist ein Object implementiert, die musst du überschreiben, sonst gibt es die nicht. Deswegen.
Yep. Das ist jedenfalls. Ich finde
es einfach nicht gut.
Ich habe da gar kein Problem mit. Also
ich glaube, da kann man sich drüber streiten, aber
ich will auch niemanden überzeugen. Ich will, dass die Leute Sachen machen, die ich danach dann würzen kann.
Ja, natürlich. Ja.
Und von daher kannst du da, du kannst von mir jetzt auch Krepel-Scheiß benutzen. Das ist mir vollkommen egal.
Also solange es funktioniert.
Genau, solange es funktioniert und ich programmiere halt das, was für mich funktioniert. Und das ist halt im meisten Fall Python. Und ich sehe auch so viel Software, auch egal in welche Richtung man schaut.
Es gibt auch sehr viele Sachen, die in Python gemacht werden tatsächlich. Genau. Also gerade so, wo es echt groß ist, sind so Machine Learning-Geschichten. Da gibt es echt viele Bibliotheken, die sowas machen.
NumPy
generell.
NumPy, SciPy, genau. Also wenn es um Berechnung geht, da ist Python auch recht gut dabei.
Also was man ganz oft sieht, ist Software Betriebssystem nah. Also die wird dann quasi wie Shell verwendet und macht dann halt bestimmte Betriebssystemoperationen für dich. Und ich wollte heute auch was quasi noch ansprechen. Nämlich
immer mehr das, was früher so Bash-Programme waren, sieht man heute auch in Python.
Genau, also speziell sieht man...
Das, was früher Perl war.
Ja, das ist
genau
Perl. Aber kein Admin-Zeug, also Sachen wie Chef und Puppet zum Beispiel.
Ist ein Ruby.
Ja, gibt's aber. Also sowas, diese ganze irgendwie Capistrano, Chef, Puppet, da gibt's nicht so viele Sachen in Python, die wirklich auch nur ansatzweise in der
Zum Beispiel Cobbler. Cobbler ist quasi noch der, also das benutzt Puppet mit oder kann es mit benutzen, das macht dieses ganze automatische Installieren-Kram. Und das ist in Python geschrieben zum Beispiel. Und
Open
Source Software in Python.
Zum Beispiel OpenStack ist in Python geschrieben, komplett.
Ja, wer benutzt OpenStack?
Das ist jetzt keine Aussage, die gegen Python spricht.
Ich finde es nur komisch, weil Python wird halt hart viel in so, also alles, was mathematisch angeht, alles, was irgendwie leicht universitär auch nur ist.
Es gibt aber auch unglaublich viele gute Webframeworks in Python, muss man auch
dazu sagen. Das ist ja klar, Django, aber also gerade wo wir bei Systemadministration.
Django, Flask, Bottle,
ja, genau, aber sowas. Ich meine ja, ich habe ja auch nur gesagt, die Systemadministration. Sachen, erstaunlich wenig.
Nee, es gibt also dieses ganze alles, was du unter Red Hat hast, dieses ganze Administrationszeug ist alles so Python.
Pac-Man ist, glaube ich, in Python geschrieben.
Jim zum Beispiel ist komplett in Python geschrieben. Also was die unter Red Hat...
Manager und sonstige
es ist echt viel und das Coole an Open Source Software ist in Python geschrieben, wenn dir da ein Stacktrace vor die Füße fällt, kannst du das fixen. Weil du den Source Code hast. Richtig. Und ich finde, das ist das aller coolste, was mir heute passiert ist.
Außer du hast so kompiliertes Python.
Ja, genau. Also es muss Open Source Software mit dem
Type-C. Genau, also zum Beispiel Dropbox ist es ja zum Beispiel. Ja. Dropbox ist ja komplett in Python geschrieben.
Das sind eh recht viele GUI-Sachen.
Ja. Also, ja. Genau. Und bei Dropbox ist es halt so, dass die in ihrem Executable, was sie ausliefern, eine Standalone-Version von dem Python-Interpreter ausliefern, der dann wiederum nur den vorkompilierten Python-Bytecode ausführt, aber der Source-Code halt nicht der dabei ist.
Ja, also das geht auch cool unter Windows zum Beispiel, da baust du dir einfach eine Executable aus deinem ganzen Python-Kram, was super, super komfortabel
ist. Genau, richtig. Das ist auch wesentlich besser als zum Beispiel Ruby. Bei Ruby gibt es das auch, aber das ist sehr kräppelig. Warum soll ich eigentlich heute immer kräppelig? Egal. Auf jeden Fall, die extrahieren dann immer...
Crap people!
Das ist dann so eine Art ZIP-Datei, die sie dann erst in Temp extrahieren und dann ist es eine ganz ekelhafte Sache. Und das war bei Python schon immer wesentlich besser. Ja. Dieses Tooling da drumherum.
Also, was ich bei Python auch ganz nett finde, ist, dass halt echt viele Sachen, die man so standardmäßig benutzen will, halt in der der normalen Standardbibliothek mit dabei sind.
Und du brauchst da nicht erst 1000 Kram.
Also bei Ruby ist auch viel mit drin, aber
ich habe selten irgendwelche
Ruby-Projekte programmiert, bei denen ich nicht noch externe Abhängigkeiten nachladen müsste.
Ja. Zum Beispiel brauchst du für JSON schon Kram nach, oder?
Ja,
oder gibt's es?
Doch.
Also ich bin...
Oder?
Ja. Oder für,
ich glaube, für JSON braucht man einen JSON-Gem, was man installieren muss.
Bei Ruby. Ja, richtig.
Ja, also das ist halt schon fail, weil JSON braucht man
JSON kann er nicht in der Standardbibliothek. Gut, weiß nicht, wann das in Python reinkam. Bei Ruby gab es halt auch irgendwie in der längere Zeit schon keine Standardbibliothek-Hinzufügung mehr, weil die dabei sind, die Standardbibliothek in Gems auszulagern. Was dann bedeutet, du hast dann eine versionierte Standardbibliothek. Ja. Was bedeutet, sie können Neuerungen halt sehr schnell reinpushen, ohne dass sie dann wie Java da sitzen und 7 Jahre brauchen, um ein neues Major Release zu machen.
Also wenn es dann nicht so ist, dass du dann erstmal den Gem-Installer brauchst und den ganzen Kram noch installieren musst, sondern dass du es dabei
der bekommst. Der ist immer dabei, der Gem-Installer.
Nee, also ich meine, dass du die Gems mit dabei bekommst in deine Distribution.
Ja, klar, standardmäßig schon. Verfügbar und updatebar, das ist halt das Wichtige.
Ja. Und das Problem ist dann halt wieder, wenn du auf verschiedenen Systemen bist, hast du dann verschiedene komische Krepel-Gem-Dingsies, die dann irgendwie nicht neu sind und dann funktioniert wieder irgendwelche Kram nicht. Das ist, ich weiß nicht, also es fühlt sich irgendwie bei Python immer richtiger an.
Also für mich. Ich kann mit beiden Sprachen arbeiten. Ich habe jetzt persönlich mehr mit Ruby gemacht aus Gründen. Keine Ahnung, es hat sich irgendwie gerade angeboten. Also gerade dieses Distributed Performance Testing, was ich letztes Semester gemacht habe, das war halt, da gab es halt Fog als Bibliothek für Cloud Computing oder für allgemein, also ich habe es jetzt auf EC2 benutzt, größtenteils. Und das war halt sehr komfortabel. Da hatte ich jetzt auch keine Lust, so eine Alternative in Python zu suchen. Weiß nicht, gibt es sowas, Felix? Weißt du sowas?
Was?
So eine Abstraktion auf Cloud-Services, also womit man virtuelle Maschinen hochfahren, managen, installieren kann.
Da habe ich letztens tatsächlich erst eins gesehen. Ich weiß aber gar nicht, was das war. Aber ich
muss mal schauen. Jedenfalls habe ich da halt einfach Ruby benutzt. Ich habe auch, ich glaube, objektorientierte Programmierung erst richtig verstanden, als ich mal ein Ruby-Buch gelesen und da irgendwie angefangen habe, Ruby zu programmieren. Ansonsten Python ist auch eine coole Sprache, auf jeden Fall.
Und, was ich immer ein bisschen blöd finde bei Ruby, sind die Stack Traces. Die sind halt einfach so hässlich, dass ich daraus nichts erkennen kann. Ich weiß nicht.
Ich glaube, es gibt bei Stack Traces keinen Unterschied.
Weil doch. Zeigen,
Ich habe jetzt keine Python Stack Traces im
das
Kopf.
Problem
es gibt keinen Unterschied bei Stack Traces.
Das Problem ist
von deinem Stack.
Nee, das Problem ist, bei Ruby hast du so oft irgendwie diese Punkt each, Punkt irgendwas. Und das ist meistens der letzte Eintrag. Und ich guck dann so, wo ist denn jetzt das kaputt gegangen? Und das ist meistens in irgendeinem each oder irgendeiner komischen Bonusfunktion, die dann irgendwie in irgendeinem Lambda drin ist. Und das, also ich weiß nicht, woran es liegt, aber das sieht halt,
ich weiß gar nicht, von was du in dem Fall jetzt redest. Weil wenn du each aufrufst und es knallt im each, dann sagt er dir halt, hier hast du each aufgerufen, dann zeigt er dir aber den
Aufruf, wo es
drüber an. Es gibt nur eine Art von Stacktrace, würde ich sagen. Es gibt nicht mehr Arten von Stacktrace.
Nee, nicht Arten von Stacktrace, sondern wie der aussieht, wie ich daraus lesen kann, was kaputt gegangen
ist. Du meinst, dass sowas wie die Iteration in einem each, was halt eine anonyme Funktion ist, was in dem Fall halt auch ein Teil vom Callstack ist, dass ja. das mit im Stacktrace auftaucht. Ja,
genau, sowas war das.
Ja, aber damit habe ich jetzt eigentlich keine Probleme. Echt, vielleicht habe ich mich auch
eine Art von Stacktraces.
Ja, ja. Nee, er meint, dass die Ruby Stacktraces verboser sind, weil zum Beispiel halt auch eine Iteration in dem each auch eine Applikation von einem Lambda ist, was halt auch wieder ein Teil vom Callstack ist.
Genau.
Und
in
Python zum Beispiel hat man halt irgendwie die for expressions, die dann wahrscheinlich nicht direkt im Callstack auftauchen. Oder?
Gut, es sind halt Methodenaufrufe, tauchen im Callstack auf, und weil Ruby halt objektorientiert ist, ist das eine echte Funktion und nicht
so ein... Genau, also es ist halt in dem Fall auch ein Methodenaufruf .call auf das Lambda-Objekt, und damit taucht es halt auch im Stack
deswegen, Trace auf. Deswegen war auch meine Kritik vorher, dass das halt immer das exakt selbe ist. Das sind alles Methodenaufrufe, immer. Ja. Nicht irgendwelche Magic-Sachen hinten drin. Und das hier im Chat wurde uns übrigens dieser Python and the Principle of Least Astonishment zugeschickt.
Ja.
Daran kann ich mich erinnern. Aber ich finde, ja, das ist einfach...
Nee, das ist ja auch kein Problem. Es gibt ja auch Leute, die andere Sachen benutzen.
Ja, also grundlegend kann man sagen, also ich würde sagen, Ruby und Python sind sich tatsächlich sehr ähnlich. Ich glaube, Python-Leute mögen eher so dieses, es gibt einen richtigen Weg, eine Sache zu machen, und in Ruby gibt es halt mehrere Wege, Sachen zu machen.
Ja, aber es ist hier in dem sagen sie halt, wie sollen wir es nennen? Length oder getLength oder len? Richtig. Und das ist halt die Sache, du nennst es einfach so, wie es heißt, length.
Genau, das sagst du.
Die Sache, dass getLength, das ist eine Konvention in Ruby, dass du niemals get irgendwas schreibst, wirst du nirgendwo finden. Und das ist halt so, wie es in Python eine Konvention ist, das Ding einfach len zu nennen.
Nee, das ist alles keine Konvention.
Dich zwingt keiner length, kann ich in Python getLength implementieren?
Klar kannst du implementieren, dann wird es aber nicht funktionieren. Ganz einfach.
Wenn einer len auf Klammern Dingens da macht, ja. Aber wenn ich nicht Punkt length implementiere, wird es auch nicht funktionieren. Das sind beides Konventionen. Die einen sagen, du musst irgendwas implementieren, das underscore len heißt, und das dann mit len in Dingens aufrufen. Und
bei dem anderen ist es halt die Konvention. Nee, das eine ist einfach mehr Enforcing. Also es zwingt dich dazu, das Richtige zu tun. Und ich finde, ab und
aber
zu geht das schon.
Das Resultat ist doch genau dasselbe. Wenn ich es nicht implementiere, knallt es, wenn ich drauf zugreife.
Dann
in beiden Fällen. Wenn ich längst nicht mit dir knallt,
wollt ihr das nach der Sendung diskutieren? Ich glaube, das artet so langsam aus.
Gut.
Wir sehen hier Ruby, Python, die Fraktionen beißen sich, und ich glaube, da gibt es einfach. Ich meine, deswegen gibt es ja auch beides, ne? Ist ja auch schön.
Genau.
Ja. Apropos, was mir gerade so aufgefallen ist, gibt es eigentlich noch Java Server Pages?
JSP garantiert.
Ja.
Benutzt das noch einer?
Ja, Enterprise.
Enterprise Software, Enterprise.
Also auch so .NET und so, das habe ich jetzt gar nicht hier reingeschrieben, weil das ist halt so Software. Ich hab da auch vor einer Weile mal mit einem Bekannten drüber diskutiert. Ich kann Java, ich habe auch jahrelang Java programmiert, aber momentan lerne ich lieber die coolen neuen Sachen, weil die mir vielleicht auch...
Bei Python und Ruby sind jetzt auch schon nicht mehr cool neu, ne?
Ja, die sind nicht cool und neu, aber sie haben immer...
Im Enterprise-Umfeld cool und neu.
Ja, sie sind immer noch relativ modern, was so die Konzepte angeht und die Frameworks außenrum. Die entwickeln sich immer noch weiter im Gegensatz zu sowas wie J2EE, wo halt jetzt irgendwie... Keine Ahnung.
Sich die letzten 50 Jahre nichts getan.
Ja, da tut sich auch was, aber es dauert halt immer Ewigkeiten, und dann ist es halt immer noch super overengineerte Bloat-Software.
Wie sieht's aus mit Groovy?
Groovy kann man machen, wenn man so J2EE machen muss, weil es ist im Endeffekt halt ein Aufsatz auf dieses Java Enterprise-Gedöns, aber halt mit einer bisschen leichtgewichtigeren, also syntaktisch leichtgewichtigeren Programmiersprache Groovy.
Gibt es auch irgendwie noch eine andere
für Jython und JRuby kannst du genauso verwenden.
Genau, also Groovy man kann
so ein bisschen, also die haben ja Grails quasi Grails. Vorzeigeprojekt, was dann quasi Rails nachgebaut ist in Groovy.
Aber die haben dann halt Rails nachgebaut, indem sie es auf Hibernate und Spring aufgesetzt haben, was wiederum Aufsätze auf J2EE sind.
Ja, richtig.
Also da wird es dann sehr schnell.
Es
sehr
ist halt gerade, wenn du die Möglichkeit hast, Jython ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen besser implementiert als JRuby, aber beide kannst du auch wunderbar aus der JVM rausmachen.
Also
du kannst Java-Objekte aufrufen.
Ich habe es umgekehrt interpretiert, dass so die JRuby-Implementierung weiter ist als die von Jython. Aber
also ich weiß eben, dass Jython recht viel mit Sachen ausgeliefert wird. Bei JRuby habe ich es noch nicht so gesehen, aber das könnte auch einfach an der Sprache liegen.
Also okay, ich bekomme wahrscheinlich auch von Community-Seite her einfach mehr mit, was in der Ruby-Welt passiert, als in der Python-Welt. Daher...
Ja.
Habe ich jetzt irgendwie so gefühlt, dass das Gefühl, dass Was wollte ich denn eigentlich sagen? Also genau, dass das die Implementierung von Jython weniger weit ist als die von Ruby. Aber kann ich mich auch täuschen?
Ja, auf jeden Fall. Ich fand immer, Ruby hat irgendwie nicht so... also die haben halt eine neue Sprache entwickelt. Die Sprache an und für sich ist auch gut, aber ich sehe nicht, dass sie Vorteile gegenüber JRuby oder Jython hätte. Ja. Was halt schon zwei Sprachen sind mit vielen Libraries.
Genau, also wo du dann, da können wir auch zu der nächsten Sprache kommen, nämlich der Entwickler von Groovy. Der hat auch mal gesagt, wenn er damals schon von Scala gewusst hätte, dann hätte er das mit Groovy gar nicht erst angefangen. Und Scala ist auch eine Sprache, die ich eigentlich sehr mag und auch schon ein Webprojekt hiermit implementiert habe. Und mit dem Lift-Framework. Und ja, das ist eigentlich, sie ist genauso schnell wie Java, ist auch statisch typisiert. Allerdings mit Type Inference, das heißt, man muss, wenn man den Code runterschreibt, die Typ-Deklaration nicht überall hinschreiben, sondern an den meisten Stellen erkennt es der Compiler, was man da von Typ haben möchte und kann es dementsprechend auch schon schön optimieren. Und man kann ein bisschen eigentlich in einer typsicheren, statischen Programmiersprache quasi programmieren wie in einer dynamischen, weil man halt sehr viele Konstrukte hat, die andere statisch typisierte Programmiersprachen jetzt nicht anbieten. Gerade so Sachen, viele funktionale Konzepte, Pattern Matching, Actors, auch viele Möglichkeiten, native Domain-Specific Languages zu implementieren. Und also zum Beispiel auch die Actor-Sache, die komplette Syntax für den Actor, das ist eigentlich in der Bibliothek implementiert. Und das Schöne an der Sprache ist halt auch, dass der Sprachkern relativ klein ist, aber gut erweiterbar ist. Und ja, kompiliert zu Bytecode runter, der zu Java kompatibel ist. Und man kann halt quasi aus Scala raus problemlos Java-Bibliotheken verwenden und mit denen arbeiten, wie wenn man jetzt direkt nativ in Java wäre. Und umgekehrt auch mit ein paar Ausnahmen. Also ich glaube, gerade so Sachen wie Closures und so, da werden dann halt anonyme innere Klassen und Interfaces generiert unter der Haube. Das geht dann nicht ohne weiteres.
Wobei, da ist immer die Sache so, wenn du mit Java-Bibliotheken arbeiten, das Schlimme an Java sind ja eigentlich die Bibliotheken, die einfach so
krass viel sind. Aber in Scala gibt es halt sehr viele sehr gute Wrapper,
die
Java-Bibliotheken auf eine Ebene bringen, dass man sie echt bequem bedienen kann, was eigentlich echt nett ist.
Ja, aber dieser ganze Factory-Wahnsinn und so, der kommt ja eigentlich so daher, sag ich mal.
Und
kann man das sagen, dass Java diesen Factory-Wahnsinn erfunden hat?
Ja.
Und Overengineering?
Also ich
weiß nicht, wie es bei... Wir hatten nochmal diesen Name-Generator, der auch nur...
Factory.
Da komme ich nachher auch noch Factories zu dem Lesefu. Ich glaube, ich habe hier viel zu viel Lesefu.
Du hast schon okay, drei. Man kann die Programmiersprachen zwar rein benutzen, aber die meisten haben auch noch Frameworks, was vieles einfacher geht. Wir haben die Frameworks eigentlich jetzt so in der Diskussion
genannt. Können sie mal noch kurz ansprechen.
Genau, so. Also Ruby hat
Rails. Rails unter anderem, was schon, also Ruby on Rails.
Würde ich nicht mit anfangen. Rails ist
ja, also ich muss dazu sagen, ich habe, bei mir war das so, Bachelor, zweites Semester, habe ich gedacht, ich lerne jetzt mal Rails und habe mir ein Rails-Buch gekauft. Ich konnte keine Zeile Ruby.
Und hast gewonnen?
Ich kam nicht damit zurecht, dass dieses Buch grundlegend versucht hat, mir das Framework beizubringen, ohne die Programmiersprache, auf der es aufbaut, näher zu betrachten. Und ich kam auch nicht damit klar, dass sehr viel Magie, die ich zu dem Zeitpunkt noch nicht verstanden habe, unter der Haube passiert. Und ich wollte eigentlich eher wissen, was da gerade passiert. Genau. Und habe dann angefangen, richtig Ruby selbst zu lernen. Und habe später dann nochmal so mit Rails mal so einen Vortrag drüber gehalten und habe mir das mal angeguckt. Wenn man Webentwicklung schon grundlegend versteht, und wenn man schon grundlegend die Patterns dahinter versteht, also im speziellen Fall Model View Controller, und wenn man Ruby kann und mal, sagen wir mal, mehr als mittelgroße Webprojekte machen will, die tatsächlich auch mal die Features, die Rails einem anbietet, auch wirklich ausnutzen, dann ist Rails ein cooles Framework.
Genau, es zwingt dich halt auch sauber zu arbeiten, allein durch die ganze Architektur, und es ist echt nichts für Anfänger. Also, wie gesagt, du musst wissen, was MVC ist, du musst deinen Stack im Grunde kennen, du musst mit der Kommandozeile gut vertraut sein. Und es gab ganz am Anfang, gab es immer so einen Block in 15 Minuten oder sowas, wo du dann dein Zeug scaffoldest. Und es war irgendwie vor 3 Jahren eventuell noch möglich einfach. Aber heutzutage ist Rails so groß und komplex und echt ein super Framework, wenn du komplexe Sachen mitmachen willst, aber für einfache Sachen würde ich echt von abraten.
Ja. Okay, wenn man nicht komplex will, was nimmt man dann?
Sinatra.
Sinatra. Oder was ich hier auch noch mit drin habe, eine Bibliothek, die auf Sinatra aufsetzt, aber noch so ein bisschen ein paar Bequemlichkeitshelfer mitbringt, das wäre Padrino. Mhm. Und ja, Sinatra an sich ist eigentlich ist echt bequem, weil man sagt hier irgendwie, ich möchte hier bei einem GET-Request auf diesen Pfad diese Funktion ausführen und die returnt dann irgendwie Code und dann funktioniert das. Und das und Hello World sind dann halt irgendwie 3 Zeilen Code.
Richtig. So. Und ist auch, ich finde Sinatra auch super, gerade zum Lernen, wenn du einfache Sachen machen willst, einfach wenn du quasi irgendwas im Webbrowser darstellen willst. Es ist so eine der am wenigsten komplexen Möglichkeiten, von deinem Code in den Webbrowser zu kommen. Du gibst nur einen String zurück und fängst dann mit Templates zu arbeiten und kannst dir damit was aufbauen. Er zwingt dich nicht, sauber zu arbeiten. Also du kannst massenweise Code in deine Templates packen, wenn du willst.
Muss sich tatsächlich vielleicht für so Beginnerprojekte, in denen man sie irgendwie mal was Funktionierendes hinhacken will, dann ist es ja nicht so besonders wichtig, weil das sind dann meistens eh so Wegwerfprojekte.
Richtig.
Aber später sollte man sich dann halt schon Gedanken drüber machen, wie man seine Applikation strukturiert.
Oder wenn du mal eine API bauen willst, ist es zum Beispiel eine echt super Möglichkeit, Sinatra zu benutzen. Padrino bin ich ein bisschen, er bietet dir schon viele Helfer an, aber er macht es dann halt auch wieder komplex. So,
musst du aufpassen. Also wenn man's einfache Projekte oder so, weiß nicht, ein bisschen mehr haben will, dann ist Sinatra wahrscheinlich ganz okay. Und wenn man vielleicht so noch komplexere Sachen haben will, dann sollte man sich vielleicht mal Padrino anschauen.
Also irgendwann baust du dir aus Sinatra Padrino, wenn dein Objekt
genau, Padrino bringt halt dann schon viele Third-Party-Bibliotheken mit, so als Default, die man dann einsetzen kann. Mhm. Das Schöne ist, das skaliert eigentlich ganz gut. Man kann da anfangen, die komplette Anwendung in Sinatra zu schreiben. Wenn man dann merkt, oh, jetzt brauche ich eigentlich doch einen Großteil von Padrino, dann kann man anfangen, das Zeug auf Padrino einzusetzen und ja.
Richtig.
Also ich denke, das ist dann auch ganz nett, wenn man da.
Okay, das waren die Ruby Frameworks. Wenn ich was mit Python machen will, nehme ich
Django. Genau, also Django. Das, was Rails unter Ruby ist dann Django unter Python.
Genau, es ist auch
wahrscheinlich groß, also ähnlich ist, groß, ähnlich komplex.
Ich habe es mir angeschaut und es war mir zu groß für das, was ich machen wollte und deswegen habe ich mir was anderes genommen.
Ja.
Aber viele Webprojekte benutzen das. Und klar. Und es soll wohl auch relativ einfach sein, der Einstieg da drin.
Also du kannst, glaube ich, so ein Init machen und dann macht er schon das Richtige und dann hast du deine ganze Struktur schon.
Ja, scaffoldet dir das alles auch zurecht, so ähnlich wie Rails, nur dass Django noch, glaube ich, ein bisschen angenehmer ist als Rails gerade auch was. Also sie haben halt zum Beispiel eine Admin-Konsole standardmäßig in den Apps drin. Bedeutet, du kannst, ohne dass du da irgendwas machst, deine Objekte quasi da per Mausklick verwalten, was
ganz das, nett das, ist.
Ja,
für Anfänger.
Ja, kannst du so debuggen. Richtig und ja. Die sind beide auf so CRUD-Anwendungen spezialisiert, Create, Read, Update, Delete-Sachen. Nur dass Django halt ähnlich wie Drupal im Grunde auch so eine Möglichkeit mitbringt, in Anführungszeichen, ein Content zu managen. Jetzt nicht wirklich das vollfähiges CMS, aber ganz cool eigentlich.
Okay, Django, wenn man was mit Python machen will. Oder
Flask, was ich mir kurz nur angeschaut habe,
da kannst du vielleicht. Flask ist im Endeffekt sowas wie Sinatra für Ruby, kann man sagen.
Also auch leichtgewichtiger.
Auch konzeptionell einfacher zu verstehen. Man bekommt relativ schnell was Funktionierendes hin. Man muss sich allerdings halt auch mehr Gedanken darüber machen, wie man seine Anwendung strukturiert, weil halt das Framework an sich nicht besonders viel vorgibt.
Das ist ja auch zentriert auf so Routen. Also du sagst dann auch, die Route Slash macht, soll jetzt ein Stück Code ausführen. Ja. Ich finde, das ist eine der schönsten Sachen für so kleine Webprojekte.
Also,
mehr brauchst du echt
kaum. Ja, und WebPy ist dann quasi noch, es macht das noch ein bisschen einfacher. Wirklich, du machst dann quasi eine, du sagst oben ganz kurz, welche Routen du haben willst und dann machst du bloß noch Klassen in der gleichen File, die halt einfach drauf zeigen und dann schaut er durch den Namespace durch und nimmt einfach die Klassen, die du da oben
das definiert hast. Ein bisschen, was waren das bei Java? Wo du auch Get und Post immer implementierst.
Das sind Servlets.
Das sind Servlets, ja. Das erinnert mich ein bisschen an Servlets. So. Du
aber
hast eine Route, die mappt ist auf eine Klasse. Und dann hast du Post, du Get.
Genau. Mit das Annotations halt, ja.
Ja, also.
Es funktioniert tatsächlich echt schnell, dass da irgendwie das Richtige passiert schon.
Ja, du brauchst ja auch kaum mehr im Normalfall. Also.
Je nachdem, was du machen willst, brauchst du wahrscheinlich nicht mehr, ja. Und das hast du halt ganz oft. Du brauchst zum Beispiel, meistens willst du ja auch nicht, dass es irgendwie auf deinem iPhone genauso richtig aussieht, sondern du willst meistens nur irgendwie, dass jetzt gerade was passiert. Meistens willst du eigentlich nur eine GUI haben, weil du nicht GUI programmieren willst. Und da bietet sich halt einfach dein so Webkram an, weil das halt sofort funktioniert. Und das ist, sieht auch meistens gar nicht so schlecht aus, weil dein Browser halt nicht so schlecht aussieht.
Richtig. Ja.
Und dafür, das, so funktionieren eigentlich auch die meisten Projekte, die ich gemacht habe. Einfach die GUI ersetzen mit Web.
Ist auch cool. Alle lieben
genau, ich habe nämlich...
was halt auch super einfach ist.
Ja, was ich gerade noch hinzugefügt habe, was ich vorhin mit web.py verwechselt habe, wäre web2py.
Web.py. Oh.
Oder ist es dasselbe?
Nee, ist was anderes.
Sieht anders genau, aus. Web2py ist nämlich auch so ein Battery-Included-Framework, wo man halt im Endeffekt auch schon so eine kleine IDE mit integriert hat und ein Admin-Interface und Benutzerverwaltung und so Geschichten. Und das ist auch, also ein Kumpel von mir nimmt das sehr gerne und programmiert damit auf der Google App Engine. Mhm. Und also das scheint halt schon sehr, sehr viel von Haus aus zu machen, was man bei vielen Webanwendungen braucht, gerade so Userverwaltung, Admin-Interface, Authentifizierung und so Geschichten.
Genau. Und ich habe auch eine Tag-Cloud auf ihrer Webseite.
Ja. Da muss es gut sein. Wenn die so eine Tag-Cloud haben, dann sind die ja, so die, relevant.
Die Dokumentation ist tatsächlich Soap. Auch...
Soap steht drin. Oh, oh, Angst. Da
steht auch RTF drin.
RTFM?
Auch? Nee, RTF nur.
Ach, Rich Text Format, ne? Das kann man auch gebrauchen.
Richtig, da kannst du quasi aus WordPad direkt Webanwendungen schreiben.
So praktisch. Ja,
glaube ich.
Oder du kannst deine Webseite in Word exportieren.
Und sie haben auch draufgeschrieben, Database Abstraction Layer JSON RPC.
Sehr gut.
Untereinander in derselben Farbe.
Ich aber JSON RPC hast du ja quasi mit Python schon dabei.
Das ja, richtig. Ist das ja quasi der serialisiert Code nur nach JSON rein und evaluiert ihn direkt wieder selber.
Nee, also du hast JSON RPC als Library in Batteries included. Ja, im WebPy ist das erste, was du siehst, ein Stück Source Code, was Hello World implementiert.
Ah, okay. In 10, hier ist es halt auch so, dass man sich da irgendwie in der ohne Applikation seine so ein bisschen seine Datenlogik zusammenklicken kann und dann dagegen programmieren kann. Also so ein bisschen integrierter. Ich habe es jetzt selber noch nicht eingesetzt, aber es soll auch ganz cool sein.
OpenID. das muss man heute können.
So eine Tech-Cloud, da werde ich auch ganz nostalgisch eigentlich gerade.
Rapid, ne? Prototyping.
Rapid.
Model View Controller, so groß. SQL. Ganz auch. Jedenfalls ja. WebPy finde ich cooler als Web2Py. Sage ich jetzt einfach mal so, obwohl ich Web2Py nicht kenne.
Ich hab jetzt Hunger auf einen Kuchen. Los. Connect.
Genau. Wir hatten das vorhin schon von Node.js.
Gibt es immer noch?
Ja.
Okay.
Das ist immer noch die Standard-Middleware auf Node.
Standard-Middleware.
Genau, ich habe das vorher schon mal ungefähr erklärt, was es macht, deshalb will ich da gar nicht mehr so viel zu sagen.
Gut.
Also Connect ist halt die Standard-Middleware auf Node.js und darauf aufbauend ist dann Express, was so ein Web-Framework ist, was ähnlich wie Flask oder Sinatra agiert, was von der API eher sehr an Sinatra sich orientiert.
Also ich finde ja fies, dass der Source-Code, den sie da zeigen, nicht funktioniert.
Welcher?
Auf express.js.com, weil da fehlt irgendwo der Require.
Ja.
Das ist die Fuckers.
Ja, aber da muss man halt wissen, dass man das Framework...
Klar, das muss man wissen. Wenn hier einer Copy and Paste macht.
Ja, also nee, Code einfach wegkopieren und ausführen geht ja auch nicht.
Ja, ja, okay. Das Express ist nicht... ja, hast recht. Hast recht.
Gut,
ja.
Für Scala gibt's...
Lift.
Gut.
Das Lift-Framework ist sehr cool gemacht. Hatte auch echt als eines der ersten Frameworks Support für Echtzeit-Webanwendungen mit drin. Also die haben da diese, wie nennen die das, Comet Actors. Und die haben halt schon sehr früh, also ich glaube fast von Anfang an, hatten die so Support für so echt performante, mehr über Ajax rausgehende
Sachen. Webscale.
Ja, das Play-Framework ist jetzt auch das einzige Framework, was man irgendwie für Java einsetzen könnte, aber ich glaube, das macht auch nur Spaß, wenn man es mit Scala verwendet, weil die Sprache halt schon um einiges flexibler ist. Mhm. Aber scheint auch echt cool zu sein, wenn man denn unbedingt Java machen will, dann kann man oder muss, dann kann man ja wenigstens vielleicht ein modernes Web-Framework einsetzen und muss nicht unbedingt direkt auf den J2EE-Kram. Aufsetzen.
Das tut jedes Mal weh. Ich glaube, jedes Mal sterben da irgendwelche Kaninchen.
Genau. Grails hatten wir
vorhin. Kaninchen sind lecker.
Grails hatten wir vorhin schon angesprochen.
Es ist bald wieder Ostern, da gibt es bei uns mal Kaninchen.
Oh, sehr gut. Ja, Grails hat mir vorhin schon angesprochen.
Das ist ein bisschen
groovy, auch auf der JVM. Und wenn man dann irgendwie PHP machen möchte oder so, gibt es bestimmt auch andere, tollere Frameworks. Ich habe jetzt hier einfach mal Symfony reingeschrieben, weil mir das gerade eingefallen ist.
Das bauen sie, glaube ich, in Drupal ein, in Drupal 8.
Ja, Drupal 8 soll auf Symfony basieren, oder? Habe ich das irgendwie?
Irgendwie so.
Ja.
Und ja.
Das klingt nach einem Gewinn.
Ja, ist gut.
Gut. Dann schließen wir mal erstmal das Web-Thema so ein bisschen ab.
Das war jetzt die Serverseite und wenn euch das interessiert, dann können wir ja nächste Woche mit der Client-Seite und allgemein mit Hosting weitermachen. Sollte es euch nicht interessieren, dann schreibt es uns
mal. Nehmen wir was trotzdem.
Dann schreibt uns mal in die Kommentare.
Oder ihr habt ein besseres Thema.
Danke. Und dann machen wir es nächstes Mal vielleicht trotzdem.
Was habt ihr denn die Woche gelesen?
Nur Pfleide hat was gelesen.
Also, nein, Marc hat bestimmt auch was gelesen.
Marc hat nichts gelesen, er kann gar nicht
nochmal trotzdem an. Du hast mit Nonnen irgendwas gemacht.
Nix mit Nonnen.
Warum hast du was mit Nonnen gemacht?
Ich habe nichts mit Nonnen gemacht.
Sagst du jetzt.
Nee. Ich habe hier einen Nonnen. Ich habe hier einen Blogpost von Steve Yeggy, spricht man den, glaube ich, aus. Execution in the Kingdom of Nouns. Und das ist ein sehr, sehr schöner Rant über Java und über die Klassenzentriertheit von Java und dass es keine anonymen Funktionen in Java gibt. Und der ist einfach sehr, sehr schön geschrieben und sollte man sich einfach mal durchlesen. Also ich hatte sehr viel Spaß beim Lesen. Und auch später so die Codebeispiele hier so.
Mit Nonnen?
Nein, nicht mit Nonnen, aber hier so throw new horseshoe nail not found exception. Und dann hier geht's weiter mit, ja.
Oh ja, das sieht richtig aus.
Ja, genau, das sieht nach
Java. Battle Notification Builder hört sich auf jeden Fall gut an.
Genau. Also das ist auf jeden Fall ein sehr amüsant zu lesender Rant. Ich würde mich freuen, mehr von dieser Sorte zu lesen.
Sehr gut. Dann sag ich mal was. Ja. Von Pat Hennessy. Der hat einen ganz interessanten Artikel geschrieben. Why you should be excited about Garbage Collection Ruby 2.0. Die haben eine neue Garbage Collection da reingemacht. Ich bin gar nicht so excited. Also sie ist zwar besser als die bisherige
Mark and Sweep. Aber du solltest das sein.
Sollte, auf jeden Fall. Mark and Sweep Garbage Collection, aber die neue ist...
Warum sweept denn da der Mark?
Genau.
Sweep, sweep.
Das war im Zivildienst, musste ich immer sehr viel Kehrwoche machen. Mark and Sweep. Auf jeden Fall, ja, die neue in Ruby 2.0 wird eine Bitmap-Marking-Algorithmus sein, was aber immer noch eigentlich recht weit entfernt ist von den Generational Garbage Kollektoren, die so normale, neuere VMs haben. Was ein bisschen schade ist. Also ich glaube, dieser Bitmap-Marking soll Copy-and-Write-freundlich sein, was also quasi diese Ruby Enterprise Edition Patches irgendwie da dann auch noch mit eingefrickelt hat. Aber da wird so ein bisschen drüber geredet, was denn da der Unterschied ist, was denn an diesem Bitmap-Collection-Zeug besser ist als vorher. Es wird in den Kommentaren auch noch auf ein Video von dem Garbage Collector Japaner verlinkt, der das gebaut hat. Der hat es mal präsentiert und ja, es ist ganz nett mal durchzulesen. Ich bin immer noch nicht so begeistert, weil gerade so Sachen wie Rubinius, die haben halt schon Generational Garbage
Collectors. Ja, was ich mich da gerade frage, ist, was ist da das große Problem? Also ich meine, okay, es ist komplexer, eine generationelle Garbage Collection zu implementieren. Aber ich meine, es gab doch auch schon MRI-Forks, die sowas mit drin hatten. Gerade von Twitter gab es doch vor kurzem auch mal eine VM, die was drin hatte.
Da war was, also zumindest Optimierungen. Aber
ja.
Und ja, es gibt halt echt auch VMs. Also ich sehe halt mit die VMs, wie sie sich entwickeln. Rubinius ist einfach den klaren Gewinner. Die entfernen jetzt irgendwann den GIL, den Global Interpreter Lock. Die haben eine Generational Garbage Collection, die einfach vom Prinzip her besser geeignet ist, auch Programme über längere Zeit zum Laufen zu halten. Gerade weil es ja auch Compacting ist, bedeutet im Normalfall bei deiner Garbage Collection, irgendwann fragmentiert dein Speicher und es wird immer schwerer, da freien zu finden. Und ja, es scheint aber irgendwie doch schwerer zu sein, das zumindest in den Hauptteil der VM reinzubringen.
Ist halt komplexes Zeug. Und das Problem ist halt auch, das ist alles in C geschrieben. Ja. Ist vielleicht auch nicht die tollste Sprache, um
und das halt das
komplett alles umzubauen.
Alles komplett. Das ist so, wie wenn du das Objektmodell verändern würdest irgendwo.
Ja, das meine ich.
Das ist etwas. Mhm. Aber sie arbeiten dran und zumindest wird es besser, als es jetzt ist. Und jetzt bin ich eigentlich schon halbwegs zufrieden. Rubinius wird toll. Durchlesen, glücklich sein.
Genau. Was ich hier habe, ist das Apache Kafka Design White Paper. Und da stehen sehr, sehr viele sinnvolle Sachen in Sachen Implementierung, in Sachen Rausflaschen auf...
Welche war denn Kafka?
Kafka ist ein Messaging-System, was so auf wie nennen die das hier, Activity Streams optimiert ist. Also man kann sich das so vorstellen, das ist von LinkedIn implementiert und da hat halt jeder Benutzer, der sich einloggt, seinen eigenen Activity Stream, der ihm anzeigt, was so in den letzten paar Tagen bei ihm passiert ist, oder Facebook hat es ja mittlerweile auch sowas, glaube ich. Und da ist halt die Implementierung beschrieben, da ist sind viele ihrer Patterns beschrieben, zum einen, wie sie mit den Dateien auf der Festplatte arbeiten, sodass sie die möglichst effizient lesen und schreiben können. Zum anderen ist so das Deployment erklärt und die grundlegenden Designentscheidungen, die sie da getroffen haben. Und da ist echt sehr viel interessantes Zeug drin, auch wenn man jetzt nicht unbedingt Kafka einsetzen möchte, sondern eigentlich nur allgemein bei Implementierung.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja Apache Incubator, das kann ja schon nichts mehr.
Nee, man muss auch echt aufpassen, weil es kann passieren, wenn du das Ding deployst, dass es eines Morgens aufwacht und ein Käfer ist.
Ja, Kafka. Ja.
Sehr gut. Ich habe das gehasst. Ist buggy. Kafka ist buggy. Oh,
Kafka ist. Ja. Okay. Aber gerade so, was so Geschichten, wie funktioniert mein Betriebssystem, Filesystem-Cache und so
die Verwandlung.
Genau. Dann kann man das doch durchaus machen.
Apropos Bugs, mein Lesefuch für heute sind 6 Zeilen.
Oh Gott, Plasmasturm.
The 6 Stages of Debugging. Und zwar die erste, that can't happen. Die zweite, that doesn't happen on my machine. Dritte, that shouldn't happen. Vierte, why does that happen? Fünfte, oh, I see. Und sechstes, how did that even work?
Jo.
Und das sind so
Das ist
die 6 Stages. Fand ich super. Ist auch nicht so viel zu lesen. Kann man sich nochmal durchlesen, wenn man es jetzt vergessen
hat. Du hast es auch quasi schon jetzt alles
vorgelesen. Er hat alles vorgelesen.
Den ultimativen Spoiler gemacht.
Ja. Sehr gut. Aber man kann sich, falls man jetzt sich nicht mehr dran erinnern kann oder nicht zurückspulen kann, kann man sich es nochmal durchlesen.
Richtig.
Oder ausdrucken. Ausdrucken ist super.
Weiß auf schwarz.
Weiß auf schwarz ausdrucken, ganz wichtig für den Drucker.
Ja.
Auf jeden Fall. Und auf Arbeit aufhängen, weil das kommt immer gut. Okay. Wenn Leute verwirrt sind.
Leute verwirren macht Spaß.
Richtig. Dann komme ich noch mit was. Und zwar die Jungs von 37 Signals haben ein bisschen darüber geschrieben, wie sie bei Basecamp, ihrer komischen Projektmanagement-Geschichte, die Ladezeiten verbessert haben. Und da geht es gar nicht so um Server-Side-Optimierung, sondern echt viel um Client-Side-Optimierung und wie sie einen Mechanismus namens Event Capturing benutzen, um Ladezeiten in JavaScript, also die Ladezeiten, die JavaScript beeinflusst, wie sie die optimieren. Und da haben sie irgendwie 2- bis 6-fach so schnell laden können, indem sie das Ding ein bisschen optimiert haben. Und deswegen haben sie einen Internet Explorer Rage Face drin, was ich sehr, sehr, sehr gut
nicht,
fand.
Nicht, das ist ein Troll-Face.
Ja.
Nicht Rage Face.
Entschuldigung.
Das kein Problem. Kann nur passieren.
Schäme mich jetzt auch gerade schon ein
bisschen. Zurecht.
Freddy. So, ich habe jetzt was, das ist sehr theoretisch, allerdings in praktischer Anwendung. Und zwar Church Encodings, the U-Combinator and the Y-Combinator in JavaScript. So.
Schon der Titel allein.
Da geht es drum, um die Anwendung des Lambda-Kalküls, was ja irgendwie 3 Sachen hat. Einmal Wertzuweisung, also Assignment. Einmal anonyme Funktion und einmal die Ausführung dieser anonymen Funktion. Und damit kann man quasi schon grundlegend alles programmieren, was man denn so programmieren wollte. Weil das Lambda-Kalkül an sich Turing-vollständig ist. So, und was der hier erklärt, ist ein Subset von JavaScript, was genau diese 3 Dinge beinhaltet. Und wie man sich damit seine eigene Programmiersprache baut, die auch Funktionen mit mehreren Parametern kann. Dazu benutzt er Currying. Dann Church Encoding für Booleans und Zahlen, wie man Listen implementiert und wie man Rekursion in dieser Sprache wiederum implementiert, weil man hat ja keine Schleifen, man muss ja irgendwie rekursiv arbeiten, aber die Funktion an sich, die können ja keine Rekursion. Und da halt, wie man diese Rekursion mit dem U-Combinator oder mit dem Y-Combinator implementiert. Das ist alles sehr theoretisch, sehr viel Code.
Und wann programmiert ihr jetzt Y-Combinator nach? Das ist doch die einzige logische Frage, oder?
Richtig. Da, wo The Y-Combinator steht.
Wo steht das?
Such mal nach The Y-Combinator.
Naja, funktioniert nicht, oder?
Doch.
Es hat gepiepst, es funktioniert nicht.
We haven't eliminated... Da ist das Y-Combinator. So wenig Code?
Ja.
Mensch!
Das kann ich ja auch. Ich copy and paste das einfach bei mir nach Hause und dann habe ich Y Combinator auf meinem Computer.
Sehr gut. Ist geschrieben von Matt Might, der Informatik-Prof in Glaub, wo ist denn der?
Irgendwo, an der Uni.
In irgendeiner Uni, ja.
Irgendwo Prof.
Macht mal weiter, ich finde es mal aus.
Ja.
Mimimi, Flydi. Du wolltest rumholen über Kopfhörer.
Ja, Kopfhörer sind toll. Kopfhörer sind eigentlich toll. Und ich habe auch echt super tolle Kopfhörer, die ich auch seit 3 Jahren, die ich die habe, immer noch super gut finde und die ein Schweinegeld gekostet haben, aber die waren es auch wert.
Aber jetzt sind sie kaputt?
Nein, sie sind nicht kaputt, sondern das
Gold ist abgekratzt?
Nein, das Kabel ist gebrochen, mal wieder. Also ich hatte davor so einen Track Record, wo ich irgendwie innerhalb von einem Jahr mal 5 Kopfhörer wegen Kabelbruch zurückgeben musste. Der Kopfhörer jetzt hat so knapp 3 Jahre gehalten und jetzt ist mir halt auch mein Kabel gebrochen, ist nicht mal so ganz gebrochen, dass es so komplett kaputt wäre, aber es hat halt gerauscht und wenn ich dann halt irgendwie mein iPhone in der Hose habe und einen Kabelbruch am Stecker, dann hat es jedes Mal gerauscht, wenn ich irgendwie einen Schritt gemacht habe und das ist irgendwie unangenehm. Klang
gerade wie eine schreckliche urologische Befund, Kabelbruch am Stecker, jedes Mal, wenn sie einen Schritt machen, rauscht.
Oh Gott.
Oh mein Gott.
Nein.
Das kriege ich nie wieder aus meinem Kopf raus.
Ja. Matthew White ist übrigens an der University of Utah beschäftigt.
Ja.
Wollte ich nur.
Finde ich super, dass der Utah ist.
Mormone quasi.
Quasi. Alle.
Sind die alle?
Wie alle Utahner.
Nee, ich glaube, sind die. Nee, egal.
Ja, Utah ist eine Mormonstadt.
Ja, ich weiß, aber das heißt ja nicht, dass die alle grundlegend Mormon sind.
Klar, also wenn du nach Utah einreisen willst, dann musst du Mormone
deswegen
werden.
Deswegen baut das FBI da auch eins seiner größten Datenzentren, weil alle Mormone eine Fremdsprache können, weil die mindestens 2-3 Jahre eine Mission in irgendwo machen. Und deswegen haben die da eine Stadt, wo irgendwie 1 Million Leute sind, die alle eine Fremdsprache sehr gut können.
Damit die quasi bei Google Translate arbeiten können.
Moment, richtig. Mark, das, was du übrigens meinst, ist, glaube ich, Salt Lake City, weil Utah ist der Staat.
Ja, aber also University
ist ja quasi.
Utah ist, glaube ich, in Salt Lake.
Ist aber in Salt Lake City. Egal.
Ich glaube, da gibt es auch gar nichts
anderes. Da gibt es, glaube ich, echt nur 2.
Zurück zum Thema. Rauschende Kabel.
Da sind alle 130 Jahre mal die Winterspiele.
Ja, ist in Salt Lake.
Okay.
Wie gesagt, da gibt es auch nichts.
Eben. Rauschende Kabel. War jetzt ein bisschen blöd, aber ich habe ja zum Glück ein Schweinegeld für Kopfhörer ausgegeben, die ein tauschbares Kabel haben. Jetzt ist halt das Problem, die Kabel an sich, ich meine, das ist so ein Stück Draht mit einem Stecker auf 2 Seiten. Und das hat jetzt
und
halt
Gummi.
Und Gummi. Und ein bisschen Gummi. Und da ist halt die Gummi, unverbindliche Preisempfehlung 50 Euro für das Kabel.
Das kann man ruhig mal ausgeben.
Das ist ja quasi ein Schnäppchen.
Aber finde ich auch.
Quasi. Ich habe sogar noch billiger gekriegt. Ich habe nur 33 Euro bezahlt. Aber da kostet das Kabel immer noch ein Fünftel von den Kopfhörern, was so ein bisschen blöd ist.
Ja, aber die Kabel, die wir hier benutzen,
die kosten 45.
Ja, siehst du?
Ja, aber die haben viel mehr Metallsteckis drin.
Länger, da geht auch noch ein Mikrofon durch und dann haben sie für das Mikrofon noch ein XLR. Und die haben noch den großen Klinkesteckis.
Und die haben sogar 2 Steckis am Ende. Ja, und die haben diese 9 Steckis oder quasi 6 oder so, wie die da oben sind.
Ich habe doch gerade gesagt,
XLR. Ja, was weiß ich.
Das hier ist XLR, das große. Nee,
ich meine hier, an der Seite hier. Da hast du
genau, die haben noch diese großen Pins. Und
das ist eigentlich viel besser. Das ist auf jeden Fall diese 45 Euro wert. Ja.
Enterprise-Software.
Jedenfalls Kopfhörer Sennheiser HD25 kann ich immer noch empfehlen. Vor allem jetzt, da sie nicht mehr rauschen.
Wow. Hast du da keine Garantie für 500 Jahre oder so?
Ja, ich weiß es nicht, aber ich wollte den Kopfhörer nicht einschicken, weil ich brauche den.
Ja, aber ohne das Kabel hilft dir das auch
aber, nichts.
Ja,
deshalb habe ich mir ein neues Kabel gekauft.
Damals nicht ein Backup gekauft. Also man kauft sich ja immer 2 Sachen von...
Ja, das hätte mich genauso viel gekostet. Also das war damals nicht billiger als heute.
Ja, aber dann hättest du jetzt den Kopfhörer wegschicken können. Egal.
Da kaufe ich mir 2x Kopfhörer für 160 Euro. Ja. Das hat mir beim einmal schon wehgetan.
Okay.
Aber, was ich dazu sagen muss, ich habe bei Thomann bestellt und die bieten mittlerweile Amazon Payments an. Und das ist echt... Also ich
letztes Mal schon, oder?
Ja, das hast du letzte Woche schon erzählt. Ja,
aber ich glaube nicht in der Serie, in der Sendung, oder?
Doch.
Doch.
Sicher. Also mindestens in der Aftershow.
Ja, also
wir sind hier drin auf jeden Fall.
Also ich muss mal sagen, ich habe selten so entspannt eingekauft, außer bei Amazon selbst, weil einfach so, zack, ich möchte an diese Adresse liefern, die holt er sich aus meinem Amazon-Adressbuch und ich möchte jetzt hier bezahlen und schick's mir bitte. Gut. Und dann hat's funktioniert.
Geht auf jeden Fall.
Sehr cool.
Genau.
Dann
nur 35, nee, 33.
Ey, ich hatte auch noch was. Du hast auch noch Mimi.
Jedenfalls, Micro-SD-Karten, die sind ja so diese super kleinen, super großen Speicher.
quasi. Also ja, super klein in Form-Size und super groß, in, wenn du da 16 GB oder so
hast. Muss man aufpassen, dass man die nicht verschluckt.
Ja, genau. Also Babys nicht essen.
Keine Babys essen.
Keine Babys essen. Keine Babys essen. Auch nicht, wenn die so eine SD-Karte an ihrem Kopf kleben haben.
Babyspeck.
Ganz, ganz wichtig. Jedenfalls, man könnte ja denken, dass das ist so Hardware, die funktioniert für immer. Aber Hardware ist gar nicht so.
Nein.
Ja. Und ich, also eigentlich haben diese Karten haben ja so Wear-Leveling. Das heißt, die passen auf, dass du nicht immer in den gleichen Sektor schreibst, dass der nicht nach 10.000 oder 100.000 Zyklen kaputt geht.
Schon klar.
Aber irgendwie funktioniert es nicht und die Karte ist jetzt, die ich benutzt habe für 20 Tage, ist jetzt im Read-Only-State. Was ein bisschen blöd ist.
Dann kannst du zumindest noch davon lesen.
Weil, ja, also man kann noch sein Zeug retten, bevor sie dann wirklich den Geist aufgibt, aus Gründen. Aber das finde ich schon ein bisschen schade, weil man eigentlich denken könnte, dass dieses so Hardware-Zeug eigentlich nicht so schnell kaputt geht und ein bisschen länger hält. Aber ich habe jetzt irgendwie ein RMA bei SanDisk offen und mal schauen, was da passiert. Vielleicht sind die ja cool und ich kaufe jetzt nur noch MicroSD-Karten bei SanDisk, weil ich die da immer ersetzt bekomme. Weil du hast ja irgendwie so 10 Jahre oder sowas, hast du da ja Garantie drauf, den Teilen. Zumal, und das muss funktionieren quasi.
Sollte.
Ja. Also ich werde sehen und ich werde meine Geschichte erzählen, sobald das soweit ist und ich meine MicroSD-Karte wieder habe. Und neu vielleicht.
Okay, Picks.
Schweinchen, glaube ich. Ich fange mal an. Remove Duplicate Messages. Ich hatte das Problem letztes Mal, dass Gmail komisch ist und dieses Archive-Folder hat und dass eine E-Mail gleichzeitig getaggt sein kann als Archive, was ja alle so standardmäßig sind, wenn du sie aus der Inbox raustust, aber auch in einem anderen Ordner sein kann, wenn das irgendwie automatisch durch einen Filter da reingetaggt wurde. Und es ist eigentlich ganz, ganz interessantes Problem, die dann quasi nur noch eine von diesen E-Mails bestehen zu lassen, weil die im Archive-Folder will ich ja nicht, aber ich kann auch nicht alle löschen, denn wenn sie nicht in einem anderen sind, wären sie ja komplett weg. Da gibt's für den Thunderbird einen Remove Duplicate Messages Add-on, das mehr oder weniger gut...
Das ist halt ewig alt, das ist irgendwie schon... Richtig. Keine Ahnung, seit 2007 nicht mehr geupdatet.
Richtig.
Das ist nämlich genau das, was ich letzte Woche meinte, wo ich gesagt habe...
Da gibt es zwei von, da gibt es auch eine neue Version, die neue geht nicht.
Genau.
Praktisch.
Aber das ist tatsächlich, du müsstest nur in diesem Unrelease-Fall irgendwie sagen, ich bin nur kompatibel bis Version
XY. Sie geht schon, aber sie ist schlechter, erstaunlicherweise bei mir. Also die Resultate waren
ramschig. Aber die lassen sich irgendwie in dem neuen Thunderbird, ließen die sich gar nicht mehr installieren und man musste irgendwie in diesem einen Release-Fall
irgendwas Manifest
ändern früher. Geupdatet, weil bei mir ging's mit beiden, direkt, aber die neuere Version hat irgendwie, nach einer Viertelstunde habe ich abgebrochen, weil er immer noch irgendwas gescannt hat und die alte konnte das alles super machen. Das Blöde ist, ich hätte gern angegeben und gesagt, okay, Priorität hat alles außer Archive. Bedeutet, wenn es irgendwo in Archive und woanders ist, löscht den Archive.
Ja.
Ging aber nicht. Ich habe es dann irgendwie über IMAP Sync mit einer Regular Expression die Archive-Folder einfach auf Groß Archive gemappt. Bedeutet, sie war immer als erste dran. Mhm. Und aus irgendeinem Grund war per Default alphabetisch das zweite standardmäßig ausgewählt als Keep. Problem ist gelöst. Halt so. Ich hab alles gelöscht und jetzt habe ich wesentlich weniger E-Mails und wesentlich weniger Speicher.
Und du hast gewonnen quasi.
Ich habe quasi gewonnen, aber ich finde es immer noch nicht gut.
Aber dieses Plugin, also ich habe auch, weil ich ja mal auch mein Postfach verloren habe und da ständig hin und her kopiert habe, irgendwie zigtausend Sachen gehabt und ich weiß nicht, ob ich das New verwendet habe oder das da, aber das hat funktioniert, hat zwar ewig gebraucht, bis es durch alles durchgeht, aber es tut irgendwie. Gut, also Remove Duplicate Messages, vielleicht kann da ja auch mal jemand das alte Ding patchen oder so, dass es wieder ein bisschen besser läuft.
Ja.
Jo.
Jason, View.
Ich habe gleich zwei Chrome-Plugins bzw. Chrome-Extensions. Die machen beide dasselbe für unterschiedliche Formate, einmal JSON View und einmal XML Tree. Und die sorgen beide dafür, dass wenn man JSON bzw. XML in seinem Browser darstellt, dass das dann schön bunt mit Syntax-Highlighting und zum Auf- und Zuklappen dargestellt wird. Und das ist zum Debuggen und zum Entwickeln und um irgendwie mal RSS-Feeds zu analysieren oder so eigentlich ganz nett. Also dieses XML-Tree kann auch noch ein bisschen mehr. Man kann da irgendwie auf Elemente draufklicken und der zeigt einem dann gleich die XPath-Expressions an, um auf die Sachen zu matchen und so. Das ist eigentlich ganz nett. Komme ich dann gleich nochmal?
Ja.
Ich habe hier zwei YouTube-Videos mit Neil deGrasse Tyson, heißt er, glaube ich. Ist ein Astrophysiker und ein sehr amüsanter Redner. Einmal hier ein Interview mit Stephen Colbert und einmal ein Gespräch mit Richard Dawkins über The Poetry of Science. Die kann man sich beide angucken, die sind beide sehr, sehr lehrreich und sehr informativ und vor allem auch unterhaltsam. Also vor allem das mit Stephen Colbert ist echt lustig. Und damit kann man sich mal, geht jeweils, glaube ich, so eine Stunde mal ein bisschen den Abend vertreiben. Felix?
Habe ich was?
Da steht was. Das ist deine Farbe, oder?
Nee.
Backblaze.
Oh, so weit sind wir schon?
Ja.
Backblaze, genau. Und mir ist das aufgefallen. Ich habe auch mal geschaut so nach Cloud Storage, weil wir das ja letzte Woche hatten. Und dann ist mir Backblaze aufgefallen. Backblaze.com.
Ich kenne die nur von ihren lustigen Blogposts, in denen sie ihre Storage-Einheiten dokumentieren. Naja, genau, das sind doch die mit den
genau, Pots. Genau, diese Pots, genau. Und die haben halt irgendwie monatlich $3.96 und du hast Unlimited Storage für dein Backup.
Ja.
Fand ich interessant.
Ja.
Dazu gab es dann auch noch so einen Artikel, wo sie halt beschreiben, wie sie einfach 25 Mal billiger sein können als Amazon S3. Und das liegt halt daran, weil du die Daten nicht so oft abrufen musst und die sind halt nur auf diesen Ports und das ist halt ein bisschen langsamer. Mhm. Aber du rufst ja deine Backups auch nicht die ganze Zeit auf. Das ist quasi write once. Mhm. Und deswegen können die auch so cheap sein. Ja. Und das finde ich ziemlich cool. Weiß ich nicht, ob ich mir hole, aber ich fand einfach die Idee ganz, ganz nett.
Ah, ich habe hier mal den Aufbau von ihren Storage-Pots.
Das ist, glaube ich, sogar
im Artikel gefunden.
Das ist tatsächlich den ich verlinkt habe.
Achso, okay, dann ist es ja cool.
Do-it-yourself-Cloud, wo sie dann sagen, sie brauchen irgendwie ein Mainboard und 4 GB RAM und dann irgendwie 45 Harddrives und 4 SATA-Cards und 2 Power Supplies. Und dann hast du quasi deinen 135 Terabyte.
Damit kann man noch so
einigermaßen leben. $7,500, das ist gar nicht so schlecht.
Ja, also wenn ich mal $7,500 übrig habe und irgendwie ein paar, wie viel waren es? 138? 135 Terabyte?
135 Terabyte.
Damit kann man was anfangen.
Ja. Genau, ganz cool auf jeden Fall. Backblaze.
Gut, yay. Dann sind wir durch für diese Woche, oder?
Ich glaube schon.
Ich habe irgendwie nichts. Ich war die letzten paar Tage im Urlaub und habe Schnee gesehen und bin Ski gefahren. Schlitten nur. War irgendwo, wo es überhaupt gar kein Internet gab, also nur Edge. Und das ist quasi kein Internet.
Überhaupt kein Internet, also nur Edge.
Also nur Edge, das sind irgendwie fucking Modemgeschwindigkeit.
Da bringe ich noch kurz eine Mimimi an US-Handyanbieter, die gehen mir auf den Sack.
Wieso, was wollen sie denn?
Ich hätte gerne einfach, ich bin da ja irgendwann mal 2 Monate und will da auch so einen Vertrag haben, wo ich dann so alles machen kann. Und da
wollt ihr einfach prepaid?
Gibt's nicht so richtig. Es gibt, für AT&T gibt's was, aber die,
gab's wenn so ein Wiki, nur,
wo da irgendwie
ja, die so ganzen... mäßig. Es gibt Red Pocket, gibt's. Da zahlst du $60 und hast dann im Grunde alles. Für AT&T gibt's was, aber AT&T ist ein Vollspasten, weil die sagen, hey, das kostet $50 mit Unlimited Web, Unlimited alles. Außer wenn du ein Smartphone hast, dann musst du für $20 nochmal was extra drauf buchen. Ja. Und früher ging das, weil da hatte ich irgendwie ein Palm Pre und ein HTC Desire, die es beide so nicht in den USA gibt. Dann
und jetzt hast du dein iPhone.
Jetzt habe ich ein iPhone und da scannen sie wohl echt anhand der E-Mails durch und sagen, oh, das ist ein Smartphone, boom, keine Daten mehr für dich. Und so AT&T, ihr seid Spasten, einfach mal so.
Ja, finde ich gut.
T-Mobile.
Du könntest dir so ein MiFi-Ding holen und dann mit dem iPhone. Richtig.
Ja, das genau, Tethering.
Ich glaube, bei MiFi machen sie es genauso. Da wollen sie erst einen Datentarif hast. Denn T-Mobile hat die 3G-Frequenzen sind immer noch so mäßig zugreifbar. Deswegen haben die auch kein iPhone in den USA, weil sie irgend so eine ganz komische Frequenz haben, die das iPhone nur bedingt kann. Also du kriegst dann da auch Edge und irgendwie in manchen Gegenden wohl 3G, so wie ich es gelesen habe,
aber nicht überall. Ich kann dir das sagen, Edge
ist kein Internet.
Nicht.
Edge ist kein Internet.
Also echt so 4 Tage nur mit Edge und du denkst echt,
da kommst du raus, so 100 Mbit.
Kommt doch drauf an, was du für Edge hast. Es gibt ja auch schnelles Edge, aber meist haben sie halt auch so Ramsch-Edge.
Oh, also
Edge ist immer scheiße.
Das schnellste Edge ist, glaube ich, irgendwie so knapp von UMTS entfernt, das ist normal.
Mark, da kann ich dir aber was
aber
empfehlen.
Aber auch nur, wenn du allein in der Zelle bist.
Da gibt es dieses
der einzige
prepaidwithdata.wikia.com
und das glaube vergessen, das weil das sich so alles so schnell löst. Ich habe also prepaidwithdata.wikia.com.
Ja.
Da habe ich neulich mal geschaut. Dann gehen wir in die USA. Das Problem ist, dann hast du auch noch natürlich Reseller. Es gibt natürlich auch so CDMA-Geschichten.
Musst du übrigens dran denken, dir einen Schneider für die SIM-Karten mitzunehmen.
Habe ich, ja, das ist eine Starte. Ich habe schon eine SIM-Karte bestellt, die ist schon Mikro-SIM, das ist kein Thema. Nee, dann gibt es natürlich T-Mobile, das kannst du vergessen, da kriegst du nicht die entsprechenden Frequenzen mit einem ganz normalen iPhone. Virgin Mobile kannst du vergessen, weil die CDMA sind. Simple Mobile setzt, glaube ich,
kannst eigentlich nur auf
T-Mobile aus.
Du kannst genau, eigentlich also nur AT&T benutzen.
Richtig, und dann gibt es aber verschiedene AT&T-Reseller.
Wie bei uns hier auch.
Richtig, also das gibt es noch gar nicht so lange. Ja. Dann gibt es irgendwie Jolt und Red Pocket Mobile. Ich glaube, Red Pocket Mobile ist jetzt das, was ich irgendwie genommen habe. Es klingt für mich immer wie Red Rocket Mobile, was dann irgendwie
komisch ist. Was dann nicht so gut
ist. Red Rocket. Ja, auf jeden Fall gehen die mir alle tierisch auf den Sack, weil ich würde denen ja echt gern Geld geben, aber die machen es mir halt echt schwer, dass sie dann sagen, ja, $60 und nochmal $25 für einen Datentarif. Ja. Echt einen Arsch offen.
Also ich hab gerade mal geschaut, Edge ist tatsächlich der Download theoretisch bei 217 Kilobit.
Ja.
Das sind 20 Kilobyte die Sekunde. Das ist okay, wenn du nicht die harten Delays hast. Also wenn die Seite einfach nicht scheiße ewig braucht, um nur zu antworten.
Ich benutze es ja eh so für
Ding ist
Twitter,
halt,
E-Mail, Maps.
Ja. Ja. Also so E-Mail ging, aber schon SSH-Sessions, also es war...
die mache ich vom Handy nicht so.
Ja, das Problem bei Edge ist, glaube ich, weniger die Bandbreite, sondern mehr die Latenz, weil...
Ja, die Latenz zackt einfach so
riesig. Richtig.
Boah, 2 Sekunden, um fucking irgendwas zu machen, ist einfach nicht richtig. Ja. Computer sind schnell und die sollen auch schnell sein, wenn ich damit
was mache. Sie sollen auch schnell bleiben, vor allem.
Fuck, echt. Richtig, auf jeden Fall ist das alles sehr nervig, weil ich würde denen gern Geld geben, aber die machen es mir schwer. Bisher konnte ich immer AT&T einfach nehmen. Meine SIM-Karte kann ich da jetzt zwar auch irgendwie verramschen, weil die bringt mir gar nicht mehr so viel, weil sie mich dann wahrscheinlich sperren würden und deswegen muss ich jetzt irgendwie zu Red Pocket Mobile.
Red Rocket Mobile. Ja, warum bezahlst du nicht einfach $70 für fucking AT&T?
Weil es wären ja nicht mal 70, es wären glaube 60, wenn ich irgendwie unendlich telefonieren will, was ja eigentlich eine ganz nette Sache ist, plus 25 für den Smartphone Data-Tarif mit 300 Megabyte oder für ein Gigabyte
eventuell. 300 Megabyte, oh Gott.
Das ist, was du hier umsonst bekommst quasi
in Deutschland. Also für 10 Euro kannst du bei Lidl eine Karte kaufen, ein Gigabyte für einen Monat.
Und dann, also zum Beispiel, wie hießen die, bei Netzclub gibt es die immer noch for free, glaube ich.
Gibt es die immer noch?
100 Mbit. Kriegst du, glaube ich.
Und ich will halt, also dann nehme ich, ist auch die Sache, das ist gar nicht so ein großer Unterschied. Ich kann 300 Megabyte oder 2 Gigabyte oder 1 Gigabyte, irgendwie 57 Unterschied.
Das ist aber alles fucking dreist.
Und wenn du jetzt nochmal nach Österreich gehst oder so, wo es noch viel weniger kostet
als in Deutschland. Das ist auch super, super dreist. Da musst du dann auch nochmal irgendwie $20 oder so Aufpreis zahlen, wenn du dann Tethering haben
möchtest. Ich würde auch gerne, genau, würgen würde ich es ja auch gerne, weil wenn du die SIM-Karte auf Red Pocket Mobile Dingens auf der Homepage kaufst, wollen sie $20 haben. Wenn du es auf eBay kaufst, kostet es $1. Selbe
fucking
SIM-Karte,
ja, das ist
neu,
ja wie,
alles
ungenutzt. Das ist wie in Deutschland bei eBay, wo du dir irgendwie Prepaid kaufen kannst für fucking 20 Euro drauf und dann kriegst du noch irgendwie ein Handy dazu oder so.
Kein Prepaid, kein gar nichts. Das ist eben das Tolle. Also wahrscheinlich kriegen sie auch irgendwelche Referral-Fees.
Klar kriegen sie Provision.
Ohne, dass du irgendwas, also nur eine nackte Karte ohne Vertrag drauf und den Vertrag musst du extra buchen, aber $20 billiger.
Dreist.
Und ja, da ist eben die Frage, warum?
Weil
die anderen Werbung machen? Geht. Keine Ahnung. Naja.
Also ich Leute, weiß nicht. Sollen wir Schluss machen?
Sorry, jetzt.
Gut, dann wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Habt Spaß.
Am Gerät.
Auf jeden Fall. Und kein Edge, weil Edge ist kein Internet.
Edge ist kein Internet.
Genau, esst keine Babys.
Edge, ja.
Und auch keine SD-Karten.
Und keine SD-Karten.
Auch wenn die auf Babys sind.
Genau. Und knabbert nicht an den Mikrofonkabeln, Kopfhörerkabeln.
Genau.
Gut.
Finde ich super.
Weil sie einen Strauß bei Rauschzimmern Schritte machen.
Beim Rauschzimm-Schritt.
Könnt ihr denn auch so raus?
Das rauscht im Schritt. Ich sag mal, Edge rauscht im Schritt.
Edge rauscht im Schritt.
Genau.
Ja.
Schwarz
Edge,
und
Edge ist kein Internet, finde ich aber, find ich aber tatsächlich echt cool. Gut. Edge ist kein Internet.
Okay.
Okay.
Ciao. Also,
tschüss.
Ciao.